Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk 14. Heute dabei ist der dicke Kater, Flydi.
Ich bin der Flydi. Warum muss ich der dicke Kater sein?
ich kann der Flying Bear sein.
Okay. Der fliegende
dann,
Bär.
Bin ich halt der Kater.
Moin. Der tote Richard Stallman.
Hallo.
Richard Stallman ist noch nicht tot.
Ach so.
Nein, ist noch nicht, nein.
Fast tot. Und ich bin auch dabei. Und wieso ist dieser dickste Kater der Welt eigentlich tot?
Wahrscheinlich, weil er so dick war. An Übergewicht gestorben.
An Fett.
Also er ist auf jeden Fall nicht irgendwo runtergefallen, weil er dafür viel zu dick ist, um irgendwo hochzukommen.
Die Hilfe kam zu spät.
Bei wem?
Sie setzen ihn wegen gesundheitlicher Risiken auf Diät. Die Hilfe ganz spät.
Fast Richard ein Stallman. Kilo verloren.
Fast Richard ein Kilo. Stallman 18 Kilogramm.
Das ist so eine
Katze, eine Riesenkatze.
Seine Besitzerin hatte ihn zu sehr verwöhnt.
Ja. Wir hatten uns alle in ihn verliebt. Dick. Er ist ja auch für jeden was dabei.
Du meinst, man kann sich da noch dran vergreifen, wenn er dann mal tot ist.
Also,
kann man
also essen. Auf jeden Fall, die 87-jährige Besitzerin konnte sich nicht mehr länger um ihn kümmern, die konnte ihn nicht mal länger füttern.
Es wäre vielleicht besser gewesen, hätte sie das nicht mehr gemacht.
Jetzt sind sie beide gestorben.
Nee.
Nee, sie noch nicht. Aber die stimmt bestimmt auch gleich.
Jedenfalls, 18 Kilo normale Katzen sind zwischen 3 bis 5 Kilogramm.
Gut zu wissen.
Das ist einfach, die Katze ist einfach...
Ich kann schnurren wie eine Katze, warte. Hört man das? Wissen wir nicht, ne?
Nee.
Scheißegal.
Aber tatsächlich kommt das vom
Kommt gut an.
Nee, das kommt tatsächlich von der erhöhten Herzfrequenz, wenn Katzen schnurren.
Ich finde das krass, dass die Katze einfach mal 4 Katzen ist.
Ja.
Also das ist einfach schon das Maximum.
4,5.
Und jetzt gibt es quasi eine neue dickste Katze, muss es ja geben.
Wo ist sie?
Haben wir noch nicht rausgefunden. Was ist jetzt schon wieder los?
Jetzt hört auf, so lustig zu sein. Echt sehr schrecklich.
Nee, ich habe nur mal das Video, was hier gerade durch den Chat geht, mit Richard Stallman und isst Dinge von seinem Fuß.
Ja, dann pack das doch mal wenigstens noch in den Chat.
Ich mach das mal.
Also Richard Stallman isst sich selber auf und gerade kam auch die Meldung über Twitter, dass er irgendwo zusammengebrochen ist.
Zusammengebrochen.
Nicht Konferenz.
Ja. Genau.
Die Gerüchte über seinen Tod sind noch verfrüht.
Wir hatten noch Verschwörungstheorie der Woche, oder?
Ja, wir waren aber noch bei dem Bär. Ja.
Wir waren noch bei dem Bär, der
Untoter der Woche.
Wir sind noch bei Toter der Woche.
Wir sind noch bei, jetzt aber nicht hier.
Ja, genau, bring nicht die ganze Konzeption hier durcheinander.
Genau. Wir haben nämlich den Flying Bear, der jetzt, also das Bild kennt man vielleicht.
Ja.
Das ging mal über Twitter und die war ein Student, der irgendwie zum richtigen Zeitpunkt das richtige Bild gemacht hat.
Der sieht aber nicht so dick aus.
Ist einfach super richtig.
Der ist einfach, fliegt gerade einfach.
Dünner Fliegenbär.
Jedenfalls, wir müssen um ihn trauern, weil er wurde zwar dieses Mal gerettet, als er vom Baum gefallen ist, aber er konnte nicht nochmal gerettet werden, als er zwischen zwei Autos gekommen ist.
Zwischen zwei
Autos? Was? Wie kommt denn der zwischen zwei Autos?
Ja, also er hat wahrscheinlich ein Auto, wurde von einem Auto getroffen auf der Autobahn, nachdem er nach Essen gesucht hat, und das zweite Auto ist einfach super hart mit reingefahren und ist jetzt...
Nicht cool.
Auf Twitter reihen sich Beileidsbekundungen. Eine Userin schreibt, er hat uns verlassen und ist jetzt im Bärenhimmel, seitlich segelnd Seite an Seite mit den Engeln.
Ja, da kann er weiter in der Gegend rumfliegen.
Ja, sehr gut.
Finde ich super. Also finde ich traurig. Aber finde ich super, dass er jetzt auch was schafft.
Finde ich super traurig.
Finde ich super doppelt traurig.
Wer ist denn jetzt der neue fliegende Bär?
Der neue fliegende
Bär? Es gibt keinen fliegenden Bär. Mhm. Die sind alle tot.
Aber es gibt eine neue dickste Katze, die es aber noch nicht gibt. Also die muss es
ja geben. Die nächstschwere. Halt, ja, die wiegt dann irgendwie 17 Kilo oder so. 17,5.
So wie bei Afro Samurai.
Ja, lass mal das.
Genau, und wir haben noch einen, den wir betrauen.
Ja, tatsächlich was Trauriges, nämlich MCA von den Beastie Boys ist seinem Krebsleiden erlegen. Leider. War nämlich ein super großartiger Musiker, wie ich finde. Also, wenn man da auf die Beastie Boys steht. Aber ja.
Ich hätte noch was. Der Hund von Dirk ist tot.
Welcher Hund von welchem Dirk?
Na, Dirk Deimicke. Der von Radio
Der Falkenhund. Du kennst doch die Hunde, die so ganz viele Falten im Gesicht
super
haben.
Hässlich.
Und wir hatten ihn ja auf einer der letzten Radio Tux Klausurtagungen Python getauft.
Das war doch keine Schlange, oder?
Nein, aber er heißt Tyson. Und wir fanden aber Python irgendwie lustiger für den Hund. Genau. Oh. Und ist leider heute Morgen gestorben.
Ach Gott.
Mensch. Ja, wo wir schon bei Toter der Woche waren.
Aber da gibt's keinen Twitter-Nachruf, oder?
Nee, aber du kannst im Blog kommentieren.
Wir können, nee.
Das ist ja... Ja, so viel
zu Sadness
heute.
Aber dafür haben wir Untote.
Genau, dafür gibt's ja auch wieder lustige Sachen, die nicht tot sind, nicht mehr tot sind oder also nur so halb leben. Wer lebt denn nur noch halb?
Die SEO-Industrie in Indien.
Die sind gerade quasi am Sterben.
Nachdem Google ja jetzt diesen bissigen Pinguin gebaut hat, habt ihr dieses eine Foto gesehen?
Nee.
Naja, gibt's so ein Pinguin, der so richtig große Zähne hat und blutet und so. Ah! Oh. Killer-Pinguin. Weil jetzt irgendwie Google irgendwas an seinem Suchalgorithmus geändert hat.
Aber was hat das mit Pinguin zu tun?
Weil die haben das so genannt. Dieses Release heißt, hat den Codename Penguin.
Das davor hieß Panda.
Das wusste ich auch nicht. Aber
und das jetzige heißt irgendwie Penguin. Und dann gibt's
genau. So und
die Suche für Killer-Pinguin ist aber ganz schön verstörend.
Tatsächlich.
Lass es mal lieber.
Ja.
Nicht so viel Sinn. Jedenfalls haben da jetzt ganz viele Leute in Indien Probleme damit, weil jetzt ihre SEO-Link-Farm, die sie da betrieben haben und mit denen sie quasi ihren Lebensunterhalt verdient haben, nicht mehr funktionieren, weil Google jetzt halt so SEO-Link-Spam und so weiter weniger stark oder halt irgendwie negativ bewertet.
Genau, es wird dann quasi, wenn du zu hart deine Webseite optimierst auf die Suchmaschine von Google, dann wirst du downgerated quasi.
Ja.
Und kommst nicht mal oben in die Hits.
Genau, also und darum, die machen momentan noch ein bisschen was, aber ich finde ja SEO ist ja eh so ein sehr fragwürdiges Business.
Genau, also die Idee ist tatsächlich, dass die Leute, die halt halbwegs irgendwie ihre Webseite in Ordnung bringen und dann ein bisschen darauf achten, dass die höher gewertet werden als Leute, die es halt optimieren tatsächlich darauf.
Ja. Genau.
Was ich auch in Ordnung finde.
Ich meine, die Idee ist ja grundlegend, du möchtest relevanten Content finden und nicht irgendwie Content von Leuten, die nur andere dafür bezahlt haben, dass sie auf irgendwelchen nicht zu nutzigen Seiten drauf verlinken.
Das ist ja eigentlich nur noch mal Maschinenoptimierung und nicht Optimierung für Leute.
Ja, und zudem nervt es mich immer wieder, wenn mich Leute irgendwie per E-Mail anschreiben, ob man denn irgendwie Link austauscht oder sonst irgendwas machen kann. Das kommt dauernd auf meiner Webmaster-Adresse rein.
Ja.
Da bekommst du ja tatsächlich nichts.
Doch.
Hast du eine Webmaster,
Domain-Adresse? Ich bin nicht richtig genug wahrscheinlich.
Oder wenn du eine Info hast, dann kommt das darüber auch.
Info-Ad oder Webmaster-Ad?
Also ich habe halt beides. Das
Root-Ad. Ich meine, die Leute
bei mir kommt das, was im Impressum steht. Du hast wahrscheinlich kein Impressum.
Ich habe kein Impressum.
Ja.
Ja. Yes. Ja, das kriege ich auch immer wieder.
Jedenfalls, Inder gehen auf die Straße deswegen, weil jetzt ihre Ausbildung quasi für den Arsch ist.
Und die haben Schilder mit Mad Cuts, der rot durchgestrichen ist.
Mhm.
Krass. Die meinen das ernst?
Ja, die meinen das tatsächlich ernst.
Ja, ein Wunder, dass sie noch nicht keine Google-Flaggen verbrennen oder so.
Machen die bestimmt auch. Wenn dein Job dran hängt, dann ist das immer noch mal was anderes, ne?
Ist gut, ich habe mich ja immer gefragt, wo diese Flaggen herkommen. Da gibt es ja bestimmt Leute, die haben sich dediziert dafür irgendwie entschieden, in Krisengebieten Flaggen zu verkaufen. Die haben aber noch keine Google-Flaggen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. Deshalb sehen wir auch.
Das Problem ist halt, das ist ein bisschen schwierig, gegen was zu demonstrieren, worauf du angewiesen bist.
Ja. So. Aber sie können trotzdem Google-Flaggen verbrennen.
Wir verbrennen Google, aber das ist unser Business.
Jetzt ist doch egal.
Ich glaube, es funktioniert ja immer noch ein bisschen, oder?
Anders. Also zumindest dieses Link-Building funktioniert nicht mehr. Du musst jetzt irgendwie andere Sachen dir ausdenken. Ich meine, irgendwie wird Google ja trotzdem ihren Suchalgorithmus gestalten und das wird ja funktionieren.
Vielleicht kommen wir dann auch auf Platz 1 mit Bouillon, weil wir einfach so wichtig sind.
Genau, wir haben es jetzt schon auf Seite 2 bei Google geschafft mit Bouillon.
Bouillon.
Ja.
Bouillon.
Ja.
Und wenn jemand nach redundant RAID Secure Cloud
Ich glaube allein Jodling Yeti reicht schon.
Jodling, wenn man es richtig schreiben würde.
Ja, nicht so wie du.
Ich habe nur Copy-Paste gemacht.
Der Jodling Yeti, fuck, wir sind mal voll nicht oben. Aber das kommt noch, glaube ich.
Kommt noch.
Weil da kommen irgendwie so komische Stream-Community-IDs und so ein Scheiß. Das ist halt alles Müll. Wir werden besser.
Michael Jackson ist auch wieder da.
Michael Jackson ist wieder da. Jedenfalls auf Cola-Dosen.
Er lebt sozusagen.
Er ist untot. Elvis. Untot quasi. Nur, dass Elvis noch nicht auf irgendwelchen Cola-Dosen ist. Oder das schon mal war. War das?
Bestimmt.
Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls noch nicht mal Cola, sondern Pepsi. Also quasi noch
schlimmer. Aber das gab's schon mal. Ich glaube, meine Tante hat so von einer alten Tour so ein Pepsi Michael Jackson Ding.
Ja, also da hat er aber noch gelebt, dann ist es okay.
Ja, genau. Ja gut, das weiß man ja auch nicht mehr.
Hat er jemals gelebt? Ich glaube, seit Mitte der 90er lebt er doch nicht mehr. Der vegetiert nur noch, oder?
Jetzt ja nicht mehr.
Jetzt schon lange
nur nicht noch mehr. Auf diese Dose und dass er kühl gelagert hat. Ist okay.
Ja. Was war denn eigentlich mit diesem Franzosen los? Ja,
welcher Franzose?
Der im Fahrlokal.
Da steht doch auch noch einer drin.
Das ist einfach ist super tot? Gut. Ja, also
in Wirklichkeit sind sie tot.
Ja, er kommt so ins Fahrlokal und dann so, sie stehen hier drauf, dass sie tot sind.
Sie haben die auch so eine Liste? Recently dead. Ich meine, wie kommst du denn da drauf? So nach dem Motto, ich gucke hier in die Liste, da ist schon X bei ihnen. Sie sind tot, sie können gar nicht hier sein. Hä?
Im Rathaus haben sie mir gesagt, dass ich gestorben bin.
Weil sein Schwager war im Januar gestorben.
Das ist einfach super.
Und der gut. Hieß genauso, oder ja. Was? Echt?
Ja, wahrscheinlich, ne? Wenn er den Namen seiner Frau angenommen hat, keine Ahnung.
Ja, na gut. Auf jeden Fall hat der sich an dem Wahltag gefreut über sein zweites Leben.
Ja.
Weil er doch nicht tot
war. Er durfte zu dem Zeitpunkt aber natürlich nicht wählen, weil er noch tot war. Und erst in der zweiten Runde darf er jetzt für seinen Präsidenten wählen.
Ist halt schon ein bisschen absurd.
Nee, wie kommst du denn darauf? Ja, finde ich interessant auf jeden Fall. Jedenfalls super Untote. Und wir haben eine neue Rubrik der Woche, nämlich die Rubrik der Woche.
Aber nur, damit wir uns nicht jede Woche eine neue ausdenken müssen. Nennen wir die jetzt einfach mal Rubrik der Woche.
Rubrik der Woche ist eine Rubrik, die wir uns für diese Woche überlegt haben oder auch nicht.
Die wir uns groß gedacht haben.
Wovon handelt die diese Woche?
Dieses Mal ist es die Verschwörungstheorie der Woche. Nämlich, diesmal ist es, Dinosaurier haben den Klimawechsel eingeleitet durch ihre übermäßige Flatulenz.
Genau, in Wirklichkeit sind sie nämlich selber schuld, sie hätten ja nicht so viel furzen müssen.
Ich find die Theorie einfach so absurd.
Vielleicht haben sie einfach zu viel Feuer gespuckt oder so.
Ich glaube, Dinosaurier können das nicht.
Doch.
Ich glaube, es gab keine Dinosaurier, die Feuer spucken konnten.
Hast du eine Ahnung? Gab es bestimmt.
Genau, Godzilla. Ich glaube, der konnte gar kein Feuer spucken.
Doch, klar, der konnte Laser schießen.
Ja.
Yeah. Laser schießen
ist ja quasi Feuer.
Ist ja wie Feuer.
Erinnerst du dich noch an die Präsentation beim PowerPoint-Karaoke?
Ich weiß nicht.
Mit den Dinosauriern. Ach, ja. Und dann ja irgendwie der Tyrannosaurus Rex und hier der Stegosaurus und Godzilla. Egal, lassen wir das.
Nee, ich fand die Friseuse dann besser.
Ja. Ich finde es awesome. Einfach Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
Dinosaurier haben gefurzt.
Dinosaurier haben so hart gefurzt. Also,
dass Problem der Meteorit einfach vom Himmel gefallen ist, da fühlt er sich so angezogen.
Klimawandel durch Flatulenz. Auf jeden Fall das Einzige, was Sinn macht.
Okay, bin ich das, was dann?
Die Verschwörungstheorie der Woche. Gut, kommen wir jetzt endlich zu den wichtigen Themen des Lebens, nämlich den News. Da fange ich doch gleich mal mit dem hier an, weil wir haben ja letzte Woche davon gesprochen, dass Titzen, Batzen,
Titzen Zeug, und wie heißt das andere?
Bader.
Warum ist das denn nicht ein Untoter der Woche?
Weil wir da letzte Woche schon drüber geredet haben, deswegen ist es apropos letzte Woche. Es gibt tatsächlich von Samsung ein Titzenphone. Was?
Ja.
Ja, genau. Erstmal nur für Entwickler und wir wissen auch noch nicht ganz genau, warum, aber...
Ich hab übrigens die erste schlüssige Theorie gehört, warum Samsung scharf auf Titzen sein soll.
Was? Was?
Samsung ist scharf auf Titzen.
Ich sag jetzt nichts mehr. Habt ihr euch wieder...
scharf auf Titzen.
Alter, hör auf zu lachen.
Das ist einfach so.
Ja, ein guter Tier. Ja. Und dann sage ich meine Theorie.
Genau, die Idee ist nämlich, dass sie einfach sowas wie Android haben wollen, aber dass sie einfach keinen Bock mehr auf Google haben, weil Google ja de facto Android kontrolliert und dass die dann quasi eher so Interesse hätten an dem Betriebssystem, was sie halt selber mehr oder weniger unter Kontrolle haben.
Also meine, was ist denn mit dem Gag-Phone?
Das Gag-Phone, ja, da ist eigentlich Mozilla als einziger dahinter, ja. Momentan.
Also meine Theorie ist, das ist ein Großteil Männer, die einfach auf Frauen stehen.
Und dann? Ich kann den Zusammenhang gerade nicht erkennen. Tut mir leid. Du
hast aber erschossen.
Ach. Oh, ja.
Gut, Felix, war das auch noch so ein halb Zeug von letzter Woche?
Oh ja, das ist einfach super gut. Wir haben ja gesagt, der PHP-Exploit.
Super selten.
Niemand benutzt PHP-CGI. Ich habe mich auf Flighty gestürzt, aber nicht angelogen.
Ja, nee, und ich dann letztens im IRC so, Felix, guck mal, facebook.com/--s und dann, oh, da sieht man ja Source Code.
Super ja. Awesome. Und es geht über den Source Code quasi hinaus. Nämlich, man kann auch Code ausführen. Und zwar Remote Code, PHP Code.
Dabei frage ich mich, die haben ja ihre eigene PHP VM geschrieben, diese Shapehop.
Ja.
Und da frage ich mich, wie die dann irgendwelche Exploits übernommen haben, die normalerweise, haben die da Code vom Apache Mod PHP übernommen oder beziehungsweise Mod PHP CGI?
Also es geht ja darum, also, dass du Parameter quasi.
Ja, ja, klar, aber die müssen ja irgendwoher diesen Bug haben und die betreiben ja ihre eigene PHP VM. Bei Facebook.
Ach so,
zum Beispiel.
PHP.
Ja, deshalb, also vielleicht das haben sie irgendwie.
Aber Code tatsächlich war es ja auch nur, was ja bloß die Mainpage, die so ausgeliefert wurde.
Ja.
Gut, es kann natürlich sein, dass. Alle anderen Seiten habe ich habe ein bisschen ausprobiert, aber da ging eigentlich nichts.
Gut, es kann natürlich sein, dass die Mainpage vielleicht über einen normalen Apache CGI ausgeliefert haben oder über irgendwie CGI PHP.
Also deswegen sah auch so aus, als würde es tatsächlich nur irgendwie ein bisschen statischen Code auswerfen, der dann quasi anderes Kram.
Der hat irgendwelche Requires drin gehabt.
Genau, das war bloß ein Require tatsächlich ein. Hm. Und es war nicht so super spannend. Jedenfalls, es gibt Exploit-Code in Metasploit, in dem Framework, für diesen Bug, was einfach super cool ist. Das heißt, wenn man da irgendwie Webserver hat, die PHP
schnell
CGI laufen zwischen 5.3.12 und 5.4.2, dann updaten oder wenn man halt auf der anderen Seite steht, dann kann man das Metasploit-Modul nehmen. Ich finde die Seite übrigens auch cool, das nennt sich Metasploit Minute und da wird so zusammengefasst, was für neue coole Sachen es im Metasploit-Framework gibt. Und die ist total bunt und
super
shiny und alles. Kannst alles voll gut. Genau.
Captain, you're so shiny. So ja, gut. Und Twitter hat auch Probleme.
Direkt Twitter.
Also die Leute, die auf Twitter sind, zumindest 55.000 von ihnen haben ein Problem.
Nicht. Also auch nicht.
Also das war erstmal eine super reißerische Aussage. Das war irgendwie so eine komische Pseudo-Hacker-Cool-Gangster-Seite. Also
55.000 Usernames und Passwörter sollen geleakt worden sein.
Genau.
Und
aber man sind nicht, oder was?
Also das sind halt alles Spammer irgendwie. Also es sind halt alles Spam-Accounts.
Genau,
es
sieht aus wie eine Spam-Account-Seite.
Also und tatsächlich ist es halt so, normale User, die haben keine generierten Passwörter, es sei denn wir jetzt hier. Aber irgendwelche, ich glaube, der durchschnittliche Twitter-User, der hat keine generierten Passwörter.
Nee, der hat eher 1, 2, 3, 4.
Genau, und der hat halt
Pest.
Und der hat auch keine Der hat auch keinen Username, der irgendwie mit einer bestimmten Basis beginnt und dann irgendwie dahinter variiert.
Ja.
Und das war jetzt halt bei diesen Sachen, die da aufgetaucht sind.
Auf Hacker News war die Theorie, dass einfach das eine Whitehead-Aktion oder einfach so eine Aktion war, um diese ganzen Spam-Accounts löschen zu lassen. Also dass Twitter halt sieht, oh shit,
genau.
Spam-Accounts und einfach alle.
Ja, tatsächlich waren auch viele Accounts, die da drin waren, doppelt. Mhm. Also ich glaube, allein 20.000 von den 50.000 waren schon doppelt. Genau. Und dann bleiben noch irgendwie, oder es waren nicht ganz 20.000, aber dann bleiben irgendwie noch 34.000 irgendwas übrig.
Ja.
Und davon waren schon relativ viele von Twitter gebannt wegen Spam.
Ja.
Und also ich würde jetzt mal erwarten, dass da irgendwo bei so einem Twitter-Spammer einfach mal die Datenbank aufgemacht wurde und die ganzen Accounts halt irgendwie in die Freiheit entlassen wurden, würde ich es mal nennen.
Mhm. Genau, da gibt es auch eine coole Seite, die ich gefunden habe, blog.sz.se, und der macht da auch so Statistiken drüber. Ganz unten schreibt er noch im Update, dass es wohl so aussieht, dass es alte gehackte Accounts sind vom letzten Sommer und Spam-Accounts mit irgendwie zufälligen Passwörtern. Weil das, wenn man sich durch die Liste durchschaut, dann fällt halt einfach schon arg auf, dass irgendwie bestimmt die Hälfte aller Passwörter, also gefühlt die Hälfte, waren irgendwie Passwörter, die 7 Zeichen lang waren und halt einfach zufällig generiert, und das macht man einfach nicht.
Und der absolute Großteil war von den E-Mail-Adressen war auch tatsächlich irgendwelche waren Hotmail-Adressen, die ja auch gerne von Spammern benutzt werden.
Genau, und com.br, das ist in Brasilien. Also das fällt halt schon auf.
Ja.
Gut, also Fazit, alles nicht so schlimm.
Ja. Nicht so schlimm. Twitter hat da irgendwie ein Statement rausgegeben, dass die ganzen Accounts jetzt zurückgesetzt wurden und die Benutzer eine E-Mail bekommen haben und die müssten die jetzt halt wieder manuell aktivieren. Aber da wir davon ausgehen, dass es eh zum Großteil Spam-Accounts waren,
ja,
können wir vielleicht hoffen, dass jetzt irgendwie mal für kurze Zeit weniger Spam auf Twitter los ist oder so.
Ja. Sehr gut.
Genau.
Oder auch nicht gut, je nachdem. Aber genau. Trotzdem kann man natürlich durchgreppen. Es geht ja schnell.
Ja.
Also die sind auf Pastebin gehostet.
Das sind fünf so Dokumente auf Pastebin.
Fünf Pastes.
Kann man mal durchgucken.
Genau, kann man.
Das Erste, was ich gemacht habe, ist einfach Flight in die Suche eingetippt und dann durchgeguckt, ob da irgendwie
mein Username dabei war. Alle gemacht, ja.
Genau, also das ist tatsächlich relativ unspektakulär.
Fragt sich, wie viele ihr Passwort gesucht haben.
Und wie viel ist dann gefunden?
Ja, mein Passwort weiß ich 1, halt nicht.
1, 2, 3, 4, 5,
das ist 6. Das Ding.
Ja. Oh, das muss man
nicht. Weiß irgendjemand von euch sein Twitter-Passwort? Also kann das ich im Kopf merken? Ich nicht.
Nee. Das ist ein generiertes. Wenn, dann wird nachgeguckt.
Richtig.
Dann wird es halt gekopiert und pastet aus dem.
Genau. Aus dem OnePassword oder aus KeePass oder aus was auch immer. Was ihr da benutzen wollt. Ist ja alles toll.
Genau, solange ihr es benutzt. Außer ihr benutzt so ein verkrepeltes. Außer ihr benutzt ein verkrepeltes Passwortprogramm, was wir vorletztes Mal hatten, glaube
ich. Ja, oder ihr benutzt Nacktscanner, dann ist auch blöd. Weil da gehen Sachen kaputt.
Nacktscanner sind ja eh eine super bescheuerte Idee, was wir es ja schon ganz oft hatten. Und in den USA gab es jetzt wohl einen Fall, dass eine Diabetikerin hat halt gesagt, ja, sie hat diese Insulinpumpe in sich und dass sie nicht durch diese Nacktscanner durch kann, weil das kann halt sein, dass kaputt geht. Und die wollten nicht auf sie hören, dann haben sie halt trotzdem durchgeschickt und dann ist es diese 10.000 Euro Insulinpumpe halt einfach vernichtet worden von diesem.
Ja, sie ist dann einfach kaputt gegangen oder hat die irgendwie angefangen, wild Insulin zu pumpen, weil sowas, das kann tatsächlich auch tödlich enden, wenn da sowas irgendwie mal wirklich so schief läuft.
Ja, tatsächlich war es hier so, dass es einfach kaputt gegangen ist und einfach nicht mehr funktioniert hat.
Musstest du die TSA zahlen?
Ja, TSA ist ja quasi der Staat, oder?
Ja, aber das müssen dann
die zahlen. Ja, also die müssen da irgendwie Schadensersatz bezahlen, garantiert.
In Amerika sowieso.
Also das Problem ist halt an den Teilen, man kann nicht einfach alles testen, was es so gibt. Und deswegen geht auch ab und zu mal wieder
super kaputt. Schwachsinn.
Das ist auch ein riesen Scheiß einfach, ja. Hatten wir schon ein paar Mal.
Die sollen die weiter abtasten.
Ja.
Der Marc hat sich ja auch extra in den Schritt greifen lassen.
Der hat sich schon drauf gefreut.
Oh yeah. die Japaner machen sich ja auch darüber lustig. Da gibt es ein lustiges Video,
ich weiß nicht. Das haben wir schon mal verlinkt, glaube ich.
Genau. Sehr gut. In Japan ist das einfach nicht so. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Stimmen aus den USA, die halt sagen, dass es eine bescheuerte Idee ist. Dass die TSA da Geld verbrennt, aber das ist ja nicht so, als ob die Leute es nicht wissen würden. Jo.
Okay, jo. Dann, ich habe gerade den Faden verloren. Ach so, Ubuntu. Ubuntu ist total toll. Also meine absolute Lieblingsdistribution. Er hat mich ja letztens mit einem Bluescreen begrüßt und seitdem...
Bluescreen?
Ja.
Haben die nicht nochmal irgendwie Orange oder so gemacht?
Nee, also
das könnten sie ja wenigstens
machen. Orange-Screen?
Ich hab ein Update gemacht hier auf dem Netbook und danach ist es hochgefahren und hat mir einen Bluescreen gezeigt und ich habe gedacht, leck mich da am Arsch und hab's einfach runtergeschmissen. Habe ich getwittert. Ich kann es auch nochmal irgendwo.
Ich war von Ubuntu letztens übrigens positiv überrascht. Ich habe nämlich mal kontrolliert, was ihr da erzählt habt. Und habe mir. Ich war dabei.
Ach, du weißt jetzt, was Aptitude. Unity ist.
Aptitude. Nee. Ich war dabei, eine Vagrant-Box für Ubuntu 12.04 zu bauen. Weil da gibt's momentan noch keine in diesem Internet und ich hätte eine gebraucht, deshalb habe ich gedacht, baue ich mal eine. Und dann habe ich mal geguckt und da ist tatsächlich also in der LTS-Server-Variante von aktuellen Ubuntu, wenn man das nackt installiert, ist Aptitude mit drauf.
Bei 12.4 aber nur,
bei 12.4.
Bei 10.4.
Bei 10.4 bin ich mir nicht sicher. Also da kenne ich nur die VMs, die von EC2 normalerweise hochkommen und da ist es auch mit drauf.
Wir haben aber auch nicht vom Server geredet, sondern von der Desktop-Variante.
Hab ich mir gedacht, weil bei der Desktop-Variante ist ja dann irgendwie Synaptic oder was mit dabei.
Nee, du bist nur dieses Software-Center.
Software.
Was ist das? Hieß das nicht mehr früher Synaptic oder ist das was anderes?
Ja, Synaptic war immer parallel.
Das Software-Center. Frontend davon.
Genau. Okay.
Also Software-Center. Ja. Ubuntu Software-Center.
Ja. Aber das ist ja, also man benutzt ein grafisches Frontend dafür. Also wie gesagt, in der Server-Variante war Aptitude dabei, fand ich gut, funktioniert auch gut genug. Und
Klar, ich meine, auf dem Server ist es ja auch nichts anderes als ein Debian. Also es ist
mit aktuellen Paketen, mit kommerziellem Support und offiziellen Easy. Also mir geht es halt vor allem um die Easy-2-Images, die man direkt von Canonical bekommt und wo man nichts irgendwie Third-Party-Gebautes oder so braucht.
Ich war einfach wieder genervt. Ich habe gedacht, das kann dann wohl nicht wahr sein bei so einer. Aber vielleicht ist es auch einfach mal ein Vibe. Vielleicht wusste das OS gleich, hey, der Typ mag mich eh nicht. Und dann. Es hat angefangen,
ein Bewusstsein zu entwickeln.
Das war ganz schön awesome. Eigentlich. Absolut. Nice. Ich habe das Ding neu gestartet und was macht es? Es zeigt mir einen Bluescreen.
Dazu auch gut, der O-Ton im Artikel, Shuttleworth lobte die Stabilität von Ubuntu.
Mhm, genau. Wenn es dann erstmal läuft, läuft es wahrscheinlich, aber um da hinzukommen.
Oder wenn man upgradet. Da habe ich nachher noch einen lustigen Artikel aus dem Heise Forum. Den habe ich in Lesefu verlinkt. Sehr gut.
Aber ja. Ubuntu strebt ja jetzt Weltmarktanteil von 5% an. Also sind schon auf einem guten Weg. Die haben jetzt schon so viele.
Haben sie gesagt, dass sie es haben wollen?
Ja, yeah, haben wir gehabt. Das aber, ist einfach aber super sie bescheuert. Haben jetzt auch schon irgendwie. So und so viel 1.000 Millionen vorgefertigte Dell-Boxen verkauft und das ist schon dieser Marktanteil ungefähr.
Ja, die Frage ist halt, wie viele haben da wirklich jetzt noch Ubuntu drauf?
Ja, klar.
Das kann ja auch sein, dass sie es nur gekauft haben, weil
es billig war.
Weil man da sich die Lizenz für Windows gespart hat.
Oder piraten kann.
Ja, gut, aber was ist denn dann drauf, wenn man sich die Lizenz für Windows spart? Da macht man ja auch Ubuntu drauf oder Debian oder.
Aber es kann ja sein, dass die sich dann danach wieder Windows installiert haben.
Na gut.
Oder so.
Dafür kaufen wir eine Windows-Lizenz. Wie viel Windows-Lizenz habt ihr ja jeder? Irgendwie so gefühlt 30 oder so.
Bestimmt.
Und installieren halt Linux drauf. Also ich meine.
Ja. Ja gut, ich habe 30, aber ich habe ja für die Windows-Lizenzen auch nichts bezahlt. Das bekommen wir halt von der Hochschule. Aber, ja. Also beziehungsweise über
aber hier, DNA. Aber trotzdem hast du lauter Notebooks schon gekauft und was weiß ich. Und da war immer eine dabei. Und
ich habe tatsächlich zwei Rechner bisher gekauft, wo eine Windows-Lizenz dabei war.
Ja. Also ich habe die halt immer gekauft, weil die billiger waren jetzt einfach.
Ich glaube ich nur einmal. Ja,
weil es ein super Stress ist, einfach Rechner zu kaufen, wo keine Windows-Lizenz.
Also ja, genau, wenn
man normalen PC will, dann muss man da irgendwie erst mit dem Support telefonieren und dann irgendwie widersprechen und gib mir keine Lizenz und dann spart man vielleicht 30 Euro oder so. Ist es ja dann auch nicht wert.
Das ist halt einfach ein Scheiß. So, was haben wir da als nächstes Thema?
Ultrabooks.
Also, das fällt ja schon, bevor es überhaupt richtig angefangen hat.
Ubuntu mobile Geräte
wollte ich sagen.
Mobile Geräte. Das habe ich übersprungen, weil wir gerade bei der
anderen Diskussion waren.
Ja. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall will Ubuntu irgendwie auf mobile Geräte.
Für Tablets.
Sie wollen ja TVs haben, wollen die auch wie Apple überall hin so gefühlt.
Ja, aber Unity, das macht ja auch schon Sinn auf Tablets eigentlich nur, oder? Ja. Also das ist ja quasi das Einzige,
wo es. Ist aber trotzdem noch ein bisschen scheiße. Mhm.
Aber ich glaube sagen wir es mal so, von den ganzen Open-Source-Firmen, die da irgendwie was reißen könnten, ist Canonical der ich es am ehesten zutraue, was Benutzbares zu produzieren.
Ja. Klar. Also eigentlich ist mir auch egal, was die machen. Die sollen halt machen.
Die sollen halt einfach coole Sachen machen.
Also ich meine, wenn es dann irgendwann funktioniert und da kommt was Cooles raus, dann warum nicht? Ja. Also,
ich bin da gespannt. Ich meine, wenn du jetzt einen Fernseher kaufst, ist da ja auch schon Linux, BSD, Gedöns drauf. Also kaufst du einen Fernseher, hast erstmal so eine dicke Anleitung mit.
Also ich meine, letzten Endes ist es dann halt ein Linux-Kernel, wo dann halt ein bisschen eine Busybox außenrum ist und dann irgendwie proprietärer Scheiß oben drauf ist.
Genau.
Aber da kannst du keine richtige Software nachinstallieren und sonst
irgendwas. Ja, deswegen sage ich ja, dann doch lieber gleich so ein Ubuntu TV oder sowas, wo du die Möglichkeit hast, irgendwelche cleveren Sachen mitzumachen und wo es, was weiß ich, vier verschiedene Hersteller gibt, die dir da so ein Ding bauen und du unter denen auch noch austauschen kannst. Jetzt hast du halt bei dem einen kannst du das tun, dafür hast du, also bei dem einen hast du die ARD-Mediathek, dafür hast du beim anderen die ZDF-Mediathek, aber es gibt irgendwie keinen, wo du beides sinnvoll hast oder sowas.
Ja, außer ich denk's, genau, wobei, aber beim Beispiel Media Center, da würde ich doch eher, also es gibt schon mal als kommerziellen Anbieter, der auch Hardware liefert, gibt zum Beispiel Boxy. Da hat Marc, glaube ich, vor einer Weile mal drüber geredet. Ja, der hat ja so eine Boxy-Box.
Ja, ja, aber es ist nicht direkt im Fernseher drin. Du willst ja nicht erst noch ein Gerät kaufen und es nochmal anschließen müssen, weil eigentlich hat der Fernseher ja schon alles drin. Ja,
da hast du es halt wahrscheinlich auch wieder wie bei irgendwelchen Routern. Da installierst du, dann zur Not gibt's vielleicht irgendwann mal Fernseher, wo vielleicht ein OpenELEC oder sowas mit drin ist und dann hast du halt Versionen, die sind 3-4 Jahre alt, weil das keiner
updatet. Fernseher updaten auch mittlerweile automatisch.
Ja, genau, das ist halt auch ein cooler Vektor für potenzielle Sicherheit.
Ja, ja. Also mittlerweile updaten die ganzen Geräte Blu-ray-Player, alles updatet sich automatisch übers Internet, wenn du nicht explizit Nein sagst.
Ja, okay. Genau. Dann ja.
OpenELEC.
Also ich habe tatsächlich zu der Zeit, als ich noch Fernseher benutzt hatte, gab es noch keine Fernseher, die irgendwie updatebar waren.
Hm. Daher. Ich habe jetzt so einen, der ja auch nur einfach ein großer Anzeigebildschirm ist. Der einfach Fernsehen ist da dummerweise mit drin, ließ ich mich ohne bestellen. Ich meine, ich finde es ganz nett, aber die ganzen Funktionen kannst du halt nicht benutzen, weil es einfach dumm ist. Ja, das ist halt kaputt. Ich hätte da gerne so ein XBMC oder Boxy oder Flux oder so. Egal, die sind ja alle irgendwie eine Familie. Aber irgendeins davon, was richtig funktioniert, da auf dem Fernseher drauf, wäre wunderschön, ja. Aber nein, stattdessen hast du da irgendwie so eine komische Software, die halt nicht richtig funktioniert. Und das ist einfach, und nur die Hälfte tut von dem, was du willst, ja. Und dann kannst du halt keine MKVs abspielen, dann kannst du nicht dies, kannst nicht jenes, kann nur irgendwie H264 und sonst nix. Und dann denkst du, ey, und MTS2 oder so ein Gedöns. Und das ist echt, das ist anstrengend.
Aber Raspberry Pi kommt ja bald, den kann man dann überall rankleben, weil das Ding so klein ist. Ist ja kein Problem dann mehr.
Ja, klar, aber es ist trotzdem wieder Hardware. Und ich meine, in dem Fernseher ist ja schon genug Zeug drin. Genau. Das könnte das
cool einfach wäre, so. Cool wäre, könnte man einfach das Ding rauswerfen und irgendwie was Richtiges reinbauen. Ja,
das wäre gut. Jetzt sind wir aber abgeschweift, wir waren bei Ubuntu für mobile Geräte.
Genau. Aber das ist ja, also so ein Fernseher ist ja gar kein
mobiles Gerät, oder? Wo wir gerade bei dem Thema waren, da würde ich gerne noch was einschieben, was wir vielleicht, was vorher weiter unten war, nämlich dieses mit Libray. Habt ihr das gesehen?
Nee. Libray?
Genau, da gibt es ein Kickstarter-Projekt, was eine Alternative zu Blu-ray etablieren will. Und die sagen, okay, wir benutzen...
Alternative zu CDs quasi?
Die wollen als Speichermedium wollen sie SDHC-Karten benutzen und halt offene Standards. Die wollen irgendwie als Videocodec VP8, Audio Ogvorbis und als Container Matroschka.
Also wollen sie quasi SD-Karten mit Video bespielen?
Genau, aber dafür soll es dann Appliances geben, die du dir quasi wie einen Blu-ray-Player und einen Fernseher stellst, wo du dann einfach die Karten reinsteckst und die tun.
Ah.
So habe ich das interpretiert. Also ich hätte da persönlich jetzt keine Verwendung für, aber und ich glaube auch nicht, dass da die Content-Industrie großartig irgendwie drauf anspringen will, weil die haben ja gerade Blu-ray selber spezifiziert und irgendwie enforced und DRM und alles mögliche, was da außen rum passiert. Also ich weiß nicht wirklich, was es soll, aber ist mal interessant, vielleicht also drüber nachzudenken.
Wenn man einen XBMC hat und dann nimmt man so eine SD-Karte und stopft die da rein, wenn man davor irgendwie MKV raufgedrückt hat, dann spielt er die auch ab. Ich weiß nicht, warum man da jetzt noch was Bonusmäßiges quasi braucht. Diese Appliance könnte dann halt ein XBMC sein. Und der kann das ja jetzt schon. Also ich verstehe nicht, was es soll tatsächlich.
Ja.
Wir können mal auf Kickstarter drücken.
Ja, ich gucke mir das gerade an.
Kickstarter-Projekt, das ist.
Die wollen irgendwie $19,000 haben. Ich weiß nicht wirklich für was.
Ich weiß aber nicht wofür.
Ja.
Wahrscheinlich damit sie irgendwie hart arbeiten können.
Also das soll irgendwie eine Linux-Distribution sein, die dann halt dafür optimiert ist oder so.
Ja, nennt sich OpenELEC.
Ja. Okay, lassen wir das.
Ja, aber sollen sie halt Geld sammeln, ist ja kein Problem.
Ja. Tut ja keinem weh.
Genau, tut ja keinem weh, wenn sie es irgendwie haben wollen. Der Typ sieht auch so ein bisschen Unixy aus.
Hat er einen Bart?
Ja. Einen weißen Bart.
Ja. Dann hat er alles richtig gemacht.
Er hat so einen weißen Bart in der Mitte und dann wird er an der Seite einfach braun.
Sehr gut.
Braun klingt blöd. Waren wir nicht bei Ubuntu für mobile Geräte?
Ja, doch, aber.
Ach so, ja, und ich wollte
also sagen, Libray. Also, das war jetzt diese Libray.
Genau.
Ist ein Scheiß. Ist meine Einschätzung einfach mal.
Also ich weiß nicht wirklich, was es soll, aber vielleicht gibt es da ja interessante Anwendungsfälle für das
oder auch nicht. Ich will einfach alles in einem Container haben, der abgespielt wird und gut ist.
Nennt sich MKV.
Ja, genau. Alles in MKV, alles richtig, alles schön und bitte von allen Geräten abspielbar.
Das ist ja super.
Dann ist es völlig egal, wo es
liegt. Nee, bitte von meinem Gerät abspielbar. Genau. Das ist mir vollkommen egal.
Die anderen Geräte sind eh irrelevant.
Richtig.
Aber was mich gerade super nervt, sind irgendwelche Releases, die dann irgendwie Sachen auf MKV releasen und dann, wo dann noch tatsächlich Untertitel in 1000 Dateien noch neben der MKV rumliegen, wo nicht in der MKV drin. Warum macht man sowas? Das sind Leute, die haben irgendwie den
Sinn nicht verstanden.
Die haben den Container oder die Features des Containers oder was auch immer nicht verstanden. Das ist einfach scheiße. Ja. Aber Zurück zum Thema. Ubuntu,
mobil. Achso, mobile, ich wollte sagen, Fernseher sind keine mobilen Geräte, oder?
Kommt drauf an, wie klein der Fernseher ist.
Also ich habe meinen Fernseher gerade nicht dabei, muss ich ja sagen. Weil mit irgendwie mit 47 Zoll wird es halt schon ein bisschen schwer, das Ding immer mitzuschleppen.
Ja.
Also ich meine Tablets, ja, macht Sinn. Dafür, das, so sieht ja Unity auch aus. Sieht aus wie für Tablets gemacht. Das ist jetzt auch keine Überraschung, aber für Fernseher.
Das Fernsehinterface sieht halt auch ein bisschen scheiße aus.
Ja. Ja, gut, das kann ja mal werden.
Das kann ja auch so werden wie XBMC. Einfach fährt
ich
wahrscheinlich.
Ich bin einfach GNOME 3 Fanboy, also.
Also für so komisches.
Warum?
Du benutzt weil GNOME 3 so super einfach ist. Ja, Ubuntu ist halt drunter, aber das ist GNOME 3 halt.
Stockt schon ein bisschen.
Jetzt ist auch ein Chromebook, Mann.
Genau, jetzt ist
es keine Ausrede. Hattest du wenig Kern oder was?
Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, wie viel das hat.
Das hat doch zwei, macht doch
ziemlich.
Das hatten wir letztes Mal schon mal, oder?
Ja, genau, das kannst du dieses Aurora benutzen.
Ach nee, das habe ich aber nicht abgedatet.
Ubuntu. Jedenfalls gibt es da jetzt eine Portierung von Unity für Android, wo dann quasi als Basis ein Android genommen wird und der Android-Kernel und die Treiber, die da drauf laufen und so weiter und dann halt quasi als Plattform da drauf dieses Unity und da wird halt ein normales ARM-basiertes Linux mehr oder weniger drauf ausgeführt. Beziehungsweise halt so ein angepasster Android-Kernel wahrscheinlich, was ja auch nichts anderes als ein Linux ist.
Ja, also wie gesagt, schön, dass sie das machen. Immer mehr Geräte damit, sollen sie irgendwie Geld verdienen.
Ich hätte gerne mal irgendwas, was ich gerne benutzen würde. Das ist ja das Problem. Es gibt tausend irgendwie Möchtegern-Alternativen für irgendwelche Tablets und sowas, aber die sind alle irgendwie blöd.
Ja, warte einfach noch, bis deine Kinder groß sind, dann wird das schon.
Und bis dahin habe ich mir schon ein iPad gekauft.
Ja, aber iPad ist auch bloß ein großes Telefon. Und die haben sich da auch nicht viel Mühe gemacht. Ja, aber
das ist ein das ist ein Gerät, was ich tatsächlich benutzen möchte.
Das
aber halt die ganzen, also im Vergleich zu den ganzen Android-Tablets und im Vergleich zu den ganzen Tablets, die
jetzt so irgendwann mal angekündigt sind. Warte einfach, bis die Titzen-Tablets kommen.
Genau.
Die Porno-Tabs.
Da weiß man auch, warum sie 11 Berührungspunkte erkennen.
Das ist aber bloß bei den,
bei den iPads so.
iComputern so, oder?
Ich glaube auch nur so bei den iPads, die iPhones, die können, glaube ich, nicht so viele Sachen.
So viele Finger kriegst du nicht auf dein Telefon auf.
Challenge accepted.
Nee, aber du musst ja jetzt noch, wo ist 11?
Hier.
Ja, jetzt haben wir 11.
Ja, also, aber das hat noch nichts gemacht damit.
Ja.
Das heißt, es funktioniert nicht.
Ja, wir können da halt keine Gesten machen, weil du kannst den Finger nirgends hin bewegen. Ja. Aber ja.
Okay. Mhm. Cool. Und Ubuntu kommt härter. Ich wollte mir auch irgendwann mal auf meine Kiste zu Hause einen Ubuntu Server, jetzt wo es stable ist, installieren, weil das Arch Linux, was ich gerade drauf laufen habe, ist einfach so hart verkrepelt, dass irgendwie Audio kaputt ist. Und NFS ist kaputt und irgendwie ganz viele andere Sachen und das ist schon ein bisschen blöd.
Ist gerade eingefallen, dass ich meinen seit Monaten nicht mehr upgegradet habe.
Ja, sei froh, dann funktioniert es wenigstens.
Das letzte Mal, als ich kann mich noch daran erinnern, das letzte Mal, als ich ein Update gemacht habe, ist mir Pac-Man um die Ohren geflogen.
Ja, du musst erstmal ein GCC deinstallieren.
Was?
Warum? Ist immer so.
Nein.
Der GCC hat immer komische Dependencies.
Ach.
Ist so. Ist aber kein Problem, GCC braucht man eh nicht.
Aber wie gesagt, lest nachher bei dem Lesefu den Artikel aus dem Heise-Forum.
GCC deinstallieren.
Nee, da geht's um was Ähnliches. Aber Ultrabooks.
Ultrabooks.
Und ja. Monsterbook.
Ja. Ach, ja. Ich habe ja das Gefühl, das hat schon irgendwie aufgehört, bevor es überhaupt begonnen hat mit diesen Ultrabooks.
Ultrabooks sind cool.
Ultrabooks sind cool.
Ja, das beginnt schon damit, dass die jetzt irgendwie Intel darf seine Ultrabooks nennen und AMD nennt seine dann Sleekbooks.
Ist ja eigentlich scheißegal, weil,
ja, das ist doch scheißegal.
Ist egal, Hauptsache die sind klein, leicht und schnell. Und
aber da gibt's überhaupt keinen Grund dafür, warum sollte ich mir so ein Teil kaufen und nicht ein MacBook Air?
Weil du ein Apple-Fanboy bist, deswegen.
Nee, die Dinger sind genauso teuer, die haben genau
die
gleichen
Namen. Nein, die sind nicht genauso teuer,
die
sind
kosten genauso.
Außerdem sind die verarschen einen Apfel drauf, ey. Diese Kackäpfel, ey.
Echt? Genau, die können nicht mal Ctrl-Q.
Genau.
Also schon, aber da passiert das Falsche.
Ctrl-Q ist was anderes.
Alt-GR-Q. Jedenfalls, also ich muss mal sagen, die Ultrabooks sind schon billiger geworden und diese neuen.
Außerdem ist das MacBook Air ein Ultrabook.
Ja, das mal abgesehen.
Das erste.
Ja.
Und? Jedenfalls, wo waren wir hier? Bei den Sleekbooks. Also die Sleekbooks kosten gerade $800.
Wie sollten sie
Titzenbook
nennen?
Das ist
750 Dollar sogar.
620 Euro oder so, ne?
Das ist halt einfach, nicht so viel Geld.
Das ist das, was früher diese Netbooks, Netbooks waren. Ja, die Netbooks, die sind jetzt die Ultrabooks. Nee, die
Achso, nee,
die
sind jetzt einfach besser. Mal untergegangen. Sorry, Ultrabooks kosten $750, 14 Zoll, und die Sleekbooks kosten $699.
Alter.
Das heißt, die sind nicht so teuer wie die.
Das ist halt einfach, das ist halt einfach auch ein anderer Formfaktor. Das ist ein ganz normales 14 Zoll Notebook.
Ja, ist doch cool und leicht.
Und es ist super leicht.
Ich finde ja gut, 14 Zoll ist halt noch ein bisschen zu
groß. Aber hier gibt es auch 13 Zoll. Es gibt aber auch 13
Zoll. Naja, 13,3.
13,3
ist okay. 13,3 ist genau die richtige Größe einfach.
Oder 13,4.
Das ist 12, das ist geil. Das ist richtig gut.
Was ist das? 11,6. Ich finde tatsächlich 11,6 ist auch eine coole Größe, aber die gibt es einfach nie wieder.
Also ich finde 11,6 bis 14 geht. Alles andere ist scheiße.
Ja, denke ich. Also 14 ist tatsächlich schon wieder ein bisschen groß.
Also dadurch, dass ich keinen anderen Rechner benutze, ist halt bei mir...
Ja, dein Teil wiegt aber auch 5 Kilo oder so.
Nee, aber...
3,6 oder 3,8.
Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, ich habe immer einen Rucksack dabei und da ist halt das Notebook drin und ich benutze es halt für alles. Und also ich könnte mir sowas vielleicht als Zweitrechner vorstellen, aber als Workstation brauche ich irgendwie mindestens 15 Zoll. Weil Screen Estate und mehr Platz.
Das habe ich vorher auch gedacht, so. Aber
nee, ich hatte tatsächlich davor ein kleineres Notebook. Ich hatte einen kleinen, ich hatte einen 14 Zoll ThinkPad und das war mir tatsächlich schon zu klein.
Okay. Was hast du jetzt? 17 oder
15? 15. Also, ja.
Ja gut, wenn die Auflösung stimmt, dann ist halt geil. Ne? Also ich hatte einen 15er mit einer scheiß Auflösung und dann auf der Arbeit hatte ich einen 13er mit einer geilen und das war viel größer.
Ja. Ich habe halt, also mein privates MacBook ist halt das mit der, das MacBook Pro 15 Zoll mit der hohen Auflösung, das hat dann irgendwie 1600 irgendwas, 1680 mal irgendwie 1050 oder so. Okay, ja. Und das ist dann schon echt angenehm.
Also ich warte jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr, bis diese Ultrabooks, Sleekbooks irgendwie angenehm sind.
Thin und Books. Dann
wie auch immer Books, Paperbooks. Sternchenbooks.
Scheißegal, Books.
Books, ja. Bookbooks.
Leichte
Scheiß. Und dann hole ich mir auch so einen Scheiß.
Genau, Lightbooks einfach.
Scheißegal. Leichte Rechner.
Book. Jedenfalls, also ich habe hier auch mit 11,6 habe ich eine 1280er Auflösung, das ist halt schon angenehm.
Ja, ich auch.
Das ist einfach genau die richtige Größe und genau die richtige Auflösung.
Wo wir gerade bei Apple waren, die haben auch gefailt. Die haben irgendwelche, ihre Security-Gedöns
also ist einfach ist halt nicht krass, secure. Das ist halt krass, wie viel Zeug da in letzter Zeit rausgekommen ist, wo Apple überall kaputt ist. Es kommt einfach, also meine Meinung ist, es kommt dadurch, dass
die hatten lange genug keine Probleme.
Nee, die hatten lange genug zu wenig Aufmerksamkeit einfach. Weil es halt keiner benutzt hat.
Keine Probleme.
Nein, Probleme gab es davor schon tatsächlich.
Nee, ich meine mit Probleme für Apple, dass sie Leidensdruck hätten, um irgendwas zu ändern.
Sie hatten keinen Leidensdruck. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung davon.
Wir haben übrigens, die FSF-Seite ist einfach mal down.
Geht er down.
Weil alle denken irgendwie, Richard Stallman ist tot.
Ja, das kann sein.
We're currently experiencing technical problems.
Die glauben alle, Stallman ist tot.
DDoS.
DDoS. Ich glaube ja, der Webserver lief einfach auf Stallmans Headschritt.
Dafür hat er echt eine gute Anbindung gehabt, oder? Der hat wahrscheinlich schon LTE gehabt. Aber nur free LTE, open source, free.
Dafür gibt es noch keine freien Chips.
Doch, er hat einen gebaut.
Scheiß drauf.
Genau. Ja, Headschrittmacher mit LTE, ganz wichtig.
Hat er einen Headschrittmacher?
Nein.
Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Aber
ich glaube, da gab es mal einen Artikel drüber, dass er sich einen eigenen schreiben würde. Das ist echt nur ohne Scheiß, glaube ich.
Ja, das ist proprietary technology.
Kann doch nicht sein Herz davon so. Ne?
Doch, der kann
solange
das.
Solange der Linux-Kernel draufläuft, ist kein Problem.
Dem ist es egal. Dem ist es auch egal, wenn kleine Katzen sterben.
Nein, stimmt nicht.
Doch.
Was? Wenn die Katzen free Open Source Katzen sind, dann ist ja auch schon. Das ist echt traurig darüber.
Ne, nur free Katzen, nicht Open Source.
Ja, wenn du
genau. Ja, beides, oder?
Nee, Open Source Katzen ist verboten, darf man nicht. Open Source akzeptiert er nicht. Nee.
Aber wenn
wir sagst, sind jetzt hier wieder, wir sind bei Apple, genau. Die haben Scheiße gebaut.
Ja.
Und zwar ein blöder Bug.
Und zwar ein Bug nach dem Update, was sie ja nochmal
retarded. Ziemlich peinlich,
aber retarded ist
einfach. Genau, die haben, es gab ein Update und dann haben die für die alte FileVault-Generation, also wir haben das, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, es gibt ja da die zwei Unterschiede. Entweder du hast eine Whole Disk Encryption, wo dann quasi deine komplette Platte verschlüsselt ist, oder halt dein Home Directory. Und beim Home Directory ist es ja so, dass nur Home Directory quasi verschlüsselt ist und der Rest des Betriebssystems ist dann halt unverschlüsselt.
Mhm, genau.
Und auch die Logs.
Ja.
Und da gab es jetzt halt einen blöden Bug, dass
systemweit Debug-Logs angeschaltet
waren. Genau, das systemweit Debug-Logs an waren und die haben dann halt zufälligerweise auch das FileVault-Passwort auf die unverschlüsselte Platte geschrieben, was echt uncool ist. Aber ja, wenn man irgendwie Line benutzt, dann hat man eh...
Ja, aber das ist ja, ganz, aber wenn man geupgradet oder? Hat, dann auch nicht. Was? Wenn man geupgradet hat von dem davor auf Line, dann hat man das ja trotzdem, das Problem.
Nee, aber das sagt ja normalerweise, dann möchtest du das neue Shiny Full Disk Encryption aktivieren und dann muss halt die anderen vielleicht klicken.
Ja, dann vielleicht. Aber das
aber ist, ich sag nochmal, es ist ein super scheiß Fehler, also... Dürfte eigentlich nicht passieren.
Das ist fast so cool wie bei Android, wo du dann in allen Textboxen irgendwie
routet. Was denkst du, wie ich früher mein Telefon geroutet habe?
Das war super.
Ja, bei Android, da war es lustig. Die haben tatsächlich, Android 1.1 wurde ausgeliefert mit einer Debug-Funktionalität, dass alles, was du in ein Textfeld reingeschrieben hast, in jedes Textfeld mit Root-Rechten evaluiert wurde. Und damals konnte man halt einfach so ein G1 routen, indem man Telnet-D in ein Textfeld reingeschrieben hat und dann mit einem Telnet-Client darauf connected ist und da hat es eine Root-Shell.
Es ist einfach super awesome.
Blöd ist halt, wenn du Reboot eingibst.
Genau. Ja. Ja. Darfst halt keine Freunde haben, die Reboot heißen.
Was fällt dir ein? Hast du es letztens mitbekommen mit dem Mitarbeiter, der Null hieß?
Null. Also ja, das war aber fucking retarded. Ja.
So, aber
wenn das sind so typische Sprachen, die einfach retarded sind.
Ja, das war Soap. Das ist eh retarded.
Das war einfach Soap, was retarded ist. Was dann denkt, so, oh ja, wenn irgendwas Null heißt, dann muss es ja quasi falsch sein, also false sein.
Ja.
Und das ist einfach super retarded. Egal, was man da dazu sagen kann. Soap ist ein Scheiß und das ist ein super Doppelscheiß.
Auf jeden Fall.
Hätten sie mal JSON benutzt zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Oder, aber da kommen wir nachher noch zu.
Kommen wir später noch zu. Echt? Ja, das ist egal. Komm.
Zu Buzzwords, meine ich.
Zu Buzzwords.
Ja, genau, Buzzwords haben wir noch.
Ja. Die WhatsApp verschlüsselt Nachrichten mit einem statischen Key.
Ja, das ist ziemlich uncool.
Das ist apropos retarded.
Ja, apropos retarded. Wir hatten das ja vor ein paar Wochen schon mal mit den Passwortmanagern.
Das ist so wie der XKCD Random Number 4.
Ja.
Ja.
Bei Fair Dice Roll.
Ja. das ist tatsächlich, die haben, also so schlimm wie es sich anhört, ist es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon ziemlich peinlich. Und zwar, was die machen, ist, die verschlüsseln die Nachrichten, die man in seiner History hat, auf dem lokalen Gerät. Mit AES. Und da ist halt der Key für alle derselbe. Also der wird nicht bei der Installation generiert oder wird irgendwie irgendwoher abgeleitet, dass er zumindest nur auf diesem Gerät funktioniert oder so, sondern nein. Die haben
einmal ausgedacht.
Und ja, die haben den irgendwo hardcoded.
K346A.
Nee, und das K ist, glaube ich, die Key, oder?
Nein.
Also würde ich jetzt raten.
Vielleicht.
Also du sagst Key und dann 324 bla 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 bla.
Genau. Aber das ist halt einfach ein, was sind das, 256 Bit?
Nee, 192 waren es.
Gibt doch schon 192, genau. Da gibt es halt
Decrypt, ja, okay.
Also wenn man jetzt irgendwie an ein Backup von dem iPhone rankommt oder wenn man das irgendwie ist glaube ich auch für ein Android-Gerät oder ist es jetzt nur in dem Fall für
ich glaub, iOS? Das ist für alle.
Ah nee, es ist auch für Android, genau. Bei Android ist natürlich lustig, wenn du dann geroutetes Telefon hast, dann ist es natürlich super easy, weil man da auf alles zugreifen kann.
Genauso wie bei Apple auch, wenn du es routest.
Stimmt, ja.
Also
wenn
man seinen Computer oder sein Telefon routet, dann muss man einfach mit den Konsequenzen leben und das wäre dann hier halt eine unverschlüsselte Partition.
Ja.
Die man direkt auslesen kann.
Genau, aber jetzt mal angenommen, man kommt irgendwie an die Datenbank, also an diese SQLite-Datenbank von WhatsApp. Ja. Dann kann man halt alle Nachrichten, die da jemals geschrieben wurden oder die nicht gelöscht wurden, entschlüsseln, wenn man da halt diesen Key benutzt, der für alle gleich
ist. Genau, und wenn man OpenSSL installiert hat.
Ja gut, ich meine, wenn man da irgendwie die Fähigkeiten hat, da an diese Datenbank ranzukommen, dann ist es, glaube ich, das andere nicht so das Problem. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich blöd und ziemlich peinlich. Aber ich habe auch noch nicht gehört, dass die da irgendwie was gegen machen wollen.
Was ich super awesome finde, es gibt den unsec.net WhatsApp Decryptor, wo du deine Messages da hochladen kannst. Und
die finde ich natürlich
gut. Also, das ist einfach super awesome.
Ja.
Es ist einfach super
bescheuert. Das macht keinen Sinn.
Nee, wenn Leute das machen sollen, sie gehören erschossen dafür einfach. Und alle ihre Daten geklaut.
Wenn du das sagst.
Gehören erschossen, ich will es nicht machen, aber es gehören auf jeden Fall.
Okay.
Der Decryptor, genau.
Ich habe gehört, Moskitos sind bösartig.
Ja, Moskitos sind bösartig, das haben wir ja schon gewusst. Aber Moskitos sind so bösartig, dass sie uns einfach stechen, weil sie uns hassen. Und das ist wieder... Das ist,
aber komm,
Forscher haben herausgefunden. Forscher haben herausgefunden.
Aber komm, das ist jetzt ein Link von The Onion.
Ja.
Also, komm.
Ich find's awesome. Ich finde die Idee einfach super gut. Genau, Wissenschaftler haben herausgefunden.
Ja, dass, sie hassen uns einfach
dass hart. Dass sie uns so hart hassen. Sie könnten sich von Pollen ernähren, also quasi nur, aber das machen sie nicht, weil sie uns so hart hassen und deswegen uns stechen.
Aber trotzdem, das The Onion ist halt so ein Fun-News-Network.
Ja, genau das Richtige.
Was das Ganze ja nicht wirklich ernst nimmt. Also ich kann diesen Artikel nicht wirklich ernst nehmen, aber ich find's lustig, weil sie hassen uns.
Ich find's, sie hassen uns einfach so. Sonst würden sie es ja nicht machen.
Okay. So viel zum Thema.
Genau. War der Dinosaurier-Artikel auch auf The Onion?
Nee, der war nicht auf The
Onion. Oh, nee, war Slashdot, ne?
Der war Slashdot, genau. Mhm. Aber der hat wahrscheinlich auf
legit. The Onion.
Super legit, genau. Sobald es bei Slashdot ist, super legit.
Auf jeden Fall.
Aber apropos Moskitos, es kommen ja jetzt ganz gefährliche Moskitos irgendwie nach Deutschland langsam, weil es hier so warm wird.
Du meinst,
ich hier
so wie in diesem kalt. Studio? In diesem Studio ist es gerade echt warm.
Ja, da ist es richtig heiß hier. Mhm. Deswegen haben wir schon ein bisschen das Fenster aufgemacht und irgendwie war da auch der eine Stream gerade kaputt. Also wenn ihr gerade irgendwie auf dem falschen Server wart, dann
habt ihr wahrscheinlich den richtigen Stream gehabt.
Mehr müsst ihr dann nochmal neu connecten oder so. Also irgendwas war da. Ich musste gerade einen Icecast killen. Deswegen.
Warum das denn? Was hast du denn gemacht?
Ja, so war irgendwas kaputt.
Wie kaputt?
Deswegen.
Eminem kann niemals kaputt gehen.
Es hat auch nichts mit Eminem zu tun, sondern mit dem Xenium Streaming Network.
Was ist denn mit Eminem eigentlich?
Eminem, ist awesome. Eminem ist der Rapper, der unser Streaming Setup genau, steuert.
Der Rapper. Der Rapper um den Ice Chaos.
Ja, das ist ein Rapper um den Dark Ice außenrum.
Nice. Ja, genau, der Rapper.
Sehr gut.
Der Rapper um den Dark Ice.
Genau. Ist auch auf GitHub. Ist ein Shell-Skript.
Genau, ist tatsächlich ein bisschen Shell.
Aber gibt es schon ein Shell-Skript, was Ninja Turtles heißt?
Nee. Aber können wir gebrauchen, wenn das irgendwas Cooles macht?
Ja. Also zurück zum Server. Also dieser eine, der da irgendwie spinnt, den habe ich jetzt gerade mal abgeschossen. Das heißt, also der sollte sich jetzt irgendwie gleich wieder erholen. Ist halt so. Wo waren wir gerade? Achso, Moskitos. Ja, auf jeden Fall kommen da irgendwelche gefährlichen Mücken jetzt auch langsam nach Deutschland. Mit den ganzen Krankheiten, Malaria und so. Weil Klimawandel, heiß und...
Also ich finde ja, dass es ganz schön kalt ist, außer jetzt gerade hier.
Was? Draußen ist noch nicht kalt.
Ja, draußen, heute war nicht kalt, aber irgendwie vor 3 Tagen.
Gestern war kalt.
Gestern war es auch kalt. Ach. Alles ein Scheiß.
Ach, ihr seid Memmen. Weiter. Wo waren wir?
Apple baut mal wieder Scheiße.
Ach so, das machen wir dann den ganzen Tag hier, oder?
Apple baut schon wieder Scheiße.
Ja, nee, ihr kennt Instacast, diese Podcasting-App. Ich glaube, Ingo, du benutzt sie.
Ich
habe sie gekauft und habe sie für, zumindest in der Version 1, noch nicht so richtig cool befunden. Die wollten jetzt ein neues Update für Instacast HD fürs iPad releasen und sind da abgelehnt worden wegen der Flutter-Integration.
Ja, genau. Was sie ja machen ist, wenn jemand hört und der hat Flutter im Feed drin und derjenige, der Instacast benutzt, hat seinen Flutter-Account angegeben, dann werden die Podcasts automatisch geflattert und irgendwie meinten sie, das ist irgendwie komisch. Wir wollen von diesen Flattern auch 30% abhaben.
Es geht darum. Die meinten, sie sind einfach, also der Typ, der das Review gemacht hat, war einfach blöd und hat Flatter mit sowas wie Donations, also wie Spenden verwechselt. Und in den...
Ja, was es ja eigentlich auch ist, oder?
Ja, nicht direkt. Weil du gibst ja kein Geld. Du gibst einen Flatter-Klick und der wird dann irgendwann in Geld umgewandelt. Aber das ist ja, das hat ja nichts
mit... Das ist wie ein Like auf
Facebook. Genau, das ist so wie ein Facebook-Like, bloß dass halt noch ein bisschen Geld dranhängt. Aber vor allem,
es wird nicht mehr. Wenn du zigtausend Mal draufklickst, verlierst du nicht mehr Geld, als wenn du einmal klickst.
Jedenfalls hat, also so wie ich das interpretiere, ist der Typ, der dieses Review gemacht hat, der hat einfach Flatter nicht verstanden und hat das irgendwie verwechselt und das ist ziemlich blöd, aber ich gehe davon aus, dass da in der nächsten Zeit Instacast auf jeden Fall wieder in App Store kommen
wird. Aber wie ist denn das, wenn es beim Update abgelehnt wurde von dem Review, dann ist doch das App noch drin, oder? Nur das Update nicht drin.
Oder? Das Update, ja.
Also
ich meine auch,
Instacast ist noch in der App
Store. Ja, ja, Instacast ist noch im App Store.
Also die
Version 1.1.3.
Das ist ja nicht so schlimm.
Um die geht's.
Also ist scheiße, aber.
Naja, ich meine, wenn du
zwei Wochen warten musst, dann.
Naja, du hast x Monate dran entwickeln, willst das Zeug jetzt an deine Kunden rausgeben und dann kommt Apple erstmal, die eine Funktion
möglich. Ich meine, Instacast hat ja auch schon seit längerer Zeit Flutter-Integration und war damit auch im App Store. Ich gehe jetzt darum.
Ach so, und jetzt.
Ja, genau, darum gehe ich halt davon aus, dass dieser Reviewer einfach das System nicht verstanden hat und da einfach das falsch interpretiert hat und deshalb abgelehnt hat. Ja. Genau, von Instacast gibt es ja nämlich auch die Version 2 nämlich. Da wollte ich mal Ingo fragen, hast du es schon installiert und ausprobiert?
Ich habe es installiert, aber jetzt erst seit einem Tag ausprobiert. Mhm.
Weil ich es war ja ich hätte mir auch gleich die Pro-Version
geholt. Also ist jetzt die normale Version ist jetzt ein bisschen billiger geworden. Dafür kannst du das jetzt im App-Kauf jetzt irgendwie die Pro-Version. Und ich meine, die meiste Grundausstattung ist wie vorher auch. Du kannst Zeug abonnieren. Ja,
was mich halt bis jetzt immer super gestört hat, war, dass das Interface so super unübersichtlich ist und dass man über 1000 Screens wandern muss, bis man irgendwie mal zwischen zwei Podcasts wechseln kann oder so.
Ja, also bis du zwischen zwei Podcasts wechselst, das dauert immer noch zwei Klicks. Also das weiß ich jetzt nicht. Aber was halt cool neu ist, du hast jetzt so intelligente Wiedergabelisten, kannst also sagen, du willst die letzten ungespielten, du willst alle, die geladen sind, du willst deine Favoriten, du willst die teilweise gespielt sind und dann kannst du noch selber Wiedergabelisten anlegen und noch weitere intelligente, die zuletzt gespielten, die neuesten Sendungen oder wie auch immer. Das ist halt neu, du kannst irgendwelche Lesezeichen setzen und du hast halt jetzt, du kannst aus dem Player sagen, hey, ich share jetzt die Position nach Twitter oder nach E-Mail oder sowas. Also die ich gerade höre, weil ich was Cooles gehört habe.
Er hat mittlerweile auch dann Support für so ein paar von diesen Podlove-Features wie Deeplinking und alternative RSS-Feeds. Das sollten wir auch noch in
Ein Deeplink?
Da kannst du auf eine Stelle in einem Podcast verlinken und wenn das deine Web-Applikation, über die du deine Podcasts auslieferst, versteht, dann springst du da direkt an die Stelle hin.
Ah, genau, okay. Das, was ich gerade gesagt habe, dass du es teilen könntest über Twitter.
Genau, du kannst dann nämlich sagen, hier dieser Link und dann hast du halt noch so einen Timecode am Link mit dran.
Und dann muss halt die App das aber können, die Webseite muss es können, dass du dich dann da
reinschiebst. Also du kannst quasi, wenn wir irgendwie einen lustigen Witz machen und Leute das sharen wollen, dann könnten die das, wenn unser Octopod das unterstützen würde, das müssen wir demnächst mal einbauen.
Das musst du quasi machen. Du kannst jetzt auch irgendwie einmal, zweimal, 1,5 Mal und sowas schneller anhören.
Ja.
Geil. Das ging vorher, glaube ich, auch nicht.
Das ging vorher nur als globale Einstellung.
Nee, das kannst du jetzt pro hören.
Also quasi, sie nähern sich so langsam ein bisschen Downcast.
Das habe ich mal lange gemacht, so Sachen schneller anhören, so doppelt so schnell. Und dann, wenn das den ganzen Tag macht, das habe ich auf der Arbeit, muss ich das machen. Da muss man so Videos reviewen. Und dann am Ende des Tages ist es halt alles so langsam. So das Leben.
Ja, aber dann hat man mehr Zeit, die coolen Sachen zu machen.
Ja.
Weil einfach alles so langsam
ist. Genau.
Sehr cool.
Ja, jedenfalls bin ich da gespannt. Also ich habe mal eine Woche lang Instacast ausprobiert und es war mir zu unübersichtlich und hatte zu wenige Features und so. Mit der 2.0 bin ich jetzt mal gespannt. Ich meine, ich habe es ja schon gekauft. Wenn ich da mal irgendwie mehr Zeit habe, dann werde ich mal wieder wechseln. Ich muss vorerst erstmal so ein paar Sachen weghören, dass ich das dann alles.
Mir hängt auch einfach auch zu viel gerade. Ich schaff's auch nicht mehr. Ich müsste mal wieder ein paar rausschmeißen, glaube ich. Ich habe einfach zu viele abonniert jetzt. Aber es ist halt so. Die ganzen neuen Features, wie gesagt, wir müssen auch noch einen Teil einbauen, kommt nach und nach. Wir kommen einfach auch nicht dazu, irgendwie alles nachzuprogrammieren. Aber unter Podlove.org sind jetzt auch die neuen Sachen.
Was? Nichts.
Podlove.
Nee, Felix und ich, wir streiten uns gerade im Pad, in dem er Tab drückt und ich das Tab wieder weglösche.
Das ist ja lustig.
Du brauchst voll die vielen.
Also wer sich das mal durchlesen kann, will, was wie das mit den alternativen Feeds aussieht, das hat der Martin von Instacast jetzt, indem er es einfach mal bei sich reingetan hat, als Standard quasi definiert, ist auch beschrieben auf Podlove.org bei Alternate Feeds, also dass man Atomfeeds ineinander verlinkt und sagt, hier, das ist die MP3-Version, wenn du aber zur Enhanced AAC-Version oder zur OGG-Version willst, geht's hier lang.
Das ist ja ein Standard-Feature, was in in Atom mit drin ist, genau, aber die benutzen dann halt das RHEL-Attribut, wo dann genau, halt irgendwie der Player, der es abspielt, oder der Feed-Parser wissen muss, was er damit anstellen soll. Oder er genau. Wirft es halt einfach weg und ignoriert es.
Ja, dem Normalen ignoriert es natürlich, aber wenn das dein Client kann, dann kann er das auch richtig machen. Also das sammelt sich alles gerade so auf Podlove.org. Gibt es auch eine Mailingliste zu, wo wir immer so drüber diskutieren, was jetzt alles Neues Cooles ist. Schauen wir mal, was sich dann noch so draus entwickelt. Ja, wo waren wir gerade?
Da drunter.
Israel. Photoshop. Israel für das Photoshop.
Das habe ich letztens auch gelesen und habe gedacht, okay.
Man darf in Israel keine Leute mehr verändern.
Ja, genau. Also
Bilder, echt?
Also nicht mehr dünner.
Nicht mehr dünner Schuh. Nee, also
nee, das geht tatsächlich.
Genau, also in irgendwelchen Modezeitschriften oder sonst irgendwas oder Katalogen.
Das heißt,
sonst
die Leute müssen jetzt wieder richtig selber hungern und sich voll Fett fressen?
Hungern und sich voll Fett fressen?
Du meinst was? Hungern und weiter hungern?
Ja, genau. Naja,
eigentlich macht das ja gar keinen Sinn. Wieso? Wenn du ein Dickmodel sein willst, dann musst du dich voll Fett fressen.
Achso, ja. Also, was wird aber nicht geschubt? Dann nehmen die einfach dicke Frauen.
Das ist ja nicht die Law dagegen.
Was?
Gegen Fett.
Fettoshoppen. Achso.
Fett ist okay.
Fett darf man noch dran machen. Man darf sie bloß nicht dünner machen.
Ja. Dünnschuppen darfst du sie nicht, genau. Dünnschuppen. Genau.
Naja, und also so dünn wie die manchen Stangen sind. Aber
das
ist ja
das Problem, so was du sagst. Dann gibt es wieder die Models, die hungern sich wirklich.
Aber das ist ja gerade das, was damit verhindert werden soll. Also so wie ich das gerade.
Aber die sind doch alle schon so dünn.
Es gibt zwei Gesetze. Es gibt ein Gesetz, dass du nein. Es gibt ein Gesetz, dass du dass du keine Models mehr abdrucken darfst, die untergewichtig sind laut BMI, laut Body Mass Index. Mhm. Und das zweite Gesetz ist, dass du die Models auch nicht dünn schuben darfst.
Genau, also die Idee dahinter ist, du möchtest keine falschen Vorbilder schaffen. Ja. Durch Leute, die irgendwie künstlich abgemagert wurden.
Aber ich frage mich, warum Photoshop. In Israel, ey. Also ich war da im Frühjahr und die sind gar nicht so dünn.
Ja, die sind ja alle gestorben, dünn. Die schon so dünn sind.
Was zum Teufel, Felix?
Vielleicht, was hast du gesagt?
Ah, nee, es gab sogar so einen Präzedenzfall, aber das war vor 5 Jahren oder so. Ja. Wo wirklich so eine gestorben ist.
Ja, manchmal sterben auch Leute nach einem Marathonlauf, aber.
Ja, falsche Vorbilder. Nee, aber es ist doch. Also ich.
Oder nach einer Konferenz.
Was? Was?
Nee, ist ja noch nicht confirmed. Ist ja noch nicht confirmed.
Ach so.
Warte, auf einer Konferenz. SFS. Schnell nochmal gucken, schnell. Ich gucke auf Wikipedia so lange.
Jetzt hier. Oh, keine News.
Das glaube ich nicht.
Das alte geht wieder. Nein, der ist auch nicht auf Wikipedia tot.
Der Herzschrittmacher.
Vielleicht auf der englischen?
Oh, hier.
Könntest du es verlassen?
Richard Stallman in Bursted. Oh, fuck, jetzt wieder Technik.
Oh, dieses böse Internet und Twitter hat es total verbreitet, dass der Richard Stallman vielleicht bald tot ist.
Der ist aber nicht tot, der ist einfach. Der kann gar nicht.
Wie alt ist der eigentlich?
Der ist einfach so free, Open Source.
der ist so.
Nicht Open Source, tut mir leid, nur free. Tut mir leid, ich, Richard. Ich wollte dich nicht irgendwie verletzen oder so.
Er ist 59.
Na ja, gut, da muss man noch nicht abnippeln, da ist man noch zu. Naja, obwohl man, wenn man seine Füße frisst. Egal.
Das ist Protein.
Protein? Sicher?
Ja. Oder ja, Selbstkannibalismus. Kann das auch sein. Und wenn du nach deinen Fuß und deinen Arm frisst.
Gibt es da Studien?
Da gibt es bestimmt ein Krankheitsbild zu.
Nennt sich Richard Stallman, oder?
Richard Stallman Krankheit.
Aber der benutzt einen Segway, ist das okay? Oder ist das ein Free,
Segway?
Freeway.
Ist das okay?
Der fährt nur
Freeway. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ein Bonus-Segway, den er selber gebaut hat.
Oh, das ist Richard Stallman.
Echt? Ach, der Typ vom Segway ist ja auch gestorben.
Ne? Ja, deswegen ist
er
wahrscheinlich
okay. Der ist ja mit seinem Segway gestorben.
Der ist mit seinem Segway über die Klippe gesprungen.
Ironie.
Ach, die Wolfram Alpha kann dir auch sagen, how old is Richard Stallman?
Ja, natürlich können die das. Das ist quasi wie Siri, nur dass man es eingeben muss.
Ja. Ja, genau. Ja, Siri benutzt das doch.
Ja.
Kennt ihr Notorious Siri?
Nee.
Oh, hier, warte. Das ist
in der Big Bang Theory war letztens Siri dabei.
Da singt Siri die Notorious B.I.G. Lyrics zu. Das ist geil einfach.
Hat
ein Kumpel von mir gemacht.
Habt ihr mal diese?
Da muss es gut sein.
Habt ihr diese komischen Bingsbums irgendwas bei Google eingegeben? Was kommt denn da raus? Ja, was hat er gemacht?
Weißt du, wovon du redest?
Ich habe keine Ahnung, von was er redet.
Ah, das kam auch die letzten Tage irgendwie auf. Ja, da irgend sowas.
Ach, das, genau, ist aber schon
das, ist late, das ist aber schon, aber das ist so alt, her. Das ist bestimmt schon ein Jahr her.
Also man kann Google Translate Laute eingeben. Das funktioniert aber nur, wenn man Deutsch eingibt, weil...
Weil Deutschland einfach so eine verkrepierte Sprache
ist. Ja, ich glaube, Deutsch ist die einzige Sprache, die so solche Laute erzeugen kann.
Ja. Nee, ist es so.
Und ja, da kann man halt bzzz eingeben, genau, und kann dann halt dann? Beatboxen. Ach, also man kann da halt irgendwie Töne beatboxen. Das ist ganz lustig eigentlich. Aber
ja.
Also man kann sich das vorlesen lassen und dann beatbox Google Translate. Aber das ist schon vor über einem Jahr oder so war das, als das mal durch das Internet ging.
Ja, das stimmt. Wir hatten da drüber auch gesprochen.
Mhm.
Aber Richard Stallman ist ja älter als der andere.
Als Siri, ja.
Als welcher andere?
Als der Steve, der letztens gestorben ist.
Aber er hat keinen Krebs.
Vielleicht.
Oh Gott, Leute.
Also
können wir weitermachen?
So langsam geht mir diese Stallman-Gebäsche selbst mir auf die Nerven.
Ja, was? Wir bashen ihn nicht. Wir gucken nur, ob er tot ist oder nicht.
Das werden wir schon noch früh genug herausfinden.
Okay, sind wir durch
mit dem Thema. Aber früher wäre besser, oder?
Collab 2.4 ist da.
Was ist denn ein Collab?
Collab ist ein, wie nennt man das, eine Groupware. Also Kalender, Kontakte, Mail, Gedöns. Und in der neuen Version benutzen wir jetzt auch Roundcube. Ich hatte das, glaube ich, schon damals in Radetux Talk noch gesagt.
Das neue oder immer noch das alte Interface?
Was?
Von die, Roundcube.
Das, die haben ja die Entwicklung gesponsert. Also ein Kunde von denen hat damals gesagt, Wir hätten gerne nicht dieses komische Horde, weil das sieht irgendwie scheiße aus, sondern wir hätten gerne Roundcube und ihr entwickelt mal da was oder bezahlt mal die Leute da. Ja. Es ist leider nicht klar, wer die das war.
Der Kunde.
Die Firma, ja, weil die geheim bleiben wollten, aber die haben auf jeden Fall
die geben Geld.
Genau, die haben die Roundcube-Entwicklung halt gesponsert, so ein bisschen die letzten paar Jahre oder ein Jahr zumindest jetzt. Ich glaube, auf dem Desktop-Summit im letzten Jahr hatte ich das gehört. Und ja, jetzt ist die neue Version mit Collab da, also von Collab 2.4, so der Zwischenschritt nach 3.0. Und ja, die benutzen jetzt standardmäßig das Roundcube.
Ist da ein Link zu, wenn man das...
Wo du es mal sehen kannst, ich glaube, Collab, geh mal auf Collab Sys, das ist ja die Firma dahinter. Collab Sys, ich glaube, es ist kommen.
Collab Sys. Verlinkt das bitte mal.
Können wir mal verlinken. Und da gibt es auch eine Demo. Wenn man
try,
da gibt es eine Demo, da kann man sich mal angucken. Also siehst klar, dass es Roundcube ist und ja.
Na gut.
Ist ja auch nichts Schlechtes erstmal.
Ja, also die Kalender-Applikation funktioniert halt
mit
gut.
Mit Kalender von Roundcube.
Genau, der speichert halt alles, wie es bei Collab so übrig ist, alles in IMAP, ne? Und sieht halt nett aus. Kalender funktioniert, Kontakte, die Collab speichert, sind da drin und so weiter und so fort.
Also testen kann man es nur, wenn man denen irgendwie eine E-Mail schickt.
Also ich habe mich da heute schon eingeloggt.
Du hättest tatsächlich so einen Test, du kriegst einen kompletten Testserver mit allem Funktional.
Also das ist auch Mimimi des Jahres, einfach so diese Demo-Instanzen, die einfach nicht auto-signen, sondern wo man noch so ein verschissenes Passwort eingeben muss.
Ja genau, dann
Passwort
ist es
auch noch ein Test.
Ja genau, das ist
irgendwie, steht es noch drüber.
Also sie könnten es ja zumindest standardmäßig eintragen, dass man nur Login
hat. Nee, die sollen einfach Auto-Login. Da gibt es überhaupt keinen Vertun.
Es gibt keinen Grund, dass man das nicht tun sollte.
Es ist echt idiotisch. Mhm. So, oh ja, das ist...
Genau, gehen wir auf gerade... Ich meine, es sind jetzt gerade keine Sachen drin, aber Kalender.
Kann man da jetzt...
Und die kannst du auch schön verschieben und sowas
direkt. Die Farbe ist ein bisschen scheiße, aber...
Ja gut, die Farben kannst du ja einstellen.
Sind wir jetzt da quasi zusammen drauf gerade?
Weiß ich nicht. In ihrem Kalender? Mein Kalender? Geht das live?
Balls. Kann man mal jemandem den Link geben?
Nee. Du musst ihn selber suchen. So.
Webmail.klab.cc. Aber ich kann es auch mal kurz...
Ich habe auch ja Balls.
Yeah, das heißt, wir können total jetzt irgendwie ausrasten zusammen.
Ja.
Naja, und das ist, wir haben...
Ausrasten. Mehr ausrasten. Ja, kann... Dings, Roundcube kann mittlerweile Threading, oder?
Oh, bearbeiten.
Ja, schon lange. Ah, okay. Schon lange. Das ist schon lange. Also, das können Sie schon lange. Ich habe jetzt auch gerade.
Schon lange nicht mehr benutzt.
Ich habe meinen Roundcube jetzt auch gestern geupdatet auf die neue 072. Und.
Roundcube 8 hat ein geiles neues Interface.
8 habe ich noch nicht getestet.
Also 08.
Ja, yeah, 08 ist ja noch im Beta.
Ja. Genau. Ich habe. Gibt es ein paar Screens? Na gut.
Ja. Also Roundtrip entwickelt sich echt genial. Das ist ja mittlerweile bei Apple ist es drin. Die benutzen den ja mittlerweile auch als Mails. Wenn du bei Apple die Server-Variante kaufst und dann Mail-Server aufsetzt, hast du Roundtube
als Web-Interface.
Als Web-Interface.
Achso, aber was mit MobileMe? So, oder iCloud oder so?
Ja, iCloud ist ja was Apple eigenes. Was Ingo meint, ist, es gibt ja noch Mac OS X Server, wo du dann quasi in deine Firma oder für daheim oder was auch immer so einen lokalen Server, der dann irgendwie LDAP und so Geschichten macht.
Das, genau. Da haben sie vorher auch Squirrel Mail benutzt Ich hab das auch immer noch am Laufen, aber ich schalte das jetzt mal demnächst ab. Also wie kann er mal benutzen?
Das Squirrel Mail ist echt, nee. Das habe ich echt für ein Jahr benutzt und das,
also ich hatte bei Roundtrip jetzt die letzte Zeit immer das Problem, dass irgendwie die Scythe-Skripte nicht richtig liefen, aber da nach dem letzten Update jetzt, das was ich gemacht habe, gingen auch die Vacations dann. Die gingen bei uns vorher immer nicht. Da hatten wir ein paar Leute, die gesagt haben, sie haben mir was eingetragen, aber sie kriegen irgendwie diese Autoresponder nicht. Ich verstehe zwar nicht, warum man das benutzen will, aber es gibt tatsächlich Leute, die das brauchen. Und das ging halt irgendwie nicht, aber jetzt endlich mal nochmal ein Update gemacht von Roundtrip und diesen Managed Scythe da. Und jetzt geht alles. Also immer mal wieder eine Empfehlung, Roundtrip, wenn man selber einen Server hat oder was weiß ich.
Ja.
Oder mal auch Colab verwenden, wäre halt auch eine Idee. Aber ich
verstehe noch nicht, was das jetzt mehr macht, als nur einen Roundtrip zu hosten.
Du kannst dann natürlich auch mit CalDAV drauf zugreifen und Clients dran binden.
Und das geht mit dem Roundtrip so nicht?
Ich glaube, Roundtrip an sich hat ja auch keinen Kalender und so. Also wenn als Plugin.
Ja, als Plugins haben geht das natürlich. Aber du willst zum Beispiel auch, wenn du jetzt in der Firma bist, willst du ja nicht die ganze Zeit nur Roundtrip verwenden, sondern du willst ja auch dein Outlook dran binden oder dein Thunderbird oder was auch immer.
Ich glaube, wenn du an Outlook gehaftet bist, dann hast du auch das Outlook Web Internet Dingsy.
Das ist aber furchtbar.
Ja. Nee, dann brauchst du auch noch Exchange. Outlook muss ja nicht gleich heißen, dass du einen Exchange hast.
Meistens kann Outlook schon auf CalDAV zugreifen?
Ja.
Nee.
Also du kannst
also normales
Kalender,
keine Ahnung.
Du kannst Kalender importieren.
Ja, aber ich meine als Subscription, dass du quasi da auch Schreiben zugreifen kannst und so weiter.
Also auf Kalender kannst du auch Schreiben zugreifen.
Auf CalDAV.
Ich weiß nicht, also ich
das Ding ist ja, also
ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
Also ich bin mir sicher, dass es gegen einen Exchange geht, aber ich bin mir nicht sicher, ob
also
das
ich hab,
gegen
also andere Server auch geht. Also was ich schon mal gemacht habe, ich hatte einen Webdav aufgesetzt und da diese iCal-Teile mal deployed und da konnte ich auch schreiben. Also es hat funktioniert.
Mhm. Mit Outlook?
Ja.
Okay.
Also ich
dann können die vielleicht auch CalDAV.
Keine Erfahrung mit Outlook, was weiß ich.
Aber manchmal ist man einfach daran gebunden. Das ist halt einfach so.
Naja, aber auch dann kannst du entweder einen Zarafan nehmen oder einen Colab. Colab benutzt jetzt auch dieses Z-Push, um Active Sync zu machen.
Achso, genau. Die bieten dann quasi auch die Möglichkeit, dass du da mit Exchange, mit
genau, mit also die tun so als
Exchange-kompatiblen Clients
dagegen gehen. Genau, also iPhone, Android,
genau, oder zum Beispiel Apple Mail auf Mac OS X kann das ja mittlerweile auch.
Nee, aber das ist eine andere.
Das ist
die benutzen nicht, also Apple Mail benutzt ja nicht Active Sync, sondern die benutzen ja die Exchange Web Services. Das ist ein Unterschied.
Achso, das ist was anderes. Ja. Ich dachte bisher immer, das ist dasselbe.
Nee, das ist nicht.
Okay.
Das geht also nicht. Apple Mail würde nicht gehen.
Okay.
Aber alles andere tut.
Mhm.
Irgendwie. Also nette Groupware, die ist ja so komplett Open Source, wurde ja auch mal vom BSI so gesponsert, weiß ich gerade nicht, wie es jetzt ist.
Sind die zertifiziert? Unwahrscheinlich.
Das weiß ich jetzt nicht, aber das BSI hat es damals entwickeln lassen für sich selber. So die 1er-Version, Colab 1. Und dann ist die Entwicklung irgendwie ziemlich lange irgendwie brachgelegen und jetzt gibt's ja dieses Colab-System seit 2 Jahren. Und die powern da jetzt wieder richtig rein. Die haben ja auch lange Zeit dieses komische OpenPKG benutzt und keine richtigen Binärpakete für die verschiedenen Distributionen gebaut. Das gibt's jetzt auch mit Colab 2.4 endlich. Und ja, alles wird besser, alles wird gut. Ja, ich guck's mir mal wieder an. Also ich habe Colab jetzt auch habe ich es mal verwendet und jetzt ganz lange nicht, weil es halt irgendwie gegenüber von Zarafa und Co. irgendwie einfach nicht mehr modern genug war. Und jetzt mit Z-Push und mit allem Pipapo dran könnte das wieder mal eine interessante Alternative werden. Schauen wir mal. Okay, also Colab 2.4, jetzt Roundtrip jetzt besser, jetzt neuer und alles wird gut. Niederlande wollen Netzneutralität jetzt endlich mal festschreiben, so im Gesetz und so.
Ja, genau. Und das ist jetzt durch, soweit ich das verstanden habe. Und damit sind sie das erste europäische Land mit festgeschriebener Netzneutralität.
Das ist gut.
Ja. Ja. Das ist gut.
Wir jetzt mal ein Beispiel dran nehmen.
15. Mai ist der Vote dafür. Und dann geht's durch und dann wird in Niederlanden alles besser, weil, also Netzneutralität bedeutet ja, dass du keinen Traffic vorziehst, also keinen bestimmten Traffic, zum Beispiel VoIP oder sowas, anderen Traffic vorziehst.
Genau, alles ist gleich. Alles, was über diese Stupid-Leitung geht, ist gleich.
Genau, alles, also es geht auch darum, dass Traffic nicht
priorisiert wird, also bestimmter.
Genau, also
und du für irgendwas Geld bezahlen sollst. Also was weiß ich, YouTube-Videos kosten irgendwie mehr, gehen dafür besser, schneller durch als
E-Mails. Genau.
Oder so.
Hier geht es tatsächlich auch mit um Anti-Wiretapping, was quasi mit dem Gesetz mitkommt, also dass du nicht einfach so, dass nicht einfach die Netzprovider dein Traffic mitlesen dürfen, sondern nur mit einem gesetzlichen Beschluss. Und also Niederlande sind auf jeden Fall weit vorne mit irgendwie coolen Sachen.
Und bei uns wird immer noch drüber gestritten, ob sie jetzt die Vorratsdatenspeicherung einführen oder nicht.
Aber es ist halt besser als in den USA, wo es halt einfach ein Riesenscheiß ist.
Ja, naja, aber wie gesagt, bei uns Vorratsdatenspeicherung, ja, ich meine, dann das ist halt auch irgendwie scheiße.
Ja.
Wenn sich der Innenminister da durchsetzt. Diese schwarz-gelbe Regierungskoalition soll endlich abnippeln.
Das bringt's nicht. Aber wir sind total neutral.
Natürlich sind wir neutral.
Bin ja Gewitter.
Wählt doch, was neutral ihr wollt. Damit hat sogar die FDP wieder 8% geholt. Nach dem Motto, wir haben halt keine Inhalte, aber hey, wählt doch, wen ihr wollt. Naja, egal.
Aber sie haben ähnlich viel wie die Piraten oder ähnlich wenig. Also freuen wir uns für die Piraten und das mit der FDP erledigt sich hoffentlich irgendwann mal wieder.
Ja, aber der Witz ist ja, ne, die einen sagen, hey, diese bösen Piraten, die haben irgendwie keine Inhalte und sie selber machen, wählt doch, wen ihr wollt, wir haben auch keine Inhalte. wir haben dann nur so einen alten Guru und entweder findet ihr den toll und wählt ihn oder nicht.
Not.
Ja, sehr
cool. So ist es halt.
Ja. Aber da hat die Süddeutsche oder ist Zeit oder die Süddeutsche, glaube ich, was. Die haben einen tollen Artikel geschrieben über die FDP. Das müssen wir nochmal verlinken. Das müssen wir noch raussuchen. Und der Chat, weiß das einer? Hat den Link zufällig jemand? Ich habe es noch angefangen zu lesen, aber das war echt lustig. War es die Süddeutsche? Ich glaube, die Süddeutsche war es.
Wir sind politisch vollkommen neutral.
Das hast du jetzt schon viermal gesagt.
Nee, einfach so einstreuen.
Ja, genau.
In Wirklichkeit sind wir neutral.
Süddeutsche scheint, die FDP scheint tot und aufgeblasen. Unbedingt mal lesen. So, hier.
Sehr gut.
Jetzt muss ich wieder das Pad finden.
Wir waren bei Colab. Wie sind wir jetzt eigentlich auf die... Wie sind wir von Colab auf die FDP gekommen?
Niederlande.
Über die Niederlande sind wir auf die FDP gekommen.
Genau. Noch eine coole News. Google hat eine Lizenz für ihr selbstfahrendes Auto bekommen in Nevada. Das heißt, sie dürfen jetzt offiziell auf den Straßen in Nevada ihr Google selbstfahrendes Auto.
Aber ich meine, da ist ja nichts los, großartig. Ja,
aber ich find's trotzdem cool, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Nämlich, dass ich beim Autofahren, wenn ich selber fahren muss, trotzdem irgendwas machen kann.
Nee, da musst du nicht fahren.
Ja, richtig. Da kann ich irgendwas anderes machen, aber nicht fahren.
Aber du fährst dann nicht selbst.
Ja, doch. Du bist ja quasi noch da. Du bist ja noch da, um speziell in Notsituationen halt richtig zu reagieren.
Du bist als Backup da.
Ja, richtig. Ja. Du bist Backup. Du bist Flash-Backup. Und das, was auch zum Arsch wird, aber das ist eine andere Sache. Kann nicht alles haben. Genau, also wenn tatsächlich alle Autos selbstfahrend wären, dann können wir natürlich auch den Traffic optimieren. Mhm. Weil ja alle Autos wissen würden, wie die anderen Autos fahren. Und dann könnte man auch so, dann bräuchte man keine Ampeln mehr, ganz einfach. Dann könnten einfach die Autos genau richtig fahren und dann fahren sie halt irgendwie nur 10 Zentimeter aneinander vorbei, aber sie fahren einfach die ganze Zeit. Und ich finde, das ist einfach super awesome.
Also fahren da denn jetzt ganz viele Autos in Nevada rum? Nämlich Geisterautos?
Nämlich genau eins, glaube ich.
Ja, ja.
Eins oder ein paar mehr, ich weiß nicht genau.
Google ganz viele neue mehr baut. Die müssen ja auch dieses testen, dass die sich gegeneinander ausweichen und so. Mehr Autos. Und
deswegen ja Nevada, ne?
Ja. Nichts passiert. Das ist halt einfach nichts. Deswegen ist es okay. Auf der License Plate ist einfach ein Unendlichkeitssymbol, was ich einfach super cool finde.
Ja, wegen der Infinity Loop.
Ja. Weil sie einfach die ganze Zeit fahren können.
Ja, super.
Und sie werden dann per Helikopter irgendwie aufgeladen wieder vom Strom her oder nee, die haben noch Benzin, oder? Wer betankt das Ding eigentlich? Kann es sich selber betanken?
Ja, es betankt sich selber. Es fährt an die Mesa.
Stelle gerade ein Solarauto, wenn das in Nevada ist.
Ich glaube, da brauchst du ein bisschen mehr Solarplatten, dass das Ding mit Solar fahren kann.
Ja gut, wieso?
Geht schon.
Ich weiß nicht.
Nachts auf jeden, ne?
Also wenn es die ganze Zeit, also je nachdem, wie schnell es fährt, würde ich sagen. Wenn es irgendwie nur 3 km/h fährt, dann kannst du vielleicht auch Solarplatten um aufs Auto machen.
Aber du kriegst da trotzdem nicht so viel raus, um da ein Auto mit zu betreiben, ja, dauerhaft. Also so Solarpanels, die bringen dann vielleicht mal ein paar hundert Watt für so eine Kiste, aber nicht genug, um dein Auto schnell vorwärts zu
bringen. Nee, das haben wir auch nicht gesagt, so 3 km/h reicht ja.
Muss halt an Kaktus gehen und dann was aufteilen.
Genau, oder einfach, weiß nicht, andere Autos bestehen quasi, fährt so an die Seite, hat den Deckel auf und klaut das Benzin raus.
Das ist geil.
Das Kannibalenauto.
Das ist gut.
Nee, Infinity. Deswegen kannst du unendlich lang fahren, weil es andere Autos
bekommt. Genau, das hat dann einfach so einen Greifarm, der den schießt den dann quasi in den Tank von anderen Autos rein und saugt die leer.
Genau.
Ja, das ist gut.
Und der macht es auch wieder schön zu, die Klappe.
Headcrab, Tankcrab.
Tankcrab. Das Gauner-Auto einfach von Google, damit sie kein Benzin bezahlen.
Google's Gauner-Auto.
Ja.
Also wenn ihr mal so ein Auto einfach am Straßenrand seht in Nevada, nehmt es einfach mit. Es gehört eh keinem.
Ja, das kann bloß Google gehören. Das ist das Coole.
Ja, und wenn nicht, dann habt das gepiratet. Ja, war unser nächstes Thema The Pirate Bay.
Oh Gott, du kannst kein Auto ausdrücken.
You wouldn't steal a car.
You wouldn't steal
an autonomously driving car.
You wouldn't download an autonomous driving car.
I would if I could.
Ja. Also tatsächlich, wenn ich mir dieses Auto runterladen könnte, dann würde ich es tun.
Hat doch einer bei Pirate Bay mal ein Auto hochgeladen. Das ist irgendwie 6 GB groß.
Ja, aber es ist halt so eine super 3D-File, wo irgendwie alles drin ist. Sehr cool auf jeden Fall.
Aber Pirate Bay.
Pirate Bay, genau. Pirate Bay ist ja jetzt gesperrt in UK. Also so geblockt von den Providern. Und komischerweise gibt es Traffic.
Das ist ja eigentlich Traffic komisch, Spike. Ne? Wenn das geblockt wird und dann gibt es einen Traffic Spike.
Also, das verstehe ich ja
gar nicht. Ja, nee, die Idee dahinter ist ja einfach, es ist verboten, also muss es irgendwie relevant sein. Krass. Deshalb muss man mal drauf gucken, um zu sehen, was da passiert.
Ja, aber wenn es geblockt ist, kannst du ja nicht raufgucken.
Ja, dann Proxys halt oder sowas.
Aber das können ja nicht alle.
Dann lassen sich die Leute halt was einfallen und fragen sie jemanden, der es kann.
Vielleicht hat Pirate Bay jetzt auch einfach ganz viele coole Downloads gehabt gerade, die super awesome sind.
Wer weiß.
Aber was ganz anderes, da ist eine Windows 8 Werbung an der Seite und da ist mir immer wieder aufgefallen, wie scheiße das Logo ist.
Wo?
Hier.
Wo?
Das ist keine Werbung, ist halt in Artikel-Empfehlung.
Das sieht einfach aus wie ein Fenster.
Das ist kacke. Ja, ist wie ein Scheißfenster.
Wie ein Scheißfenster einfach.
Kackfenster.
Kackmüllfenster.
Du meinst dieses Grüne da oben?
Nee, hier sowas.
Bei mir ist es grün.
Ich hab das nicht.
Bei mir ist es grün.
Crazy. Das ist Windows Phone. Nee, das Logo sieht ja ganz gut aus.
Achso.
Aber das Windows 8.
Okay, dann.
So sieht es mir gerade aus.
Ja, das ist ja Arsch.
Webseiten,
die ich habe einfach keinen
anderen Content
aus. Ja, ich habe Adblock, aber das ist interner Link. Echt? Das ist ein interner Artikel.
Wo bist du denn dann?
So, du bist auf dem anderen. Von Pirate Bay.
Ich guck mal kurz. Pirate Bay. Genau, ja. Pirate Bay ist jetzt total populär und wird jetzt für immer benutzt. Ich habe auch das Phone tatsächlich.
Was ist das Pirate Bay Phone?
Pirate Phone.
Nice.
Es kann nur Torrents runterladen die ganze Zeit. Und es hat 2 TB Festplatte unten
drin. Das hat schon LTE.
Nee, und es hackt die ganze Zeit Wi-Fi, damit es überall runterladen
kann. Ja, es ist ein Auto-Hacking, Wi-Fi-Hacking.
Ja, gibt's ja schon bestimmt.
Läuft da dann Titzen drauf?
Nee.
Titzen Pirate Phone.
Da läuft alles drauf, was es gerade auf Pirate Bay gibt.
Genau. Ja. Und wenn er halt Windows 8 gerade drauf ist, dann wird es auch runtergeladen. Installiert, scheiß drauf.
Automatisch. Das wäre mal interessant, irgendwie so ein Gerät, was einfach automatisch alles installiert, was es gibt und dann random, so je nachdem, wann du es bootest, oder ist mal irgendwie ein Windows drauf oder irgendwie mal ein Titzen oder mal ein Android.
Titzen, ey. Warum ist der Name so beschissen einfach?
Oder ein Padphone?
Padphone.
Gagphone?
Kletphone.
Kletphone.
Ja.
Speckphone.
Was?
Keine Ahnung.
Das hat der Kater.
Speckphone.
Der hatte 20 Speck von.
Hat sie alle gegessen. Ich bin nur auf das Feedback für diese Folge gespannt.
Bestimmt ganz schlecht. Development.
Keine
wir wollten Mann, mal hier noch so ein bisschen über Zeug reden, Webgedöns.
Ja.
Und
achso, wir sind jetzt bei Themen angelangt.
Ach du Scheiße. Lighttable, genau. Ist das hatten wir ja.
Da haben wir schon mal drüber geredet, ja, genau. Da, wo du auch schon mal da warst.
Kurz vorm Funding, also noch 5.757
Dollar. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es macht und warum es gut ist. Das ist
eine geile IDE, die es noch nicht gibt.
Eine IDE, die cool ist. Das haben wir doch letztes Mal erklärt.
Ja, aber ich habe es immer noch nicht, irgendwie, es ist so von den Bildern her und so, denke ich immer.
Guck dir das Video dazu
ja,
das
an. Ja, gut, das Video habe ich noch nicht angeguckt.
Ja, das musst du machen.
Das musst du machen.
Also ich habe da gedingst und das ist
ja, aber das Problem ist halt, du kannst irgendwie nur Lisp gerade drin coden. Das ist ein bisschen weird. Ja, nicht mal ein generisches Lisp, sondern Clojure oder JavaScript.
Ja, und wenn, also, wenn sie über 300.000 kommen, dann Python.
Ja.
Das wird eh nix.
Out of the door.
Aber die das haben noch 22 Tage, deswegen geht's schon. Ja, also ich wäre auch für Python tatsächlich, aber ich weiß nicht, was es dann mehr
macht. Das wird schon ein Ding, was? Ja, Python.
Ja, klar, aber was macht dieses Ding?
Keine Ahnung.
Das ist einfach awesome.
Python halt, das ist nicht
genau. Das ist eine IDE und die kann awesome.
Ja, das, du hast das Video auch gesehen, oder?
Ja, ich habe das Video gesehen. Das
ist schon geil.
Gut, also die sind kurz vorm Funding. Gut,
ja. Okay. Und wenn noch 22 Tage, das heißt, die haben bald gewonnen einfach.
Ja. Und wenn ihr dann noch mitmachen wollt, macht mit.
Tut es.
Genau.
Okay.
Also in der Hoffnung natürlich, dass es dann auch passiert.
Ja.
Bei Kickstarter ist es ja so, dass...
Da weiß man ja nie.
Das ist
eigentlich schon...
Du bezahlst auch erst, wenn es komplett...
Ja, du bezahlst, wenn es gefundet ist.
Genau.
Du bezahlst
genau.
Nicht, wenn es fertig ist.
Ja, schon, aber... Sie müssen zumindest mal die Stelle haben, die sie erreichen wollen, und dann sollten sie das auch liefern, oder?
Ich weiß nicht. Klar, sollten sie das auch liefern, aber also zum Beispiel Kickstarter.
Ist keine Garantie.
Garantiert dir nicht, dass du das auch bekommst, was du quasi gesagt hast.
Ja, das ist aber scheiße.
Ja, gut, aber das.
Kickstarter ist so groß, die können gar nicht failen.
Too big to fail.
So viel Geld, wie die haben. Außerdem, aber das Problem ist halt, das ist nicht Kickstarter, das sind halt die kleinen Projekte, die da
raus
sind. Und das ist halt schon ein bisschen scheiße.
Aber ich habe ja gehört, dass Git viel cooler wird jetzt, weil es eine neue Webseite kriegt.
Ja, und die ist echt schön.
Die ist scharf, aber ich habe gehört, dass sie irgendwie nicht so viel bringen soll. Also hat auf Hacker News halt einer gesagt.
Das ist wie im Heise-Forum hat einer
gesagt. Also sie haben jetzt erzählt. Eine echt schöne Suchfunktion, wo man irgendwie alle möglichen Kommandos eingeben kann und dann irgendwie...
Ja, wenn man die Kommandos weiß, oder?
Ja.
Kann ich hier suchen...
Genau, was der gesagt hat hier, den Download-Link zum Beispiel. Also wer downloadet sich denn bitte Git so?
Ja, aber ich find's gut, dass schon mal... Also du bist jetzt zum Entschluss gekommen, du brauchst Git. Und dann gehst du auf die Webseite von Git und dann ist gleich ein Download-Link für die ganzen...
Ah, hier ist so... Okay.
Für die ganzen Sachen. Und dann hast du zum Beispiel bei mir, zeigt er zum Beispiel hier auch noch an Mac-GUIs und dann ziehst du gleich eine Liste von grafischen Clients.
Ich zieh meinen Hate zurück, weil hier gibt einfach nur, hier steht einfach nur apt-get install git core.
Genau.
Also wenn ich hier oben in der Suche eingebe, how do I use Git, dann komme ich da aber nicht dahin, wo ich
hin will. Du kannst jetzt zum Beispiel mal auf Documentation gehen und dann ist zum Beispiel auch sind die ganzen Kapitel von diesem Pro-Git-Buch zumindest mal verlinkt, dann kannst du hier mal...
Der erste Hit ist Interactive Staging. Das ist nicht der richtige...
Also ich glaube, die Suchfunktion ist eher dazu gedacht, wenn du schon bestimmtes Kommando
aber dann
im Kopf hast, zum Beispiel Git Rebase, und ich gebe jetzt hier Rebase ein, dann
machst du Man Git Rebase.
Das Geiste finde ich halt auf der GUI-Seite, so, wo einfach die Liste ist von den GUI-Clients, und da werden halt als erstes die Mac, also ich weiß nicht, nach welcher Priorität das sortiert wird, sicher nach Schönheit, denn die Mac-Clients sind halt zuerst, und dann, sobald einmal Windows auftaucht, sieht es halt super scheiße aus.
Ja. Gibt's denn unter Windows einen, der gut aussieht?
Nee.
Das wollte ich schon sagen.
Gibt's irgendein Programm, was unter Windows gut aussieht?
Ich habe keine Ahnung. Okay, ich ziehe es jetzt mal hier zurück.
Das macht die TweetDeck, oder? Das sieht ganz anständig aus.
TweetDeck?
Was? Ich wollte einfach mal irgendein Programm sagen, was unter Windows gut aussieht.
Das ist ja eine Air-Application.
Ja, genau. Alles Air
sieht immer gut aus. Google.com sieht auf Windows ganz gut aus.
Ja, nee.
Also irgendwie ist dieser...
Im Chrome-Browser.
Aber diese Adobe Air-Sachen, die sehen schon ganz schick aus. Die sehen halt aus wie Bootstrap einfach.
Show only...
Alles aus wie Bootstrap.
Aber das ist gut. Man kann sagen, show only GUIs for my OS.
Genau, aber da muss man immer noch runterscrollen. Ne?
Ja,
und dann sieht man nur die hässlichen.
Dann sieht man auf meinem Shit, das ist ganz schön.
Sogar ich nutze Git in der Kommandozeile. Ich bin ein
Interface-Nazi. Git Cola?
Das sieht aus wie ein Bay-Client.
Sieht aus wie ein Pain-Client.
Also ich hab jetzt hier testweise mal angeguckt. Ich gucke mir den Artikel von Git Rebase an und der ist irgendwie gegen Ende kaputt. Also das ist irgendwas in der Formatierung schiefgelaufen. Aber...
Wo sind denn die Standard-Clients eigentlich, die dabei sind?
Der zeigt mir auch gleichzeitig noch Related Material, also er zeigt mir irgendwie Rewriting History und Git Diff und Git Workflows. Ach genau, es gibt einen Artikel zu Git Workflows, wie du denn mal grundlegend damit arbeitest, was auch gut ist. Also es ist auf jeden Fall schick gemacht und wenn man...
Git hat ein neues Logo.
Ja. Und es hat ein neues Logo, genau. Wurde und übrigens von GitHub Buch. Gesponsert, die ja. Webseite. Also das sind größtenteils Leute von GitHub und
das
Designer,
ist vorher auch die das entworfen der Typ, haben. Der das Buch geschrieben hat, ProGit, das ist ja auch hier Scott Chaikin, der ist ja auch von GitHub. Und genau. Das wurde da auch drin reingefoldet, genauso wie Why Git is Better Than All the Other Shit.
Genau, das kann man jetzt alles an einer zentralen Stelle browsen und ich glaube, das finden wir gut, oder? Also ich finde die Webseite auf jeden Fall schick.
Ich finde es geil.
Ich finde das Logo ganz nett eigentlich.
Oh, hier.
Sieht halt
Basics,
super aus
wie Videos. Es gibt Videos. So, Basics. What is Version Control? What is Git? Get going with Git. Und Quick Wins with Git.
Ja, die alte Webseite war halt echt nicht so
toll. Lustig. Die hatte dieses Monster. Das fand ich mal lustig. Das hat die Bäume gefressen. Aber ich weiß nicht warum, aber geil.
Ja,
weil ich auch scheiße, weil es die Branches gefressen hat.
Ja.
Fuck.
Aber man kann halt nicht alles haben.
Ja,
und zwar irgendwie komische Farbgebung aber ja, das neue ist
switcht,
toll.
Jetzt switcht der Header so. Das finde ich auch gut. Was für ein Header? Reloaded mal so. Distributed even if your workflow isn't.
Ja.
Und jetzt so, everything is local.
Local branching. My God, this is so awesome.
Is distributed is the new centralized.
Okay. Wir müssen jetzt alle rausfinden.
Distributed
is the new centralized. Wir müssen es schnell in der Source Code nachschauen.
Sehr gut.
Fast version control.
Da.
Lustig.
Aber ja.
Was ist das denn?
Git wird jetzt besser und vielleicht auch mal für Nicht-Programmierer zugänglich.
Ja.
Was sagst du dazu, Jan?
Ja, also ja, ich bin ja Nicht-Programmierer, aber ich nutze auch Git auf der Command Line, wie gesagt. Aber ich warte ja immer noch auf hier, wie ist das? Cloud9ID mit guter Git-Integration.
Mhm.
Aber das kommt auch noch. Es kommt auch noch, ja.
Mhm.
Aber es gibt ja, also ja, ne?
Also das Beste wäre natürlich, wenn die ganzen Programmierer erstmal auf Git umsteigen könnten.
Ja, genau.
Ja. Oder es überhaupt mal akzeptieren würden.
Genau, wenn sie nicht sagen, dass irgendwie...
Ja, aber sind Bazaar zum Beispiel, ey. So eine Scheiße.
Bazaar ist das gleiche, es funktioniert alles gleich.
Ja, ist aber scheiße.
Ja, nee, aber nee, also ich meine...
Nicht Bazaar, sondern was du meinst Mercurial. Ist Mercurial.
Nee.
Ja, das ist sowieso... Also. Ja,
nee, das ist auch das gleiche. Es ist alles das gleiche, sobald das irgendwie distributed ist. Aber ich meine aber so
Bazaar,
Sachen wie...
Bazaar ist doch gar nicht distributed, oder?
Doch. Das ist genau das gleiche, eigentlich nur von Canonical.
Genau, das ist das gleiche. Was ich aber meine, ist irgendwie so super alten Scheiß, wie irgendwie dieses
CVS.
RTS.
Nee, ich meine die proprietären Scheiß.
Ach so, du meinst, Gott, da gab es was von
Bitkeeper
und da gab es was von Microsoft,
ja, die, genau,
was
da das meine ich.
In diesem Visual irgendwas.
Nee, das möchte ich nicht. Da gibt es noch ein ganz bekanntes, was von super vielen
Visual Source Control. Troll.
Controlling.
Controlling Heart.
Nee, ich meine, das, wie heißt das andere Fakt? Es gibt eins, was halt immer noch in den ganzen Firmen benutzt wird.
Keine Ahnung.
SVN?
Nehmen wir, fällt der Name gerade nicht ein. Das ist einfach ist auch egal, so ein super Riesenmonster, was,
ganz, ganz schrecklich.
Ganz schrecklich.
Also ich bin jetzt echt froh, dass wir in der Firma auch auf Git umgestiegen sind und davor habe ich halt Git als Subversion-Client benutzt und das ist schon weniger schmerzhaft als alles andere. Auch weil ich es mittlerweile, glaube ich, so ein Versionskontrollsystem am besten kenne.
Ja.
Aber ja.
Naja, dieses, dass es einfach bei dir auf der Platte liegt, die komplette History ist, macht einfach unendlich viel mehr Sinn.
Ich bringe jetzt auch meinen ganzen Freunden irgendwie Git bei, auch so Nicht-Programmierern. Und,
das ist auch wichtig. Einfach. Also ich finde auch für Designer ist ja so eine Versionskontrolle auch super
relevant. Auf jeden Fall. Oder? Es gibt ja auch hier, wie heißt das? Es gab ja Sparkle, oder es gibt ja SparkleShare.
Ja.
Und jetzt gibt es ja sogar dieses, kennt ihr Layer Vault? Das ist so ein Ding, das wurde halt auch von einem Grafikdesigner
entwickelt. Das ist sowas wie Git. Ich habe das letztens irgendwie gesehen, das ist sowas wie GitHub für Designer, wo du dann quasi so. Genau. So
What? Wie schreibt
genau, das? Ist halt auch Proprietary Layer Vault. Also
Fault.
Ja.
Ah, also Simple Version Control für Designer.
Genau, das ist auch so von so einem Typen gemacht.
Okay, und das benutzt auch Git im Hintergrund. Also
so nee, ich weiß gar nicht. Ich muss sagen,
ja, oh Scheiße,
der Hintergrund dreht sich. Ich weiß gar nicht, also es ist halt geschlossen, ist halt Proprietary.
Ach so, und das ist.
Also finde ich das kacke, ne? Aber.
Aber SparkleShare, also wie gesagt, ich benutze SparkleShare und es funktioniert einfach.
Ja, SparkleShare ist voll geil. Ja, genau,
LayerVault ist halt auch nur für OS X
und so.
Und nur für Adobe. Also nur für Adobe
auf OS X. Ich meine, die ganzen Designer-Freaks, na gut, du jetzt nicht, aber der Rest ist auch irgendwie auf diesem komischen Apfel, angebissenen Apfel. Und von daher ist es wahrscheinlich schon das richtige Zielgruppe dann, wenn man es nur für Mac rausbringt.
Ja,
aber SparkleShare gibt es ja auch für den Mac. Also das ist egal.
Ja, der nimmt ja selber.
Und da gibst du einfach dein Git im Hintergrund ein und dann, also ich meine, solange du da nicht irgendwie jedes Mal 5 GB Dateien hochladen willst.
Also das Problem ist halt bei
ja, aber die arbeiten ja sowieso alle. Also das ist ja von den GNOME Designern entwickelt, die nehmen ja sowieso alle SVG. Also das ist alles geil.
Also das Problem ist halt, wenn du so Grafikdesigner bist, dann hast du auch einfach riesige Files die ganze Zeit. Und das ist ein bisschen schwierig mit Git.
Ja, wenn du
Pixelgrafik
benutzt. Ja, wenn du Pixelgrafik, aber dann ist es halt schon ein bisschen noobig.
Ja, je nachdem, was du machst halt. Ja, gut. Also wenn du halt irgendwie Bilder retuschierst, dann geht es halt nicht anders.
Ja gut, gut.
Okay. Halt ja, also Bilder retuschierst. Die brauchst du vielleicht auch nicht in einem Versionskontrollsystem.
Warum? Warum nicht? Ja. Was spricht dagegen?
Also eigentlich brauchst du alles im Versionskontrollsystem.
Richtig.
Ich meine, also es gibt auch keinen Grund, warum Musik oder so ein Scheiß nicht. Also alles einfach.
Ja, natürlich.
Es wird ja nicht verändert, also kein Stress.
Genau. Du willst es halt einfach versionskontrolliert haben.
Ich meine, selbst wenn du ein Video drin hast, so alle whinen immer so, oh ja, dann wird es verdoppelt oder so, aber du änderst es ja nie. So, wenn dir ein Video runterlädst, dann...
Richtig.
Dann sollst du halt einfach purgen, nachdem du es gelöscht hast, fertig.
Ich denke auch. Ja. Also die History rewriten ist eh eine coole Sache.
Ja, ja.
Und dann einfach forcen.
Auf jeden. Ich stehe auf History rewrite.
Da kann ich mal eine coole Sache verlinken. Wir haben das nämlich auch mal gemacht, die History rewriten. Das ist ein bisschen schief gegangen, aber kein Problem, das sieht super cool aus jetzt.
Ja, also ich habe da mal, ach, da gab es auch mal dieses lustige Projekt, wo einer auf Git den U-Bahn-Plan von Tokio geplottet hat in Form von Branchen und wieder Merchen.
Geil.
Und der hat da irgendwie so ein Skript geschrieben, was irgendwie so ein Pfeil von diesem Plan genommen hat und dann das konntest du dir dann auf GitHub angucken und dann hat es dann quasi den Branch und Merge Tree. Das war dann halt der U-Bahn-Plan von Tokio. Fand ich ein cooles Projekt. Ich weiß nicht, ob man es noch findet. Muss mal gucken. Git ist toll.
Ja, und GitHub ist auch toll.
Ja.
Auf jeden Fall.
Macht Spaß.
Ich hab ja früher mal viel auf GitHub gehatet. Ich war ja so ein Gitorius-Nazi, aber...
Jetzt nicht mehr. Du hast auch eingesehen, dass es...
Ja, Alter, also echt, Gitorius ist ja sowas von scheiße, einfach mal.
Fuck, Page did not respond in a timely
fashion. Wir wollen jetzt mit OwnCloud auch moven einfach mal.
Ich hatte gerade das Unicorn, das Angry...
Krebscode/Painload.
Das ist das wichtigste Repository im Internet. Okay, und dann hast du... Oh, warte mal, er muss gerade irgendwie was laden, glaube ich.
Ich glaube, da unten ist alles.
Können wir einfach mal zum nächsten Thema, während ihr dann noch so ein bisschen
rumfummelt. Ja, genau, macht einfach.
Was ist denn das nächste? Ruby Motion.
Genau, Ruby Motion.
Ja, was ist das eigentlich?
Genau, da kann ich drüber reden. Ruby Motion ist, das hatten wir, glaube ich, auch vor ein paar Sendungen mal, ein Ruby Framework, womit man iOS-Apps bauen kann. Das war von ein paar Sendungen schon mal Thema, als es um dieses mRuby ging. Und hier geht es jetzt dementsprechend um eine andere Technologie. Hier wird kein mRuby benutzt, sondern hier wird MacRuby benutzt, was lange Zeit von Apple gesponsert wurde. Aber der Entwickler hat sich mittlerweile, der hatte irgendwie keine Lust mehr auf Apple oder was auch immer. Und der hat sich damit jetzt selbstständig gemacht und hat halt dieses Ruby Motion rausgebracht oder mal angekündigt nicht, man kann es ja schon kaufen. Das heißt auch schon, es ist proprietary und der will Geld dafür. Momentan kostet es irgendwie, glaube ich, $150. Und dann hat man quasi einen Ruby-Toolkit, was auf MacRuby basiert, mit dem man iOS-Applikationen schreiben kann und debuggen kann und irgendwie, man hat dann noch eine Shell, in der man Code evaluieren kann und dann kann man halt sehen, was da quasi, also kann quasi live noch Code injecten, der dann halt zur Laufzeit ausgeführt wird, um zu sehen, was passiert, wenn man irgendwas debuggen will und so Geschichten. Jetzt ist natürlich das Problem, ich habe irgendwie das Gefühl, man erspart sich damit nicht wirklich viel. Man hat zwar irgendwie eine bekannte Sprache, wenn man jetzt zum Beispiel Ruby kann, und Objective-C ist halt von der Syntax her für viele so ein bisschen fremd, aber im Endeffekt ist es ja viel mehr Stress, Frameworks zu lernen als eine neue Programmiersprache, finde ich. Und die Frameworks dahinter, die haben sich ja dadurch, dass du dann Ruby programmierst, ändern sich die Frameworks dahinter ja nicht, die ganzen APIs und so weiter. Was meint ihr dazu?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Ich muss jetzt sagen, ich habe gerade nicht 100% Aufmerksamkeit.
Ich mag Ruby nicht. Geh mir weg.
Ja, du bist auch kein Entwickler.
Nee, ich bin kein Entwickler.
Ich habe vor 2 Jahren mal die Ruby-Community, ich wollte mal Ruby lernen. Mhm. Ich habe es nie gemacht, aber ich weiß jetzt so viel über die Community. Ich weiß, wer die ganzen Leute sind und so.
Why?
Why. Why und hier Obi und wie heißt der? Der immer rantet? Zach? Nee.
Zed, genau. Zed, ja, der ist aber schon längere Zeit nicht mehr in der Ruby-Community.
Warum? Ja, gut.
Weil Ruby ein Ghetto ist. Wir haben einen Blogpost drüber geschrieben. Verdammt.
Warum?
Liest du den Artikel durch.
Ja, ja.
Sollten wir ihn verlinken, wenn der so gut ist.
Google mal nach Ruby the Ghetto und mach ihn in die Links rein.
Aber Python ist doch kein Ghetto, oder?
Nee, der macht jetzt Python.
Ja. Genau, und der macht Learn Code the Hard Way.
Ja, ich habe im Laufe meiner These auch mal ein paar Mails mit dem hin und her geschrieben. Der ist halt schon so ein bisschen eigenwilliger Mensch. Aber
finde ich gut.
Ja. So wie der Designer Maya Hansen. Oder? Ja, wie gesagt,
Ruby hat mir einfach die letzte Woche so viele komische Fehlermeldungen vor den Latz geknallt.
Du, du weißt halt auch nicht, was du tust.
Ja, aber nein.
Nee, das ist auch ein Scheiß einfach.
Also,
Ingo hat einfach versucht, Ruby und irgendwie sein Zeug auf dem Nass laufen zu lassen.
Und es geht jetzt, das hat Fehlermeldungen gebracht, die keinen Sinn gaben, weil es irgendein Gem-File, also ich hätte noch was nachinstallieren müssen, aber die Fehlermeldung war irgendwie, tun sie dies, jenes, bla, blub, und so hast gedacht, hä, was soll das? Und erst nur nach googeln war dann klar, okay, ihm fehlt irgendwie ein Gem. Und das ist halt scheiße. Dann soll die Fehlermeldung auch so lauten.
Ja.
Also, und nicht irgendwie,
also
mir fehlt ein Session Store Cookie Gedöns, weil irgendwas abgekackt ist. Da war irgendwas braun, total.
Also normalerweise modst da, wenn ein Require fehlschlägt und sagt dir dann, dass das fehlt.
Ja, hat er aber nicht gemacht. Er hat irgendeinen anderen Scheiß gemacht.
Dann, keine Ahnung.
Ja.
Jedenfalls ein Scheiß. Ich finde das.
Aber läuft jetzt einfach nicht auf.
Außerdem ist es nicht Ruby the Ghetto, sondern Rails the Ghetto.
Rails is a Ghetto.
Ruby ist ja auch kein Ghetto. Aber Rails.
Alles Ghetto, Kinder.
Ja gut, mehr habt ihr zu Mac Ruby nicht zu sagen, zu Ruby Motion nicht zu sagen.
Warte, vielleicht?
Du googelst erst danach, wo
die ganze Kritik ist. Also ich fand das Logo ganz geil. Das war ganz
ja, sehr gut. Wo war das hier?
Übrigens, mein Redmine läuft auf dem NAS jetzt endlich.
Das ist echt eine coole Geschichte, Junge.
Ja.
Hast du endlich upgegradet?
Ich habe upgegradet,
cool,
ja.
Cool Story, Bro.
Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber. Ja. Warte, ich klicke mal auf die Motion. Genau, erzähl doch mal über dein NAS, wie das jetzt hart performt einfach.
Nicht.
Wie viel Requests pro Sekunde hält es aus?
Dafür ist es doch nicht da, es ist ja nur das Backup.
Ja, warum hast du es dann installiert?
Ich habe doch gesagt, es ist das Backup. Du willst, wenn dein Hauptserver weg ist, auf dem der ganze Shit liegt, ja irgendwie noch ein Backup haben.
Ja, dann willst du ein Backup zurückspielen.
Das ist einfach das Problem, wenn man jeden Scheißdreck selber hostet, Ingo. Hättest du das irgendwie bei einem Service gehostet, dann...
Genau, dann wäre der Service weg und dann hast du auch Scheiße.
Nee, dann hättest du
so wie das Piratenpad, was die letzten Tage irgendwie jeden Tag eine andere Sprache hatte.
Ja, bei mir war es letztens auch Französisch.
Nee, bei mir war es... bei mir war es... Schwedisch oder irgendwas hier gedacht? Ich verstehe nichts.
Ja, ja. Nichts. Französisch kann ich ja zumindest noch so weit, um zu wissen, was dann die Icons bedeuten. Aber
du kannst Französisch so weit, was die Icons bedeuten. Die Icons sind doch gleich.
Ja, ja, nee, aber was neben den Icons steht, das konnte ich noch so weit entziffern, dass ich wusste, was passiert, wenn ich da draufklicke.
Okay. Also bei mir war es, glaube ich, Schwedisch. Und ich habe gedacht, what the fuck? Oder
hast du wieder
Isländisch
krasse,
oder...
Ich glaube, du hast einfach zu krasse Proxys.
Nein, wenn wir nacheinander das ähnliche Problem haben, war das garantiert ein Fail vom Piratenbett.
Also bei mir war es definitiv am Wochenende so, dass es alles auf Französisch war.
Und bei mir war es den ganzen Abend lang, dass es irgendwie in Schwedisch oder ich weiß nicht, was für eine Sprache es war. Jedenfalls war es irgendeine nordische Sprache und ich habe gedacht, what the fuck?
Gott sei Dank für Google Translate.
Ja, genau. Das jetzt schon mal zum vorgezogenen Mimimi der Woche.
Genau, ja. Ruby Motion. Finde ich eine interessante Idee. Gab es ja auch mal für Python unter Android, glaube ich, ganz ziemlich identisch eigentlich. Nur, dass er hier dafür Geld will. Hm. Und ich finde ein bisschen doof, dass du kein UI-Development-Dings hier hast. Dass
genau,
du das quasi selber schreiben musst.
Genau, das ist nämlich ein bisschen... also man hat ja normalerweise, wenn man iOS entwickelt, hat man halt relativ gute, zumindest UI-Builder-Tools in
Xcode. Das ist ja quasi das, was eine Applikation unterscheidet von Windows.
Ja.
Weil ich meine, die Funktionalität ist ja meistens relativ ähnlich zu irgendwas, was unter Windows gibt. Es halt, sieht halt einfach viel schöner aus.
Mhm.
Oder unter Windows Phone oder Android zum Beispiel.
Genau.
Und das ist schwierig. Also wenn man da nichts Anständiges hat, dann muss man ja quasi alles wieder selber zusammenfrickeln und das sieht dann alles wieder scheiße aus.
Genau.
Und
wie gesagt, was ich gerade, als du nicht zugehört hast, noch erzählt habe, war halt auch die Geschichte, dass man ja im Endeffekt sich nicht besonders viel damit erspart, weil eine Programmiersprache hat man mal schnell in einer Woche gelernt, aber ein komplettes Application Framework und die kompletten APIs außenrum, die sind ja eigentlich das Komplexe da dran und die ändern sich ja dadurch nicht.
Stimmt.
Plus, man muss halt dann immer, also wenn man damit Anwendungen entwickelt, muss man halt immer davon ausgehen, dass Ruby Motion hinter dem aktuellen Apple SDK hinterherhinken wird, weil die ganzen Features erst nachimplementieren müssen, wenn Apple irgendwas Offizielles rausbringt.
Mhm.
Aber an sich finde ich den Ansatz ganz interessant. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich ein gutes Modell ist, das kommerziell gegen Geld zu vertreiben und nicht irgendwie da Consulting oder sowas anzubieten.
Also interessanter finde ich es tatsächlich, Ruby dann als Skriptsprache einfach auf deinem Telefon, die du dann für solche für so
genau,
kleine Sachen
benutzt. Das war ja die Geschichte dann mit mRuby. Ja. Wobei ich habe letztens der Entwickler von Redis, der hat letztens getwittert, der war auch im Überlegen, ob er mRuby in Redis integrieren soll, weil momentan ist da Lua drin, womit man dann Datenbankgeschichten in Redis skripten kann. Mhm. Und der hat dann halt gemeint, ja, das hat er schnell angeguckt und dann ist ihm aufgefallen, dass der aktuelle mRuby-Code mehr Code ist als Redis und Lua zusammen.
Oh.
Also das ist noch leichtgewichtig in Anführungszeichen, aber mhm. es ist halt noch um einiges mehr als jetzt eine komplette Datenbank und eine Skriptsprache zusammen.
Ja, Lua ist halt auch echt ein kleiner Sprachkern.
Ja, genau.
Und wenn du da wirklich auch nichts brauchst von, also wenn du dann tatsächlich keine Libraries wild brauchst, sondern halt wirklich nur das zur Abfrage, dann ist klar, dass da viel, viel leichter
ist. Ja, dann benutzt du es, um sowas wie Prepared Statements in Lua zu skripten.
Genau, also da wo du halt nicht irgendwie wild was anderes brauchst, sondern nur die quasi die APIs zu Redis hin, ist das natürlich dann um einiges leichtgewichtiger, als wenn man da alles, was man bei Ruby damit bekommt, auch wenn es...
Lasst uns doch mal wieder zu lustigen Dingen übergehen, nämlich JavaScript. Also JavaScript an sich ist ja schon lustig, aber es gibt ja ganz viele Leute, die machen noch viel lustigere Sachen mit JavaScript. So.
Wir implementieren mal Dinge in JavaScript.
Dollar Dinge.
Ja, heute haben wir ein Betriebssystem.
Was war es denn? Wir hatten aber schon mal Linux.
Linux.js.
Ne? Ja, es gibt einen Emulator, mit dem man Linux im Browser laufen lassen.
Genau.
Kann. Aber das hier ist jetzt tatsächlich ein Betriebssystem, was du auf einem physikalischen Rechner laufen lassen kannst. Und zwar hat der einen Mini Bootloader und eine VM geschrieben, die dann direkt quasi nach JavaScript Code reincallen und du bootest dann quasi in eine JavaScript Umgebung rein und auch die ganzen Treiber und so sind dann auch in JavaScript geschrieben.
Aber wo ist der Unterschied zu BootoGecko? Also ich meine, BootoGecko ist doch ein JavaScript OS. So.
Nee, das ist, da ist, also hier ist es halt quasi ein komplett textbasiertes Betriebssystem mit einer C-Library, einem Compiler außenrum und einer JavaScript-VM. Und BootoGecko ist ja quasi ein komplettes Linux, wo nur die ganzen Oberflächengeschichten und so weiter okay. als Web-Applikation ablaufen. Aber hier ist es quasi so, dass halt JavaScript auch als Programmiersprache für die ganzen Treiber, für die ganzen Low-Level-Sachen benutzt werden. Mhm. Also es ist halt, es gibt wahrscheinlich keinerlei praktische Anwendung für das Ganze.
Aber es ist halt so 78% C, deswegen ist es ein bisschen komisch.
Ja, wie gesagt, da ist halt auch noch eine libc mit dabei und einen Bootloader und eine kleine VM.
Das heißt, er hat gescheatet.
Aber er bootet halt in JavaScript rein und das finde ich schon ganz, ganz interessant. Das ist mal.
Scheißegal, ist scharf.
Ja, genau.
Genau, das also ist der heiße Scheiß gerade.
Ihr könnt euch mal die Hacker News Artikel, die Kommentare dazu durchlesen. Da gibt es auch Screenshots, wo man dann mal irgendwie das Ganze, Shell in Action sieht.
Ja, sehr gut.
Also es ist halt nur textbasiert momentan. Ist halt mehr oder weniger so ein Hobby-Forschungsding, wo halt einer mal was implementieren wollte, weil es geht. Aber ich finde den Ansatz schon mal ganz interessant.
Mhm. Das gleiche gibt es ja eigentlich auch in Java. Also es gibt ja so ein paar Mikrocontroller, die können ja direkt Java-Code quasi dann ausführen. Das ist
ja vergleichbar. Vor allem Mobiltelefone können das. Die können quasi die Java J2ME-Applikation, den Bytecode können die nativ auf ihrem Prozessor laufen lassen. Mhm.
Genau, und das ist dann quasi so ähnlich, nur nicht. Nur komplett selber geschrieben und alles.
Ja, und das ist halt, gar nicht vergleichbar.
Und es ist halt alles Java.
Ja, es ist ja kein Bytecode in dem Sinne, sondern es ist halt JavaScript.
Tatsächlich interpretierter Code.
Okay. Ja.
Ja, coole Sachen, die man so mit JavaScript machen kann.
Genau. Ja, warum denn nicht?
Ja. Jan, HTML5.
Genau, ja. Also, ich war letztes Wochenende auf dem HTML5 Hackathon in Berlin und da war also eine besonders geile Anwendung, die leider irgendwie nicht funktioniert.
Oh,
aber wenn man auf den Link klickt, dann kann man wenigstens mit einem Hamster fliegen. Das ist schon mal geil.
Mit was?
Mit einem Hamster kann man fliegen.
Hamster. Aber also ich muss dann meine Location sharen.
Share mal deine Location.
Ja, ich habe kein GPS in meinem Computer.
Egal.
Der macht das bitte in IP-Adresse.
Sollte auch so sein. Also
ich versuche es nochmal härter.
Seit wann fliegen Hamster?
Die Idee ist, also es ist ein Nokia Maps Mashup. Das waren halt zwei Leute, die bei Nokia gearbeitet haben. Nokia Maps Mashup und du fliegst einen Hamster über die Karte. Also jetzt fliege ich gerade über den mittleren Schlossgarten. Und die Idee ist, es nimmt halt Last.fm und Official.fm oder Deezer oder so, das nimmt die Location und dann spielt es Sounds ab von Konzerten, die in der Umgebung sind. Also geht's bei dir, Flavi?
Hier gerade nicht. Ich hab
also
das, ich hab das letztens mal ausprobiert. Da tauchen dann irgendwann so Punkte auf der Karte auf und wenn man da hingeht, dann hört man halt quasi die Geräusche, die dann quasi an der Stelle gerade passieren.
Genau, das und das Geile ist, also richtig krass ist dann, wenn du rauszoomst, dann hörst du auch, also dann, das ist so, keine Ahnung, so 3D-Sound-Kram, haben sie gesagt, dass wenn man rauszoomt, dann hört man die Geräusche auch so unten. Also es ist halt mehr als Stereo, sondern so, also ich weiß nicht genau, wie
das gemacht haben. Ja, da gibt es so, da gibt's auch so speziell encodierte MP3s, die hören sich auch nach 3D an. Da gibt es so eine Demo mit so einer Streichholzschachtel und das hört sich an, als würde die jemand um deinen Kopf rumschütteln, aber tatsächlich ist es nur Stereo-Sound.
Genau, also es ist schon eine ziemlich scharfe Demo. Wenn sie funktioniert, ist richtig geil. Und wenn sie nicht funktioniert, kann man wenigstens einen Hamster fliegen. Also
das ist schon ganz schön awesome.
Hamster fliegen ist schon mal
ganz gut. Das ist quasi schon mehr, als ich mir erwartet hätte.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sehr geil.
Vielleicht ist in Stuttgart auch einfach nichts gerade.
Nee, eigentlich sollte
also wie gesagt, ich habe das gestern, glaube ich, oder vorgestern mal ausprobiert. Ja. Und da hat es so weit funktioniert, dass ich da so ein paar Sachen gesehen habe und irgendwie Töne gehört habe. Vielleicht ist da gerade was kaputt oder ist da irgendwie ein Server abgestürzt.
Also bei mir sind keine Punkte. Ja, nur Dots.
Also ist halt auch eine Node-App anscheinend. Läuft auf Nodes da, also ist noch extra scharf.
Super Bonus scharf quasi.
Ja. Nodes da. Das heißt scheiße einfach.
Ja, alles andere, alles was nicht JavaScript ist, ist eh schon Riesenscheiß.
Ja, ja.
Sehr gut. Weiter so.
Five Apps.
Genau, ja, genau. Also das hatte ich ja letztes Mal schon kurz erwähnt, ne? Aber jetzt, also der Hackathon war halt von denen gesponsert, von Five Apps. Das ist halt so ein Berliner Startup und das ist halt, also ich hab's dann, also es ist einfach, ich muss es einfach nochmal erwähnen, weil es so hammergeil ist. Weil ich habe jetzt auch ein paar Apps damit deployed und die machen halt so geilen Scheiß wie, wenn ich jetzt mal einzeigen kann, zum Beispiel hier, beim Deployen, die machen automatisch für deine Web-App, machen die zum Beispiel sowas wie App-Cache-Manifest reinbacken, dann was noch Lizenzdatei, also Lizenz-Dings in den Header packen, dann noch, was war das noch, HTML5-Please-Widget, so ein Kram. Und es ist einfach super useful und super einfach, einfach Git push und dann in deren Dings. Das ist sowas wie Gitter Pages, supercharged sozusagen.
Ne? Das ist cool.
Also ist richtig geil, die Jungs sind super nice und ja.
Also so Gitter Pages für mehr anwendungsoptimiert.
Und du kannst dich irgendwie mit deinem Browser-ID anmelden.
Genau, Browser-ID ist halt super scharf einfach.
Das ist quasi das maximale Level von Einloggen. Das ist noch viel cooler als alles, was man jetzt gerade hat.
Kann das momentan irgendein Browser?
Also mein Browser kann das.
Ja, ja.
Ich hab halt nur Krepel-Browser.
Hast du die Mozilla handcompiled oder ist es Aurora?
Nee, keine Ahnung. Der hat mir jetzt gerade gesagt, dass ich es machen kann. Reicht das nicht?
Achso, also der Browser kann
Complete
das ja sowieso.
Login.
Ich meine, es ist ja ein...
Ja, Login Browser-ID. Ja. Mal gucken, was passiert einfach. Einfach härter versuchen. Jetzt brauche ich noch ein Passwort.
Browser-ID? Passwort?
Ich habe einfach mal mein GitHub-Passwort vergessen.
Da geht nichts. Schlecht.
Darum merke ich mir keine Passwörter.
Ja. Ich merke mir die auch nicht, aber das ist halt doof. Da kann ich mich nicht mehr einloggen.
Ja, das sagt er.
Ja, scheißegal. Egal, okay.
Trotzdem,
genau.
Five Apps.
Ich kann mich auch so einloggen, genau. Ja. Genau, und ja, ist halt super geil. So. Genau.
Nee, tatsächlich funktioniert mit meinem Browser-ID nicht.
Dann noch was, also utify.com. Die Jungs waren auch bei dem Hackathon. Da sind nämlich auch ein paar von Flutter dabei. Und Utify ist im Prinzip eine Mischung aus, also Utify kommt halt YouTube und Spotify. Und was die im Prinzip machen, ist einfach eine Musik-Web-App, was sucht auf YouTube und auf Soundcloud und auch auf, was ist das, Official FM oder so. Und dann gibt's zum Beispiel so, die Hauptliste ist so Most Flattered, ne? Da sieht man halt so die heißen Lieder, ne, die am meisten geflattert sind. Und,
lustig.
Genau, ist halt super geil, so, also man hat die Playlists dann halt im Local Storage und auch, wenn man es mit Google-Account verbinden kann. Und ich habe die natürlich auch genervt wegen Remote Storage-Integration. Und es ist heiß einfach, es ist geil.
Fuck, jetzt muss ich jetzt mal wieder mein
Browser. Das Internet wird einfach gut.
Das Internet ist schon awesome.
Und es ist MIT-lizenziert, es ist einfach voll geil.
Stimmt.
Kannst du machen, was du willst?
Ja,
kannst
du machen, was du willst.
Ja, ich meine, das ist ja
ganz einfach
die richtige Lizenz.
Ja. Die richtige Lizenz. TM.
Ja.
Ja. HTML5, Browser cool.
Ja, genau. Und dann nochmal so ein Cheat-Sheet zu Browser-Technologien. Ist halt super geil. So, was für Technologien es gibt. So HTML5, CSS und was wir alles schon kennen. Aber auch sowas Krankes wie, eigentlich ist nichts davon. Ah, doch, MathML und so.
Oh ja.
WebGL und Cookies.
Cookies? Vibration.
Sind auch relevant.
Cookies ja. sind
ich awesome. Finde Vibration toll. Foundations, Unicode, Mime Sniffing. So ein Kram halt. Drag and Drop. Super geil.
WebIDL.
Content Editable ist auch gut.
Wow. Das ist echt viel Zeug.
Ja. Hm? Das, also ich also mein, ist
auf jeden Fall jede Menge,
halt
jede
so HTML, relevant. CSS und DOM einfach nur in der Ecke und der ganze andere geile Scheiß da.
Das ist auf jeden Fall schon mal cooler Scheiß.
Ja, jetzt kommt aber der geilste Scheiß, ne?
Ja, der kommt ja maximal der super hart.
Scheiß.
Oh, shit.
Ich habe einfach so gelacht.
Ich kann was? Schon immer nicht mehr.
Das ist einfach so, das ist einfach so cool. Boah, ja. Also ich lese es jetzt mal vor HTML5. Nein. Wow, er hat gerade vor lauter Begeisterung seinen Stuhl zerstört.
Das war einfach zu hardcore für diesen Stuhl.
Das war
aus
zu
dem viel. HTML9.
Habe ich dir gesagt?
Nee, das ist 5.
Okay, ja. Entschuldigung.
HTML5, nein, responsive Boilerstrap JS. Bitch.
HTML5, nein.
Nein.
Boilerstrap.
Boilerstrap.js.
Ja, das ist einfach eine Parodie auf alle Webframework.
Auf HTML5, Web- auf Responsive, auf Boilerplate und auf Bootstrap und auf .js. Alles.
Genau, das ist einfach so,
HTML5.
So eine Parodie für alle Webseiten von irgendwelchen Webframeworks, die es gibt.
Component Framework, Modview Controller, Library, Showland, Strap to help you kickstart your responsive CSS-based app, Architecture, Backbone, Kitchen Sink, Treaty Birds.
Ja, genau. Just attack clone the grid repo, push merge, then Ruby jam the lymph node.js, Shawarma module and presto.
Presto!
Awesome. Does this work in IE6 Mobile BlackBerry Wi-Fi Commodore 64 KitchenAid Caveman Extended Fingernails Trojan 2.0?
Yep. Ja, da gibt's auch ein GitHub Repository und das macht dann.
Can I install it as a Node.js? It works in Rube Goldberg 2.2, but will not auto-compile freeware, but monkey merge SVN commercial.
Ja, also bevor wir das hier weiter vorlesen, guckt euch das einfach mal an. Das ist sehr amüsant und das ging gestern den ganzen Tag über Twitter und alle haben gelacht.
Oh shit, das ist einfach
geil. This isn't funny.
Yes, it is. That's not a question. Ja.
So.
Genau, und wenn man das Ding anguckt, ich glaube, Jan hat es mal ausprobiert, was da rauskommt, wenn man das HTML, was da...
Das hackt deine Computer.
Genau, da kommt nämlich Pedobear und er sagt, oh, hi, guys. Also das ist ASCII, Pedobear in ASCII-Dings. Das kann man ruhig ohne Probleme runnen, glaube ich.
In deiner Node.js-App.
In deiner VM.
Den Node.js-Machine.
Hatten wir jede Menge Spaß.
Ja.
Ja, super praktisch. Also das ist quasi, was man als nächstes
Level... Was man braucht, ja. Das
als nächstes Level benötigt.
Backbone.js war vorgestern.
Okay, echt mit Backbone.js. Keine benutzt das mehr.
Ja, du. Wie heißt denn dieses andere?
Boilerstrapped.
Das ist einfach nicht... deine Muttis Framework. Ja. Das kann einfach alles.
Das kann einfach alles. Und ist responsive.
Und es macht alles sofort.
Alter, responsive, ja. Das ist also Bootstrap. Ich schwöre ja auf Bootstrap. Also ich bin Designer und schwöre auf Bootstrap, weil man das so geil als Baseline benutzen kann. Aber das responsive CSS davon ist echt nur problematisch. Das muss ich jedes Mal, ich versuche jetzt mal, das wieder reinzutun. Ich mache da halt auch nichts mit, aber nur wenn ich das responsive drin habe,
kannst dann du mir mal kurz erklären, was Layout. Es mit diesem responsive CSS dabei auf
das
sich hat.
Das so ändert sich, also du hast, wenn die Screen Size halt schmaler ist, so wenn es ein Tablet ist oder so, dann ändert sich das Layout.
Ist nur,
zum Beispiel, ich habe oft, wie heißt das so, flexible table widths oder so, ne? Also so, dass es einfach schmaler wird. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich auch ganz geil. Ne? Aber manchmal will man das nicht. Manchmal will man, wenn man so ein super crazy Layout hat, dass es halt untereinander
und die jumpt. Machen dann quasi mit Media Queries.
Genau.
Das sieht so aus.
Dann. Ja, genau. Haben wir tatsächlich für unsere, macht unsere Webseite ja auch.
Also
ja. Wir haben
super responsive.
Aber noch besser fand ich ja das, was wir für 3 Sendungen oder sowas mal hatten, wo es dann auch gleich noch weniger Text wird.
Ja, das war krass. Das war krank. Also das finde ich aber ganz geil eigentlich.
Da muss man sich halt voll die Gedanken machen, das ist ein bisschen
schwierig. Ja. Aber jedenfalls genau, sobald man mal ein bisschen, also vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung, ne, aber sobald man mal ein bisschen da rumeditiert und customized, dann breakt es halt einfach alles.
Vielleicht darf man das einfach nicht.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist einfach,
sieht halt alles aus wie Bootstrap, ne?
Ja, richtig. Das und merkt das, ist man ja, ja. Das ist ja, was man ja haben will.
Genau.
wenn man irgendwie codet und dann will man einfach, dass es anständig aussieht.
Bootstrap ist echt das neue Apple und das neue Converse und das neue IKEA.
Ja, zusammen. Ja. In Internet.
Auf jeden.
Ja. So. Ja, ist genau, wenn man es nicht richtig zusammenschraubt, dann fällt es auseinander. Das ist wie bei IKEA.
Richtig, und wenn du es einfach so lässt, wie es ist, wenn du wenn du quasi das Ding nimmst, was du gesehen hast im Schaufenster, ja?
Ja.
Und das bei dir hinstellst, dann sieht es immer noch genauso aus und sieht voll gut aus.
Ja. Das heißt, sollten wir mal unser Binärgewitter auch auf irgendwie auf Bootstrap umbasteln?
Nee. Oder? Nein.
Eigentlich würde ich schon sagen.
Also, ja, ich würde auch sagen, tatsächlich. Also, Marc hat es ja tatsächlich schon gemacht. Marc hat auf seinem Blog schon ein Bootstrap-Theme, aber ich finde unser aktuelles Theme tatsächlich besser. Wir sollten nehmen mal ein bisschen eigene Farbgebungen, vielleicht ein bisschen eigene Sachen.
Wenn man Bootstrap mit dem normalen Theme benutzt oder mit annähernd dem normalen Theme, dann ist man halt ein Opfer.
Ja. Aber das ist kein Problem. Also ich habe tatsächlich gar kein Problem mit, solange die anderen Leute es nicht kennen.
Ja, klar, genau. Also es ist ja genauso wie, wenn ein Ikea-Tisch... Na, okay, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du einen Ikea-Tisch hast und alle Leute bei dir reinkommen und den Ikea-Tisch auch überall anders sehen.
Also die Sache ist ja, meistens machst du das für Leute, die haben noch nie irgendwie was gesehen. Die haben
noch nie einen Ikea-Tisch gesehen.
Genau, also, die noch nie bei Ikea waren einfach. Genau. Und dann denken, oh shit, das ist ein ganz schön cooler Tisch. Das ist ein
ganz schön cooler Tisch, genau.
Ja, genau. Das ist geil. Das ist genau das, was du haben willst eigentlich.
Ja.
Das ist so HTML9.
Das ist super. Das ist der neueste heiße Scheiß für immer.
Ja.
Bis morgen wahrscheinlich, wo es dann HTML12 gibt oder so. Das nächste HTML-Bonus.
42.
Genau,
HTML9000 gleich.
Über 9000.
8TML.
8TML.
Genau, 8TML. Genau. Oder 8Team.
Das ATML.
ATML.
ATML Markup Language.
ATML.
I pity the fool. Klammer zu.
Callback. Und wenn du dich dann erdreistest, dann Callback reinzumachen, puncht er dich einfach.
Sorry.
Du bist aber erschossen, okay.
Psst, gleich geht's los.
Ist das laut genug, dass die Leute auf dem Stream sind?
Nein.
Wahrscheinlich.
Boom, Explosion.
Okay, lass mal das. Das könnte tatsächlich auch ein Michael Bay-Film sein.
Aber...
Das ist ein Pseudonym.
A-Team ist ein Pseudonym für Michael Bay.
Michael Bay.
Bay-Team.
Das Bay-Team, oh shit. Explosion. Mehr Explosion. Und Robots, racist Robots.
Ja.
Aber
racist Robots?
Ich habe ja gehört...
Kennst du nicht die Schlotte? Zwei schwarzen Roboter und den Asian Robot?
Nein.
Ihr habt nicht Transformers gesehen?
Doch.
Welchen Teil?
Ich weiß gar nicht, ja doch, habe ich.
Alle,
ja.
Alle Teile.
Ja,
sie haben racist alle? Robots.
Ich glaube, keine
sie,
Ahnung.
Sie haben diese zwei schwarzen Roboter, die einfach super Yo-Snob-Digger-Dude.
Ja,
und dann der Asian Robot. Nee, gibt's noch nicht, aber kommt im nächsten.
Scheiße.
Ja, stimmt.
Okay.
Diese komischen, super Michael Bay-Style.
Ja, es ist einfach super Michael Bay. Er nimmt und alle kleinen, Stereotypen.
Und diese kleinen Fuzzis dann so auch.
Genau, die, das ist einfach
die
super.
Die kleinen Shorties hier.
Das ist einfach super racist.
Wir machen uns alle für alle lustig. Kalenderlayouts
genau.
Sind dreckig.
Ja, genau. Also, das ist noch so ein geiler Scheiß, der aus dem Hackfest entstanden ist. Und zwar, also dieser Artikel von Marco Arment von Instapaper. Habt ihr den mal also der sagt im Prinzip, Kalender so, du bist am 25. des Monats, dann ist halt einfach die drei Wochen, am Anfang des Monats zeigt es immer noch an, in der Month View, und ist halt Fakt.
Das ist super. Ja, ich bin auch ständig dabei, bei meinen Kalendern zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansicht umzuswitchen.
Genau.
Und ja.
Und jetzt bei, also ich habe das gesehen, bei Lion, bei diesem, der ist ja noch viel beschissener, ne? Der ist noch viel real-worldiger, und jetzt blättert es ja sogar so um.
Ja, so möchte gern.
Ist einfach so unnütz.
Das, ne? Es ist super, also dann, das nervt auch jeden.
Es ist super painful einfach so. Ja. Und ich wollte das eigentlich schon lange mal machen, jetzt habe ich mal angefangen. Das Problem ist, ich kann also moderat programmieren, aber ich habe auf GitHub mal so angefangen, und es ist schon. Also ich will so einen logarithmischen Kalender machen. So, Fokus ist halt auf heute, morgen und vielleicht noch ein bisschen sieht man übermorgen, und dann wird's immer kleiner. So, die Zukunft, die Tage werden immer kleiner dargestellt, bis dann irgendwann nur noch ein Tag eine Zeile ist oder ein Monat eine Zeile und so. Genau. Also guckt es euch einfach mal an. Es ist auf GitHub auch, es ist schon frei lizenziert.
Und es ist quasi awesome schon geworden,
weil es ist auf schon, GitHub ist. Genau. Klick mal, ja. Und das System, genau, Zeit läuft nur von oben nach unten, und die Spalten sind halt die verschiedenen Kalender, so, keine Ahnung, Studium, Arbeit, bla bla bla. Und funktioniert noch nicht besonders, aber es wird noch.
Und das funktioniert schon mit Remote Storage?
Ja, aber es funktioniert noch nicht wirklich.
Okay, also, dann lasse ich es dir sagen.
Es funktioniert schon mit Remote Storage, aber noch nicht wirklich.
Okay,
awesome. So, aber das ist jedenfalls so der, ne, also weil in den zwei Jahren oder davor auch, es gibt noch kein so ein System, und das
was geht mir gar nicht was ich hier gar nicht verstehen kann.
Ja, nee, mal ehrlich, also es ist
ein riesen Scheiß,
ja. Das hab ich schon.
Also es ist kaputt tatsächlich, aber das ist kein Problem.
Ja, so.
Okay. Also es ist, ja, sehr cool.
Also kommt mit und programmiert. Wir haben, ach genau, wo wir bei Buzzwords waren. Wir benutzen nämlich Backbone.js und Date.js, Moment.js,
alle JS.
Bootstrap, Bootbone und Remote-Calendar.
Und Remote-Storage, alles. Die neuesten super Bonus-Sachen.
Das ist der Scheiß, okay.
Das ist alles, was man haben will.
Ja.
Man will alles JavaScript in seinem Browser haben.
Auf jeden Fall.
Alles andere ist...
Flydi, was hast du denn diese Woche gelesen?
Ich habe tatsächlich momentan, ich lese gerade Bücher, deshalb habe ich da gar nicht so viel...
Du hast gar nichts gelesen.
Doch, ich habe ein paar Sachen gelesen und zwar habe ich auf Twitter, das ist mir auf Twitter entgegengefallen und das ist so gut. Da gab es vor kurzem auf Heise Open so einen Artikel, dass Linuxer ja eigentlich keine Spiele spielen und da gab es halt auch so einen Kommentar von wegen, die haben ja mit ihrem Linux schon genug zum Spielen, die müssen dann nicht noch irgendwelche Computerspiele spielen. Ja. Und da ist hier so ein Kommentar, das den solltet ihr euch einfach mal durchlesen und zwar vergleicht da einer Gentoo mit einem MMORPG und sagt, okay, wenn du anfängst, dann musst du dich erstmal durch die Basiskompanien durchspielen und diese sogenannte Installation durchführen. Und wenn du dann soweit bist, dann kannst du quasi zwischen zwei Gilden wählen. Die einen, das sind die User und die anderen sind die Developer und die spielen gegeneinander. Und die Developer, die müssen verhindern, dass die User Arbeit erledigen können. Und momentan ist die führende Gilde dabei X11, die dafür sorgt, dass schwarze Bildschirme und irgendwie geblockte Tastaturen die User von der Arbeit abhalten. Oder das Update-System, was in Python geschrieben ist und irgendwie Python inkonsistent aktualisiert und so. Also das könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Das fand ich sehr amüsierend.
Ich glaube ja, dass es alt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es vor ein paar Jahren schon mal genau das gleiche gelesen habe.
Also dieser Kommentar ist vom 5. Ja, ja. Mai, aber es kann gut sein, dass es schon mal jemand in der Art beschrieben hat.
Ich glaube, es gibt, ich habe es mal in Englisch gelesen.
Bestimmt schon altes in den Textfile.
Und das ging tatsächlich auch um Gentoo und genau das gleiche, bloß halt in Englisch. Und ich habe es mal gesucht, aber ich habe es nie wiedergefunden.
Ich kann es ja empfehlen, jeden Tag kommen neue Levels hinzu.
Ja. Ja. Wenn man Arch Linux sagt, ist es quasi Easy Mode.
Easy Mode, ja.
Arch Linux ist Easy Mode, weil da muss man ab und zu bloß ein GCC installieren und geht's wieder.
Hurt Me Plenty ist das Gentoo.
Oder ab und zu mal Force eingeben, weil wir irgendwas nicht überschrieben
haben. Genau, einfach hart forcen, weil das ist quasi dein Power-Move.
Power-Move gegen das System.
Gegen das System, weil so kannst du gegen das System gewinnen. Und
aber apropos keine Spiele, EA hat jetzt angekündigt, dass irgend so ein Game in den Ubuntu Store kommt. Aber nicht native, sondern nur ein Browser-Game.
Was nochmal? Was
ist denn?
Ein Game in den Ubuntu Store?
Sind ja, schon
1000 oder wie?
Ja, aber nicht von EA.
Wo denn?
Ah, ein EA, ach krass.
Ein EA-Game.
Was
irgendein
war EA nicht scheiße, war das nicht der letzte Consent? Weil die scheiße sind?
Ja.
Die sind bestimmt scheiße. Nee,
die haben EA, irgendwie Scheiß gemacht.
Aber EA haben ja diesen komischen Download-Manager jetzt, oder? Diesen super Bonus.
Diesen Oregano.
Oregano was? Download-Manager.
Oder? Ist das nicht so?
EA Manager.
Also die haben auf jeden Fall Command & Conquer, Tiberium Alliance.
Original, genau. Und das ist ein riesen Scheißwort.
Sag ich doch, Oregano. Und Lord of Ultimate. Ultima.
Ja.
Lord of Ultima und Command & Conquer Tiberium Alliance. Das sind aber nur auch so Online-Games, die im Browser laufen irgendwie.
Also die Sache ist ja, eigentlich ist ja Linux ein ganz schön cooles System, um zu zocken, wenn man halt sich beschränkt auf so Sachen, was man auch nur auf seinem Telefon zocken würde, wie zum Beispiel Flash und Browser-Games. Und wenn man sich darauf beschränkt... Nein, ich meine, Flash funktioniert unter Linux. Es ist halt einfach so. Es ist halt so scheiße, wie unter allen anderen Betriebssystemen aus funktioniert.
Nein,
natürlich ja, nur bei dir nicht, aber das ist ja was anderes.
Nein, unter Windows ist Flash wesentlich performanter als
Bullshit.
Unter Linux. Doch.
Und ja, aber jetzt, Windows.
Hast du schon mal Windows gehabt?
Ja,
aber Windows ist unter Windows wesentlich unperformanter.
Richtig, als genau, Linux. Und das reißt es halt einfach wieder raus.
Doch, also das
ist unter... Nee, also tatsächlich muss ich sagen, unter Windows ist Flash genauso ein Scheiß. Und es ist letztens auch erst wieder kaputt gegangen mit irgendwelchen Updates. Und ist einfach ein Scheiß. Es ist überall ein Scheiß. Aber es funktioniert halt für Games. Und das ist doch das, was man haben will, wenn man zocken will. Und zum Beispiel, du hast ein i-Telefon und du spielst darauf, wie heißt das Spiel? Irgendwie, wo du so Männchen gegeneinander kämpfen lassen musst. So das Standard...
Männchen gegeneinander kämpfen.
Männchen auf der einen Seite kämpfen gegen Männchen auf der anderen Seite, die laufen gegeneinander und kämpfen sich dann in der Mitte. Das sind Flash-Games, ja?
Ja.
Und die Flash-Games funktionieren genauso unter Linux, wie sie unter Windows und unter Mac funktionieren. Und ja. ich finde, das ist jetzt gerade so, der Casual-Gamer hat da tatsächlich kein Problem, wenn der ein Linux hat.
Und ja,
wenn
den, Casual-Gamer hat unter Linux noch nie ein Problem. Die können auch
ja, aber das wird ja immer
das Tuxe irgendwo nee. Die Eisbahn runterfahren lassen.
Es wird oder ja immer so
Motorräder. Die wollen ja spezielle Games schon.
Genau.
Also da muss man ja schon mal sein Wine installieren oder so.
Also genau, so spezielle Games, also für Leute, die tatsächlich ihren Laptop wie ein Telefon benutzen wollen, da ist Linux auf jeden Fall gut genug. Ist jetzt meine Behauptung. Ich finde ihr könnt auch was dagegen sagen.
Ich stimme zu. Also Casual Gaming tut, also so, wenn ich jetzt halt irgendwie so Hardcore-Gamer wäre, dann würde ich mir halt auch irgendwie eine Konsole kaufen oder einen Windows-Rechner hinstellen. Ja. Also gerade so diese super Titel für so, was so 3D-Shooter angeht oder Echtzeitstrategie oder sonst
irgendwas. Counter-Strike zum Beispiel.
Ja gut, Counter-Strike ist jetzt nicht so, also das...
Weiß nicht, gibt's das noch?
Counter-Strike Source?
Funktioniert das nicht sogar unter Wine? Ziemlich
bestimmt, gut. Ja. Das kann man auch unter Wine laufen.
Alles ehrlich, schon lange nicht mehr gespielt.
Aber Play on Linux funktioniert ja auch. Das ist. Ja.
Lass uns doch mal in die Zukunft gucken.
Oh ja, also. Nee, da sind wir noch gar nicht.
Doch.
Erst noch in die Vergangenheit mit Twitter.
Genau.
Was?
Ich habe das jetzt gerade verschoben gehabt, aber das können wir natürlich auch so ansprechen.
Echt?
Das ist egal, dass wir.
Du willst erst in die Vergangenheit, dann in die
Zukunft. Genau. Ich habe nämlich einen Post gefunden, der ist ganz cool. Und zwar beschreibt er, wie man seinen Twitter-Account backuppen kann.
Mhm.
Und also so.
Damit du gucken kannst, was du so die letzten Jahre getwittert hast.
Mir geht es eigentlich prinzipiell immer darum, dass die Suchfunktion von Twitter so unglaublich beschissen ist, dass ich da nie was finde. Und es ist einfach gut, mal einen Ordner zu haben. Da sind ganz viele CSV-Dateien drin von den Sachen, die letzten paar tausend Tweets, die ich mal rausgehauen habe. Und dann kann ich da durchgrappen. Und wenn ich mal wieder was suche, wo ich weiß, ich habe das bereits mal getwittert oder ich habe das irgendwann mal in meiner Timeline gelesen oder ich habe das geretweetet.
Da kann man auch seine Timeline, also alle Kumpels exportieren.
Man kann einzelne User, ich bin mir nicht sicher, ob die komplette Timeline geht, aber also man kann braucht nicht definitiv,
Passwort dafür.
Man kann definitiv die Timeline einzelner, die alle Tweets einzelner User auch
backupen. Ist es nicht so, dass das bei Twitter irgendwann aufhört mit der Speicherung und die löschen deinen Scheiß?
Ja.
Wie weit ist
also ich muss mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier so ein Backup. Warte mal kurz. Lass mich mal schauen.
Also was ist eigentlich? Das ist eigentlich ein Twitter Scraping Bot.
Das ist kein Bot.
Nein,
das ist einfach
Kommandozeilen.
Ja genau. Es gibt so ein Ruby Gem. Das nennt sich T.
Ja, ich installiere es gerade.
Und das hat unglaublich viele Abhängigkeiten.
Echt?
Ja, also ich musste da so ein paar Sachen, der installiert auch gleich Event-Maschinen und irgendwelche, alle möglichen
alles haben.
CSV-Parser und alles mögliche.
CSV-Parser ist nicht dabei bei Ruby?
Doch, nee, Moment, es war irgendwas mit CSV, irgendein Bonus, ich weiß es nicht, irgendwas mit CSV hat er noch nachinstalliert.
Aber es ist lustig, dass das Ding einfach nur T heißt. Also
Aber bei mir ist tatsächlich T schon belegt für meine Tasks.
Dann mach einen Alias.
Nee. Ich ignoriere es einfach hart. Ja.
Genau.
Das kann nicht sein.
Das Gute ist, dieses T-Gem, das hat halt schon alles integriert, was man so braucht. Man kann da quasi den Account speichern, kann den mit OAuth authentifizieren und dann kann man da halt auch gleich, also man hat quasi einen Kommandozeilen-Scripting-Interface für Twitter und kann damit halt, also ich habe es benutzt, um Backups zu machen und kann halt auch gleich sagen, ich möchte jetzt irgendwie meine Tweets in Backup in CSV-Dateien reingespeichert haben oder meine Retweets oder meine Kontakte, meine Favorites und alles mögliche. Das ist
alles fertig geboilerstrapped.
Und das ist alles schon fertig geboilerstrapped, genau.
Mit Event Machine,
boilerstrapped. Genau, ich mache jetzt gerade mal kurz ein WC auf diese Datei, dann kann ich euch sagen, also ich habe mal 5000 eingestellt, bin mir sicher, ich habe noch nicht so viele Tweets rausgehauen.
Das ist lustig irgendwie.
Es sind 2317 Tweets, die er gebackupt hat, das sind mit Sicherheit nicht alle Tweets von mir, also er geht halt nur bis zu einem gewissen Punkt, aber man kann zumindest mal so das letzte Jahr oder die letzten paar Jahre mal backuppen.
Das ist cool.
Und das ist ganz praktisch. Also ich benutze es jetzt halt hauptsächlich dafür, dass ich irgendwie so in regelmäßigen Abständen mir da einen Snapshot ziehe, wo ich durchgreppen kann. Wenn ich mal wieder was suche, bei dem ich mir sicher bin, dass ich es getwittert habe.
Kannst du es auch quasi updaten? Also macht das automatisch? Oder musst du
das ist halt ein Shell-Skript.
Achso, das gibt's einfach da bonusmäßig dabei.
Nee, das ist einfach ein Shell-Skript, was in diesem Blogpost beschrieben ist. Und okay, das cool. Kannst du dann per Cron ausführen, wenn du das regelmäßig haben willst.
Das kann.
Aber es updatet nicht so. Es zieht einfach alles.
Ja, das ist ja blöd, wenn du dann quasi.
Achso, du meinst Differential. Oder
ja,
was?
Klar. Also das ist
zu groß. Nee, das kannst du ja manuell wahrscheinlich machen.
Ne? Das ist ja ein Scheiß.
Nee, also dieses TJAM ist einfach nur dazu gedacht, dass du ein Scripting-Interface für Twitter hast und das kannst du jetzt halt in dem Fall für Backups missbrauchen. Und
okay, das heißt,
also so advanced ist es noch nicht, dass es sich merkt, wann du was seit dem letzten passiert
was
ist.
Was du eigentlich so. Nicht, was du nur haben willst, du nimmst das alte, du nimmst das neue und machst dann quasi, du klatschst sie gegeneinander und das, was übrig bleibt, willst du haben,
kannst
was
du,
nicht.
Kannst
was
du Diff drüber legen?
Nee, du machst einfach unique. Das muss ja reichen.
Oder so.
Also, das ist ja quasi kein Problem. Das heißt, es ist alles schon fertig. Wenn ich jetzt so hart twittern würde, dann würde ich das bestimmt auch super awesome finden.
Also, ich fand es auf jeden Fall ganz praktisch. Und da ich, wie gesagt, momentan eher so ein paar Bücher lese, habe ich jetzt nicht so viele Spezialartikel, die ich hier empfehlen kann.
Okay. Ach, genau. Jetzt kommen wir auch in die Zukunft. Wieder zu Science.
Science.
The timeline of the far future.
Es ist einfach so geil. Ich habe mir das alles mal durchgelesen.
alles.
Nee, ohne Scheiß, es ist echt geil.
Ist auch nicht so viel.
Und noch mehr, und noch mehr. Also die Links da, es ist echt, das jedes, also ist alles voller Links.
Das ist einfach super Wikipedia.
Es ist so super Wikipedia. Und das, also so besondere Gems finde ich so, 1,5 bis 1,6 Billionen Jahre, also in der Zukunft, all life on Earth dies.
Also ich war ja von dem Boltzmann-Brain total
beeindruckt. Ja, das fand ich auch geil.
Das habe ich nämlich auch gelesen. Also dieser Wikipedia-Eintrag ging ja vor kurzem auch so nicht nur über Hacker News, sondern auch über Twitter und über alle möglichen Sachen.
Über das Internet.
Scheiß. Und da habe ich auch mal angefangen, da mich so ein bisschen durchzuwursteln. Da sind echt viele interessante Artikel mit dabei.
Oder Estimated Time for Random Quantum Fluctuations to Generate a New Big Bang. Also so, dann startet es einfach nochmal neu.
Aber es gibt auch so eine Timeline, wo es nach dem geht, was in den Filmen schon alles vorgab.
Genau, ja.
Aber die ist ja scheiße.
Das ist so eine komische Infografik,
Wenn man Science hat, ist das natürlich viel cooler. Das ist halt geil.
Mhm. Und dann eins der krassesten Sachen finde ich sowieso.
Steht auch drin, wann es Hoverboards gibt.
Das ist nicht.
Die kommen, die müssen.
Das ist nicht Far Future, das ist irgendwie ein paar Jahren.
Hier steht aber.
2014 oder so?
Ja, 2014 war es, glaube ich.
Ja, guck, dann brauchen wir nicht Far Futures.
Also im Jahre 292 Billionen, 277.000 Millionen, bla bla bla. The Unix timestamp will exceed the largest value that can be held in time. 64-Bit integer. Das ist halt Technology and Culture, also.
Das ist schön.
Aber das Geilste finde ich hier, so diese Zahlen dann, so, die da benutzt werden, also 10 hoch 10 hoch 26 is a 1 followed by bla bla bla. Und dann, obwohl es in Years gelistet ist, dass diese Nummern, also diese Zahlen höher als dieser Punkt sind so riesig, dass es scheißegal ist, in welcher Einheit man die ausdrückt. Also ob es Nanoseconds oder Star Lifespans sind. Das finde ich so.
Das ist schon krass.
Unfathomable einfach.
Das ist einfach super cool.
Ich akzeptiere das nur, wenn auch das Stardate daneben steht.
So.
Da gibt es ja auch noch Timeline of the Normal Future, also Timeline of the Near Future.
Yeah.
Das ist auch noch geil.
In 296.000 Jahren wird die Voyager 2 Sirius passieren. Voll gut.
Ja. Wenn nicht vorher ein Außerirdischer vorbeikommt und sie mitnimmt.
Ach man, das Ding, das fliegt da halt jetzt irgendwie so ein bisschen.
Außerhalb unseres Sonnensystems.
Nee, das ist
jetzt könnte alles passieren.
Das ist ein Bereich der Ortschen Wolke, das ist noch nicht wirklich Interstellar Space. Also.
Ich dachte, da ist es schon durch.
Ja, es ist hinter den letzten Planeten, aber da geht's noch ein bisschen weiter mit der Ortschen Wolke, wo dann halt noch ein bisschen Scheiß rumfliegt und so. Also es ist noch nicht wirklich so komplett leer zwischen Sonnensystem.
Wirklich interessant ist hier 2099.
Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis es das Sonnensystem letzten Endes.
Die haben ja Voyager 2 vor Voyager 1 gestartet, oder wie war das?
Ich glaube, irgendwas war da, ja.
2099. The maximum calendar year limit within the Microsoft Windows XP, Windows Vista and Windows 7 operating systems.
Was ist damit?
2099.
Das ist einfach so ein Scheiß, ey.
Ist ja noch ein bisschen.
Ne? Ja, besser. Also deswegen lieber auf Unix umstellen, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit.
So, warte mal. Ist
Unix 64-Bit aber nur, nicht die 32-Bit-Version nehmen. Dann ist mich auch schon wieder weit vorbei.
Und was auch noch krass war, es gibt so eine Brood X, so eine komische Zikaden, die nur alle 17 Jahre rauskommen. Dann legen die Eier und dann sterben die alle und dann fängt sie an.
Das ist einfach ein riesen Scheiß, oder?
Das ist total krank, da lernt man so viel auf Wikipedia.
Wikipedia ist einfach...
Falls ihr Wikipedia noch nicht kennt...
Man kann sich da auch super drin verlieren.
Wikipedia.org. Das ist einfach super geil. Pro-Tipp.
Da gibt es auch die deutsche und die englische Version.
Super Pro-Tipp.
Irgendwie in anderen Sachen irgendwie bewanderter seid. Oder wenn ihr andere Sprache lernen wollt, Wikipedia ist einfach das Maximum.
Ja, dieses Sprachendings, hast du das Chrome Language Immersion Ding?
Hast du das bei dir aktiviert? Ja,
voll geil.
Und jetzt kannst du Spanisch lernen?
Ja, voll. Nee,
ich ach, deswegen aktiviert. Hat dir auch Spanisch vorgeschlagen, oder was?
Oh, stimmt, kann natürlich sein, ja.
Deswegen hat dir Spanisch also vorgeschlagen, in Spanisch zu übersetzen.
Und halt? Er hat mich trotzdem gefragt. Nee, er hat mich nicht mal gefragt, er hat es einfach auf Französisch gemacht.
Das hat sich jetzt falsch angehört. Nicht so schlimm wie dein erster Fauxpas.
Ach komm, Leute. Ihr legt mir da Sachen in den Mund. Verdammt.
Nein, die Jungs sind aber super hart erschossen.
Ich sag jetzt einfach nichts mehr.
Das hilft doch nicht.
Holst du dir auch einen Titzen vorne?
Ich weiß, ob Siemens auf Titzen steht.
Nein, genau. Oh Mann, ey.
Schön. Wo sind wir gerade?
Also wenn ihr Probleme mit Lachkrämpfen habt, dann beschwert euch nicht bei mir.
Genau, Flighty ist nämlich total...
Ich hab das alles ernst gemeint.
Ja, ich weiß, das ist schlimmer.
Ja.
Wir sollten echt immer so ein Disclaimer vor die Sendung setzen. Achtung, hören Sie diese Sendung bitte nicht in öffentlichen Gebäuden.
Hat sie nicht so ein
Buzzer so? Für was?
So ein Beeper. Wenn einer was Beschissenes sagen oder so ein oder was
wir bräuchten ist. So eine Glocke.
Ja. Und
dann kann man klingeln, wenn es.
Bevor es.
Nur outbuzzen. Nee, wenn man Fuck sagt oder so. Dann kann man vorher. Ja,
warum?
Ach was.
Bullshit. Was kann man nach?
Fuck ist doch egal.
Ja, genau.
Genau, Fuck ist doch scheißegal.
Fuck den Scheiß einfach weiter hier.
Das ist doch einfach ein riesen Scheiß.
Wie Balls, ey.
Jedenfalls, genau.
Nerd.
Das fand ich
Nerd Rage.
Ich hab mir das mal ganz durchgelesen jetzt.
Das waren irgendwie 100 Seiten oder so. Ja.
Zuerst mal ist schon 9 Monate alt. Also super lange.
Ja.
Nicht so wie die Semikolon. Also es ging halt um einen Doppelpunkt.
Oh,
also, das war so
related. Über die URL API in Node, da habe ich mich schon vor anderthalb Jahren super drüber aufgeregt.
Deswegen?
Weil genau in dieses Problem bin ich reingelaufen. Warum macht die nur fucking Doppelpunkt hin? Also die Idee ist, man hat eine URL-Parsing-Bibliothek in Node.js. Mit der kann man einfach eine URL geben und sagt hier irgendwie parse diese
GitHub URL. GitHub ist kaputt, ist ein Scheiß.
Man sagt einfach parse diese URL. Die sind gerade überlastet oder was auch immer. Bei mir wird
fucking angezeigt. Unicorn, ey.
Bei mir wird es auch angezeigt.
Bei mir geht's
nicht. Ich kann es mal vorlesen.
Jedenfalls kann man einfach in diese API, die hat einen Parse-Call, da kann man einen String eingeben in Form von einer URL und der spuckt einem dann quasi die URL geparsed aus. Und dann kann man zum Beispiel sagen, Punkt, Punkt, Protocol, Punkt, Query String, Punkt, irgendwie so Dinge. Und die macht eigentlich im Großen und Ganzen das Richtige, außer wenn man Punkt Protocol eingibt, weil dann wird nicht nur das Protokoll, sondern der Doppelpunkt nach dem Protokoll auch noch mit ausgegeben. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Also da wird nicht HTTP oder HTTPS oder FTP oder FTPS oder sonst irgendwas angegeben, sondern der Doppelpunkt danach noch. Hm. Und dann vergleicht man das irgendwie und guckt, oh, ist jetzt dieses Protokoll HTTPS oder ist es HTTP? Und dann greift dieser Vergleich natürlich nicht, weil man das Doppelpunkt am Ende vergessen hat. Und das ist super unintuitiv und macht voll keinen Sinn, wenn du mich fragst.
Also mal ganz ehrlich, also da finde ich es schon ein bisschen... justified, weil, also, der Typ von Note, der Isaac Schlüter, der macht auch Comma First Style und hat das mal so rectified, dass man da Errors eher sieht. Also, Errors, wenn man das Komma vergessen hat. Das ist super scheiße. Also, das ist einfach retarded, ehrlich mal.
Ja, und vor allem, gibt's da halt auch jetzt, relativ weit oben, schon von 9 Monaten, einen Kommentar, wo halt einer mal die ganzen URL-Parsing-Libraries von anderen Sprachen beschreibt oder mal irgendwie Shell-Beispiele zeigt und Python, Ruby, JRuby, Perl, die geben halt alle nur das Protokoll aus,
okay, und nicht den Doppelpunkt. Da hat auch einer geantwortet, halt der Navigator, der JavaScript-Dingens, der gibt es halt mit Doppelpunkt aus. Hm. To be fair, I can think of one URL-Parser that does keep the trailing code in the browser.
Ja,
wenn du Window Location Protocol machst.
Genau. Und dann schreibt er dazu ja, er sieht ein, dass die Leute halt denken, dass Node.js ein Browser ist und
Das Window Location macht es tatsächlich so. Aber Node ist halt kein Browser. Also ganz
ehrlich. Ja, also das ist halt die Frage, ist Node ein Browser? Nee, wenn nicht, dann ist es nämlich falsch, ganz einfach.
Ja, also wie gesagt, ich bin in diesen Fall reingelaufen, ich fand es unintuitiv und ich hätte es einfach in der Ich hätte es einfach erwartet, dass dann, dass dieser Doppelpunkt nicht da ist. Und von daher, ja. Mhm. Ist halt so. Aber
my colon hurts.
Ja. Also epischer Nerd Rage kann man sich mal durchlesen.
Das ist aber auch echt so, das ist so Maximum Nerd Rage. Es hat einfach super keine Aussage. Es ist nicht irgendwie über irgendwas super Wichtiges, Weltbewegendes, sondern es ist über einen fucking Doppelpunkt.
Ja gut, das ist halt auch, ja.
Ja gut,
das ist halt wieder so der Fall irgendwie, ja, der Maintainer ist halt so der Lord einfach.
Yes. Nee, das ist einfach ein typischer Fall von einer Bike-Shed-Diskussion.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, ist Bike-Shedding einfach.
Ja. Also die Leute steigern sich da halt super rein. Ich meine, das ist jetzt auch kein Problem, was man nicht irgendwie umgehen könnte.
Na, das ist kein Bike-Shedding, das ist einfach künstlich aufgeblasen jetzt. Also Bike-Shedding ist ja noch, da sind die Leute ja noch ernst, aber hier ist es ja echt.
So gut Collins are Webscale.
hier ist auch das Bild, got a problem with my library. Yeah. Accept pull requests.
Yeah.
Ja.
Sebastian.
Sebastian?
Sebastian, ja, der Sebastian, der über Google Glasses.
Oh, Sebastian Thrun.
Oh shit, Google Glasses.
Ist er nicht Sebastian von Thrun? Ich denke immer, der heißt Sebastian von Thrun.
Ich weiß nicht, war jedenfalls. War
von Thrun und Taxis.
Ah, jetzt. Ah,
jetzt macht alles Sinn auf einmal.
Ja, nee, ehrlich mal.
Everything makes sense.
Der bloggt über Google Glasses irgendwie.
Nee, der bloggt ja nicht drüber, das ist
der ein Google Video. Plus.
Das ist ein.
Warte mal, der ist auch.
Dann bin ich falsch.
Was
nicht. Nee,
Sebastian Thrun von Google. Ja. Google über Google Glass, das ist kein Blog, sondern hättest du da mal raufgeklickt, hättest du gesehen, das ist ein fucking Interview. Video. Das ist ein Interview-Video. Und er hat diese Brille.
Das ist ein clickable Bild.
Sieht aus wie einer von den Borg. Von der Borg.
Aber ich finde den auch so. Borg-Queen. Also ich finde, das Video ist ziemlich interessant, weil er auch einfach mal so nicht nur über Google Glasses redet, sondern über so das ganze Zeug, was halt von Google gemacht wird, auch das selbstfahrende Auto und so.
Warum ist das bei Lesefu mit drin? Wenn es ein Video ist.
Es ist Kung-Fu.
Brauchen wir, warte mal, wir haben doch schon unsere Rubrik der Woche.
Du kannst es bei den Picks reinmachen.
Nee, wir haben bei Rubrik der Woche. Okay. Das ist quasi zu lesen, wenn man nicht gerade lesen kann, sondern nur gucken und hören. Also man kann sich es auch nur anhören, weil das gibt nicht so viel zu sehen dazu, aber es ist, genau, also es ist der C irgendwas O von Google, wenn ich es richtig verstanden habe.
What?
Oder gehört
C-Glasses O.
C-Glasses O, genau.
C-Glasses O? Naja, auf jeden Fall
der
macht.
Der C.
Der C. Ja, der C-O.
Profit.
Ja.
Der C-Profit O.
Der C-Profit O. Genau, und das Video ist ein bisschen länger, irgendwie ein paar 20 Minuten.
Also, wo wir gerade bei Kung-Fu und geilen so Augensachen sind, es gab, ich glaube, es mir gerade eingefallen, gab es so eine geile RAM-Enhancing Lucid Dreaming Mask. Die ist noch auf Kickstarter, also.
Oh, da muss es ja gut sein.
Und die hat 35.000 geplätscht und hat 396.000 jetzt schon. Hat noch 7 Tage to go. Mhm.
Und was kann die? Das sind 6 LEDs in der Maske drin?
Genau, die erinnert dich halt, wenn du schläfst und die sieht halt, wenn du REM schläfst. Und dann erinnert sie sich dran, also dann wird so ein Pattern geflasht und dann weißt du, dass du REM schläfst und dann kannst du halt deine Träume steuern.
Lucid Dreaming ist aber auch schon krass, also da muss man halt echt...
Genau, und deswegen gibt's diese Maske, um das halt, damit du es halt besser machen kannst.
Damit du es noch härter steuern kannst,
ja, damit du es leichter machen kannst.
Das, ja, genau.
Damit du in deinen Träumen trainieren kannst.
Genau, ja. Also es hat ja, das Lucid Dreaming ist aber was ganz Eigenes, also wo man sich ja auch quasi drüber auslassen kann.
Ja.
Es funktioniert auf jeden Fall, weil es gar nicht anders geht.
Ja.
Aber es ist halt, hat halt nicht nur Vorteile. Also es ist halt dann auch so, dass du unter Umständen halt, nachdem du dann halt aufstehst, dich nicht so super wach fühlst, weil du halt irgendwie kaputt bist.
Ja, klar.
Weil du halt nicht wirklich, du hast schon geschlafen, aber du hast halt irgendwie
dein Hirn
hat sich halt in der Zeit nicht entspannen können oder
richtig.
So.
Richtig. Also, ja. Aber je nachdem, wie man es halt auch macht, hat es auch natürlich coole Sachen, was man ausprobieren kann. Es ist halt auch so, wenn was ich jetzt von einem gehört habe, der es ausprobiert hat, dass er dann aufstehen wollte, aber dass das Gehirn schon wach war, aber dass halt der Körper einfach nicht wach war und er halt einfach umgekippt ist.
Das ist mir aber beim Schlafen schon mal passiert, dass ich aufgewacht bin und ich konnte meinen Körper noch nicht bewegen,
ja, weil genau,
der Körper
genau so
blockiert
was.
Wird.
Ja, genau das sowas.
Aber ich stand halt nicht gerade so.
Ja, also, mit. Ja, genau, also sowas hat er auch
erzählt. Das ist normalerweise vorm Einschlafen passiert das oft. Also ich glaube, so lassen sich auch viele dieser Möchtegern Alien-Entführung und so weiter erklären, dass halt Leute einfach nicht kurz vorm Einschlafen noch denken, sie wären wach, aber sie können sich halt gerade nicht bewegen und das ist halt einfach die Phase, wo dann quasi deine Motorik schon ausgeschaltet ist, aber du noch denkst, du bist wach, genau. Kurzzeitig. Also ja,
genau,
das, also, das gibt's schon.
Genau, okay. Sowas. Das passiert dann halt, wenn du halt aufstehst.
Ja.
Weil du halt quasi geträumt hast und gleichzeitig dir dem aber bewusst warst.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein Thema für sich.
Das hat, glaube ich, auch einen Namen, dieses.
Lucid Dreaming nennt sich
das. Nee, diese Phase.
So, ja, bestimmt.
Wo deine Motorik eingeschränkt. Mir fällt es gerade nicht mehr ein, aber ich glaube, da gibt es einen Namen für.
Ist kein Problem.
Ja.
Nennt sich Alien-Entführung.
ja.
Mimimi. Also ich habe ja schon kurz drüber geheult, dass irgendwie das Piratenpad jeden Tag eine andere Sprache hat, aber...
Ich habe gerade beschlossen, dass es Absicht war und dass es A-B-Testing ist. Ich weiß aber nicht, warum.
Geiles A-B-Testing.
Oder das ist doch,
wir wollen einfach, dass du eine andere Sprache lernst. Genau.
Einfach.
Die wollen ja einfach mal was Neues
präsentieren. Nee, es waren die Außerirdischen, definitiv.
Oh, das kann sein.
Oder
das war Bot-Testing. Falls du mit dem Bot irgendwie raufgehst, dann ist er aber kaputt.
Die Sprache umgestellt. Sie wollen einfach den Bot verwirren, weil sie immer eine andere Sprache wählen und er die Sprache
nicht versteht. Dann benutzt er die HTML-IDs und dann explodiert's.
Genau. Nee, dann sind die IDs sind natürlich auch anders. Die sind dann halt auf Spanisch zum Beispiel.
Egal, PHP gehärtet, dieses
Sohosin-Pet-Patch-Gedöns,
bla.
Was man unbedingt haben will auf
PHP. Will man eigentlich unbedingt haben, aber es ist irgendwie dreckig, weil es irgendwo angreift und man muss es erstmal richtig einstellen, bevor man es irgendwie...
Es ist nicht dreckig, deine Applikation ist dreckig, wenn sie damit nicht funktioniert.
Also
ich habe auch so ein Setup, was hier steht am Laufen und ich habe auch PIVIC, HTTPS und so.
Ja, genau, und das ist aber so, dass es da dazwischen gefunkt hat bei mir. Und ich habe halt, habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, dass Debian ja standardmäßig diesen Patch mit installiert und dass der an ist. Und irgendwie habe ich gedacht, wieso funktioniert denn dieses PIVIC nicht richtig? PIVIC testet ja sogar darauf, ob es das anhat und schlägt dir es eher auch vor einzuschalten. Aber irgendwie gab es halt immer mal wieder so ein paar Sachen, wo der dazwischen gehauen hat und ich musste erstmal gucken, dass man den irgendwie richtig einstellt. Auch wenn du dieses PHP MyAdmin und sowas verwendet, sagt er dir ja sogar hier, dreh mal die und die Variablen hoch, dann geht's. Und das war irgendwie trotzdem nervig, weil ich einfach nicht dran gedacht habe und mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen musste, was denn da überhaupt sinnvolle Werte sind, weil die Default-Werte sind einfach zu niedrig. Die funktionieren für viele Applikationen nicht. Weil,
kannst du das spezifizieren, was für Werte du da meinst?
Das war so die Variablenlänge, Namen, also wie lang Variablennamen sein dürfen und
also du meinst Post, Get,
genau.
Put und so weiter.
Ja, genau. Da kommen halt mehrere Applikationen durcheinander. Also wenn ihr Applikationen habt, die irgendwie sich seltsam verhalten, und ihr dieses
stellt PHP einfach alle Security aus.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Aber das Nette ist, du kannst dieses Soho, wie auch immer man das ausspricht.
Sohosin.
Kannst du in den Simulationsmodus erstmal setzen. Und dann warnt er dich nur, pass auf, hier, da, das klappt gerade nicht, das klappt gerade nicht. Und dann kann man so ein bisschen seine Werte immer wieder anpassen, bis alles durchgeht.
Also das ist quasi wie, wie heißt denn das, Selinux und für einen Kernel im Dings im Monitor-Mode. Mhm. Weil der sagt dann ja auch so, oh, da, ich habe da Probleme und da und da und da.
Ja. Wenn er da halt irgendwie und so kannst du dieses Ding auch in den Simulationsmodus setzen. Also gibt es so eine INI-Datei, die da unter etc php irgendwas liegt, und die kann man halt ein bisschen anpassen. Da sollte man halt so, es steht immer drin, was sie als Default-Werte annehmen, und ja, also ich musste halt an einigen höher drehen, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Und gleichzeitig hatte ich aber noch, das löste aber nicht das komplette Problem, weil mein PIVIC hat trotzdem bestimmte Sachen nicht angezeigt. Also er hat schon angezeigt, wer von wo kommt, aber er hat zum Beispiel nicht angezeigt, über welche Google-Anfrage die kommen und was sie auf der Seite alles geklickt haben. Das ist so irgendwie, 80% der Infos ging, aber irgendwie die letzten 20 haben irgendwie gefehlt. So, und dann war es halt erst dieses PHP-Zeug, was teilweise dazwischen gefunkt hat. Und dann war es auch noch so, dass das tatsächlich fehlt, wenn man einen automatischen Redirect von HTTP auf HTTPS eingestellt hat bei PIVIC. Dann crasht das genau an der Stelle, dass er bestimmte Sachen nicht mit überträgt und aufzeichnet. Warum auch immer. Ja. Und das waren so zwei Sachen, die so miteinander gespielt haben, wo ich echt gedacht habe, hä? Warum eigentlich? Auf jeden Fall, wenn ihr HTTPS wenn ihr HTTP nach HTTPS Redirect habt, müsst ihr zumindest sagen, dass die pwig.php davon ausgeklammert wird, weil das muss auch über HTTP erreichbar sein, wenn eure ganze Webseite auch über HTTP erreichbar ist. Also wenn ihr eine Webseite habt, die HTTPS ist, dann ist es kein Problem, dann geht's. Ja. Aber wenn ihr eine HTTP-Seite habt, euer PWIG aber über HTTPS läuft, was ihr natürlich haben solltet, weil einloggen in Web-Applikationen immer nur mit HTTPS.
Ja, da geht's aber auch um den Tracker. Hm? Da geht's ja auch um den Tracker, dass der auch, also
das,
dass der Tracking-Code, der auf dem Client ausgeführt wird, halt auch per HTTP auf deine PWIG-Installation zugreifen soll, können sollte.
Ja, 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 genau, aber theoretisch könnte der auch beides können.
Ja,
also
klar.
Der sollte ja auch HTTPS können, steht sogar in diesem Tracking-Code drin irgendwie. Gehe HTTP oder HTTPS. Aber trotzdem klappt es nicht, der, weiß ich nicht, der macht halt irgendwie einen komischen Voodoo, wo halt ein Teil der Information flöten geht.
Das hört sich doof an.
Ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen, weil ich habe genauso.
Bei dir funktioniert's. Also, du hast auch einen automatischen Redirect. Also, wenn ihr jemand auf pwig.ruthausen.de geht, wird er automatisch nach HTTPS geschickt.
Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, ich habe keinen Redirect drin.
Ja, das ist genau.
Aber der einzige Unterschied, ja.
Ja, genau. Und ich hatte halt den Redirect drin. Ich habe gedacht, wenn tatsächlich mal jemand auf diese Applikation will und sich einloggen will, will ich dem gleich sagen: ja, HTTP ist nicht. Geh mal hier HTTPS. Und diese Stelle funkte bei pwig dazwischen. Dass er da irgendwelche Informationen verloren hat. Das war blöd, hat auch ewig lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, weil ich mich jetzt auch ewig nicht damit beschäftigt habe. Ich habe gedacht, naja, so irgendwie 80% gehen ja, dann sind mir die letzten 20 jetzt auch egal. Aber wer dasselbe Problem mal hat mit pwig, dass ihm irgendwie die Suchanfragen fehlen und dass jemand, dass man nicht sieht, was die Leute anklicken. Also wenn man diesen Live-Ticker hat, sieht man ja, okay, derjenige auf der Seite ist über den Link rausgegangen und so weiter. Ist ganz lustig, das zu sehen alles. Und braucht man ja auch manchmal, um zu wissen, welche Webseiten von einem sind jetzt gerade oder welche Unterseiten sind gerade stark beliebt oder auch nicht. Und naja, das hat halt nicht funktioniert.
Aber wenn man die Logs doch eh selber hat, dann braucht man ja gar nicht so JavaScript-Zeugs, oder?
Ja, das macht halt noch mehr als nur Logs durchparsen. Also es passt ja de facto auch keine Logs durch, sondern das kann halt auch
gucken. Nee, ich weiß, dass es keine Logs durchpasst, deswegen bindet man ja JavaScript ein.
Ja, ja.
Was macht's denn mehr als das andere?
Es kann dir halt auch noch die Verweildauer auf Webseiten angucken. Das kann dir die Click-Patterns von einem bestimmten Benutzer anzeigen. Also ich sehe zum Beispiel hier, wenn ich hier Visitors anklicke, ich kann das mal kurz zeigen, dann sehe ich halt auch so, Moment, Visitor-Log hier zum Beispiel. Also man sieht dann halt auch User, mit welchem Browser hat er zugegriffen, was hat er für Plugins aktiviert. Das sind halt auch Sachen, die nicht in den Logs stehen, ja. Sieht man, welche Aktion hat er ausgeführt, über welche Links hat er sich durchgeklickt und wenn er einen externen Link angeklickt hat, dann sieht man das halt auch noch. Ja. Also okay, man kann halt schon relativ schön sehen, warum gehen Benutzer auf die Webseite, kommen die jetzt über eine Google-Suche?
Ja, das
oder
kann man aber bei den anderen auch
sehen. Ja, das kann man im Referrer sehen, ja,
genau,
stimmt. Ja.
Genau. Den Referrer siehst du, aber du siehst aber nicht, was machen die auf
siehst,
der Webseite.
Du siehst halt vor allem halt auch, was machen die auf der Webseite, wie lange halten sie sich auf und wo klicken sie denn hin?
Ja, okay.
Innerhalb von der Session. Und ansonsten, du kannst es halt ohne jetzt so Cookies, ohne irgendwie JavaScript, was im Client läuft, kannst du das halt nur mit Webserver-Logs relativ schwierig rausfinden, weil es halt auch sein kann, dass komplett unterschiedliche Leute mit der gleichen IP auftreffen und die kannst halt dann nicht mehr auseinanderhalten.
Ja, okay. Du siehst, wie die Browserverteilung ist und so weiter und so fort. Ja,
Browserverteilung siehst du
zum Beispiel. Ja, würdest du in Logfiles auch sehen, wenn du es richtig machst. Und
aber zum Beispiel so Auflösungen, mit was für Auflösungen surfen deine User auf deiner Webseite, ja, genau. Dass du dann halt da dementsprechend auch dein Layout anpassen
kannst. Das heißt, du gaunerst so einfach noch mehr Informationen.
Genau. Kannst du kannst responsive machen.
Genau. Responsive. Härter respond.
Genau. Aber in Sachen pwig, warst du fertig, Ingo?
Ja.
In Sachen pwig hatte ich nämlich auch noch was, nämlich der Standard Tracking-Code, den pwig angibt, der ist doof. Der ist nämlich blockierend. Wenn man den einbindet, dann wird der Aufbau der Webseite gestoppt, bis dieses Skript geladen ist. Mhm. Und es gibt einen Async-Tracking-Code, den ich auch hier mal verlinkt habe. Den habe ich auch vor kurzem, als ich mal kurz 2-3 Minuten Zeit hatte, in Octopod eingebaut.
Ah, ja,
okay. Und wir tracken damit jetzt asynchron und damit sollte
deswegen baut sich die Seite ein Stück schneller auf als vorher.
Ich habe keine Ahnung, ob man das tatsächlich spürt.
Also ich habe halt vorher immer gemerkt, dass er tatsächlich,
Aber auf jeden Fall ist es, grundlegend ein bisschen blöd, wenn man einfach so JavaScript-Sachen blockierend nachlädt und dieser Code, den man da halt auch benutzen kann, der das Async macht, der ist halt schon um einiges besser.
Aber selbst mit dem blockierenden Code, wenn du ihn ganz unten packst, den Code, dann ist doch eigentlich kein Problem.
Oder? Dann ist es weniger. Ja, es ist eigentlich kein
Problem. Das macht man doch sowieso, oder?
Ja. Aber guck mal, also bei unserer
Tracking-Code Seite ganz nach unten.
Braucht trotzdem nochmal ganz schön lange, weil er, Pivek hat er gerade geladen, das Cast muss er laden.
Ja gut, der muss halt warten auf die ganzen Flutter-Buttons, aber du kannst ja die Seite schon, also die Seite ist ja schon komplett geladen, das HTML ist schon komplett gerendert, der wartet halt dann noch, bis dann so ein paar Flutter-Buttons und sonstige Geschichten geladen sind, aber du kannst die Seite ja währenddessen schon benutzen.
Also wo wir bei Laden sind und so, ich finde ja, also das muss ich nachher noch irgendwie ansprechen, der WebKit-Inspector ist einfach voll geil.
Das hatten wir schon vor.
Echt?
Das ist kein Problem.
Aber WebKit-Inspector hatten wir das?
Ja.
Den Artikel auch?
Nee, den Artikel nicht.
Der ist voll geil.
Ja, allgemein WebKit-Inspector, klar.
Ja. Ich habe da mal drüber, wir haben da wahrscheinlich schon mal drüber geredet. Achso, stimmt, in der Webentwicklungsfolge mit Client-Seite.
Ich packe mal in die Picks.
Aber das ist auf jeden
Fall. Aber wenn du da nochmal einen extra Artikel hast, genau.
Können wir das ist echt nice.
Also allgemein, da gab es vor kurzem auch von Ilya Grigorik ein schönes Video, wo er so mal erklärt hat, wie man denn Webseiten responsive macht. Und ich suche
das mal. Responsive JS einbinden.
Ja, genau. Nee, einfach, der arbeitet, also der hat früher, war Gründer von PostRank, arbeitet jetzt mittlerweile bei Google Analytics und die haben da so eine Working Group, die sich das Ziel gesetzt hat, das komplette Web schnell zu machen. Und der erzählt da mal ein bisschen, geht glaube ich eine Dreiviertelstunde dieses Video. Ich verlinke das auch mal. Jo. Wo waren wir denn eigentlich? Hier. Ich glaube, der Jan wollte über Mac OS X oder über Mac OS.
Ja, verdammt. Also ich bin ja in letzter Zeit sehr oft wieder in der HDM und da gibt's ja so viele Macs und ich arbeite ja normalerweise an einem Linux-PC und ich habe halt ein deutsches Layout. Deswegen ist halt Alt-GR-Q für Add. Und bei Mac ist ja Alt-GR-Q ist halt einfach, oder da wo das Alt-GR ist halt die Apfeltaste und dann ist halt alles weg. Und wenn man dann gerade den Firefox benutzt und seine E-Mail-Adresse
also, irgendwo eingeben also will. Also Command-Q, was du in dem Fall meinst,
genau,
ist halt, schließ,
ist halt Programm schließen.
Schließen, ja.
Meistens auch ohne Rückfrage.
Natürlich immer ohne Rückfrage.
Das ist ja, nervt aber auch. Ja auch
weil es hart rückfragt.
Also wenn, es sollte mal es sollte rückgängig so gemacht werden oder so. Ja. Jedenfalls
ich hasse Problem Programme, ist so, die rückfragen, ob man sie schließen darf.
Natürlich, Rückfrage ist scheiße, ne? Es sollte rückgängig zu machen sein, aber nicht rückfragen.
Ja, das ist ja tatsächlich bei Line mittlerweile kein Problem mehr, weil selbst wenn du eine E-Mail anfängst zu schreiben und willst ein Ad schreiben und du machst dann aus Versehen dein E-Mail-Client zu, dann hast du ja mit Line mittlerweile dieses komplett Restore, dass der alle Fenster, die du damals beim Schließen offen hattest, dass der die wieder aufbaut.
Nice, okay.
Also ist das mittlerweile.
Weil es halt so ein großes Problem war.
Da gibt es ja Standard-APIs, die alle möglichen Programme benutzen. Und ich habe zum Beispiel meine ganze Notizverwaltung auf der Arbeit basiert darauf, dass ich einfach ein Editorfenster offen habe, wo ich niemals eine Datei abspeichere, aber immer diese Resume-Funktionalität benutze, die einfach jedes Mal, wenn ich das Programm wieder aufmache, diese Fenster wieder aufbaut. Ich habe dich unterbrochen.
Genau, also einfach schließt halt einfach alles und wenn man dann halt gerade im Firefox so 10 Tabs offen hat und gerade was arbeiten will, und dann schließt es alles und in der Uni ist halt auch ist es halt so konfiguriert, dass wenn man nochmal öffnet, da restartet es halt von Zero einfach. Also ist scheiße. Du musst es alles nochmal öffnen, auf einem Rechner PC.
Ja.
Was passiert hier gerade im Pad?
Felix macht gerade komische Dinge, ich weiß es nicht.
Lass ihn nicht ablenken.
Kein Problem. Okay, ja, Flighty. Dein Headset.
Genau, ich habe mir ein Headset bestellt, weil ich habe ja ein iPhone und da ist mein iPhone-Headset einfach irgendwie vor ein paar Wochen mal gestorben. Also das Mikro geht noch und das eine Ohr geht noch, aber beim anderen Stöpsel vom anderen Ohr, da kommt halt so gut wie kein Ton mehr raus, was so ein bisschen suboptimal ist. Und dann hätte ich halt vielleicht auch noch gern eins, was mich qualitativ hochwertigen Content auch qualitativ hochwertig anhören lässt. Und habe mir da überlegt, ob ich mir dann vielleicht schon ein bisschen höherpreisiges Headset kaufe, womit ich dann halt telefonieren, Podcasts hören und Musik hören kann und so weiter. Hauptsächlich, weil ich ja zwar ziemlich gute Bügelkopfhörer habe, aber die sind halt in gewissen Situationen so manchmal ein bisschen suboptimal. Also gerade, man geht halt nicht überall mit seinen großen Bügelkopfhörern hin. Manchmal hat man, will man vielleicht auch einen Hut aufsetzen oder liegt im Bett oder will Podcasts hören oder sowas. Da ist es dann schon ganz praktisch, wenn man vielleicht mal so In-Ear-Kopfhörer hat.
Brauchst du unbedingt Headset? Also ich habe mir jetzt so geile Kopfhörer geholt. Die sind auch, also auch dieser Bettliegefaktor ist voll geil, weil wenn du halt mit der Seite auf dem Ohr, die sind voll
genau,
geil.
Können wir kurz gleich drüber reden. Ich sag jetzt mal, was mich an diesen Dingern momentan stört. Oder ich sag mal, was ich gut finde. Die sind von Bose, die heißen MIE2i. Und das ist quasi so ein Headset, was halt diese drei Knöpfe fürs iPhone hat, wo man Gespräche annehmen kann, lauter leiser machen kann und mit dem Knopf in der Mitte halt auch noch irgendwie so Tracks weiterschalten kann oder Pause Start und Pause machen kann, genau. Die sind eigentlich ganz interessant, weil das sind so In-Ear-Kopfhörer eigentlich, aber man hat nicht so einen Druck im Ohr. Und zwar haben die so ein Gummiteil außenrum und das hält quasi die Kopfhörer in der Ohrmuschel fest. Und du hast nur so einen ganz kleinen Teil, der in den Gehörgang eingeführt wird. Im Gegensatz zu so normalen In-Ear-Kopfhörern, wo man dann so riesige Schaumstoffdinger komplett ins Ohr reinsteckt. Also wenn ihr danach mal sucht oder irgendwie mal bei Amazon guckt, dann sieht man das. Man hat da halt so ein kleines Gummi-Silikon-Dings außenrum, was dann halt, ja.
Die hätte ich mir auch angeguckt, aber ich finde das irgendwie weird, so mit diesem komischen Ding da.
Es ist
tut doch auch so ein Weh, wenn man auf dem Ohr legt.
Bestimmt. Nee. Es ist tatsächlich angenehmer zu tragen, finde ich, wie jetzt so normale In-Ear-Kopfhörer. Da war auch nichts Problem, sondern das Problem war einfach, ich habe die Dinger angemacht und ich habe da mal so ein bisschen Musik durchgehört und habe da mal so alles Mögliche ausprobiert, habe da mal ein bisschen Hip-Hop gehört, mal ein bisschen Elektronik, mal irgendwie so.
Mal ein bisschen Hip-Hop gehört.
Ja, nee, was ich halt so an Musik konsumiere, hab da mal so ein bisschen durchgehört und ich hab dann jetzt gedacht, das kann doch nicht sein, hab dann irgendwie geguckt, ob ich es vielleicht nicht richtig drin hab oder ob ich irgendwie was falsch gemacht habe oder so.
Ob du es falsch hältst.
Ja.
Wie viel kosten die?
Oh. 122 Euro. Darum auch. Das Problem ist, die Dinger waren zum einen schweineteuer.
Ja. Sehen scheiße aus.
Ja, das ist mir egal. Das Kabel ist halt hässlich, weil das ist halt so schwarz-weiß gestreift. Ja. Nee. War mir aber eigentlich egal, aber die klingen scheiße. Das ist das Problem. Also die haben einen super prominenten Bass, was man eigentlich eher von so Billigkopfhörern kennt. Und die Höhen gehen einigermaßen und die Mitten, die sind super, super leise. Also man hat halt super unausgewogenes Klangbild und ich bin das jetzt halt von meinen Sennheisern HD 25 gewohnt, dass ich halt, ich will halt einen neutralen Kopfhörer und die sind mir viel zu bassbetont und alles, was ich angehört habe, auch Podcasts und so weiter, da klangen alle, so menschliche Stimmen klangen nur noch dumpf. Und das war halt irgendwie, für den Preis war es mir das dann doch nicht wert.
Die sehen aber auch super billig aus und der Stecker sieht so kacke aus. Also der ist so scheiße geformt.
Gut, ist halt, ja.
Also da habe ich halt bei denen, die ich mir geholt habe, das sind halt nur Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer, habe ich halt drauf geachtet. Sind von Philips, habe ich gerade verlinkt und die sind richtig heiß. Also die kosten 30 Euro, also ist super nice. Da ist halt kein Mikro bei, aber das sind echt so, das ist
ja
echt
bei mir ist es halt
der momentane Pro-Tipp.
Ja, bei mir ist es halt so, ich habe
vielleicht ist einfach hart verwöhnt.
Ich bin erstens hart verwöhnt, weil ich, also sagen wir mal
ich so. Ich hätte davor Schuhe in ihr Dings für Musiker.
Also hätten die jetzt nicht so viel gekostet, hätte ich damit kein Problem. Dann hätte ich die als normales Headset benutzt, so wie ich dieses komische iPhone-Headset jetzt halt momentan auch benutzt habe. Das hat ja auch scheiße geklungen im Vergleich zu meinen guten Kopfhörern. Aber ich habe halt einfach gedacht, das wäre vielleicht ein Ersatz für meine Sennheiser, dass ich halt vielleicht auch mal ohne einen großen Kopfhörer aus dem Haus gehen kann. War dann doch nicht so. Also ich bin jetzt auch im Überlegen, ob ich mir einfach irgendwie nochmal so China-Kopien von diesem Apple-Headset hole oder ob ich mir vielleicht auch irgendwas hole. Ich bräuchte halt das Mikrofon, weil ich halt auch relativ oft mit meinen Kollegen in den USA Telefonkonferenzen mache und da halt mit einem SIP-Client am Rechner sitze. Und da ist es halt schon ganz praktisch, wenn man dafür ein Headset hat.
Bist du denn in Räumen, wo auch andere sind? Weil sonst kannst du ja das interne Mikro nutzen und ein guten Kopfhörer.
Es kommt drauf an. Ja. Das Problem ist, wenn ich das interne Mikro benutze, dann hört man mich tippen.
Genau, stimmt.
Das ist nämlich.
Gibt es da noch keinen Filter für?
Das ist auch so ein bisschen
Mimimi. Also,
weil,
warum kannst du
das? Weil nicht? Das interne Mikro von einem Mac, das ist eigentlich ganz angenehm. Das klingt auch.
Ist echt super eigentlich.
Es klingt auch nur so bedingt scheiße, aber das Problem ist, man hört es halt super laut tippen oder wenn man das Trackpad benutzt und klickt da, das klingt halt bei allen anderen super laut. Und wenn man dann mal vergisst, sein Mikrofon zu muten, während man gerade irgendwas in Arbeitsdokumente einträgt, dann nervt es halt.
Dabei ist es so einfach. Apple soll sich da einfach mal ein bisschen zusammenreißen und irgendwie die Sachen machen, dass es nur funktioniert.
Einfach. Genau, die sollen das einfach mal in den Griff kriegen.
Einfach mal machen, dass es funktioniert.
Aber ja, das Problem ist, ich habe momentan, also wenn mir irgendjemand so, das kann auch gerne irgendwas Billiges sein, wenn mir irgendjemand mal so ein paar, so ein iPhone-Headset empfehlen könnte, was vielleicht auch mal nur 20, 30 Euro kostet, statt irgendwie 100 oder so, was vielleicht nicht besonders toll klingt, aber was man einigermaßen benutzen kann, was einigermaßen stabil ist, dann würde ich das auch mal gerne ausprobieren.
Ich würde nicht sagen, hol dir separat Kopfhörer und Mikro, oder?
Ja, ich bin am Überlegen, ich brauche demnächst wahrscheinlich wegen Remote-Podcasts aufzeichnen, werde ich mir wahrscheinlich ein Audio-Interface nehmen und dann kann ich auch gleich das Headset, was ich gerade auf dem Kopf habe, mit dem Kondensatormikrofon zum Telefonieren benutzen. Ist zwar ein bisschen Overkill, aber...
Hab ich auch schon gemacht.
Ist ein bisschen Overkill, aber könnte auch ganz gut gehen.
Ja. Also Mumble-Konferenzen haben wir auch schon so geführt. Es geht.
Also ich werde mir wahrscheinlich demnächst so ein USB-Audio-Interface für dieses Headset anschaffen. Und dann probiere ich das vielleicht mal so. Aber auf jeden Fall gehen die Kopfhörer jetzt wieder zurück, oder das Headset, weil ich bin tatsächlich nicht bereit, irgendwie 120 Euro zu bezahlen oder mehr als 120 Euro für Kopfhörer, wo ich dann das Gefühl habe, dass sie scheiße klingen.
Ja.
Aber diese Philips, die kann ich mal ausprobieren. Also gerade vielleicht sind wahrscheinlich nicht zum Telefonieren oder so besonders. Es ist immer so ein Problem mit ihnen, ihr Kopfhörern, die anderen Leuten zu
geben. Also ich benutze die halt für alles so. Nee, ich will ihnen nur zeigen. nicht für alles. Nicht für das, was du deine Alu.
Tut mir leid. Ich habe an nichts gedacht. Das ist alles in euren Köpfen.
In meinem Kopf ist...
Also die GitHub-Icons sehen da scheiße aus.
GitHub-Icons. Ich habe es gerade erst gemerkt, so richtig.
Ja. Das, als du das gesagt hast.
Ja, ich erst mal drauf geguckt. Ist es seit heute oder seit gestern?
Ja, ich weiß gar nicht. Es hat umgestellt. Ja. Als es umgestellt hat, dachte ich so, fuck, ey.
Also ich habe letztens auf einen Link auf GitHub geklickt.
Say hello to Octicons, das ist doch. Ja. Und wann war's? 9. Mai. Das war 2012.
Ja, die waren vorher schon scheiße.
Das war gestern, ja.
Das ist aber
aber die waren vorher geiler. Also ich meine, das Symbol ist halt viel geiler als diese scheiß Tür.
Genau.
Ich meine, klar, das ist halt clearer, aber das war das neue Repo.
Hat mir überhaupt schon
scheiße.
Mal
das ging dann hier los,
erklärt, oder? Um was es geht.
Oh, die GitHub-Icons. Also GitHub.com hat neue Icons.
Genau, die haben ein neues Eigenzeit geladen. Und die finden wir, glaube ich, alle scheiße.
Guck mal, also, das ist ein fucking Bierglas jetzt eigentlich.
Das ist ein Buch mit einem scheiß Lesezeichen drin. Das ist ein neues Repo, Junge. Bin ich doof, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ansonsten würde das GitHub ja nicht.
Und dann dieses scheiß Alarm. Also bitte.
Hat einer schon mal das Bier gesehen? Also das Bierglas, nee, was das bedeutet? Das gibt's da wohl.
Und dann
ein Bierglas.
Alter, ja, ein Bierglas. Ein Comment. Das Symbol für Comment ist eine grüne Fläche mit einem Kreis, mit einem Ausrufezeichen drin und daneben so ein kleines Sprechblasending. Anstatt einfach nur ein fucking Sprechblasending.
Ich habe ja nicht mal so großartig ein Problem mit den Icons an sich, also was da drauf dargestellt wird, aber ich finde es einfach ästhetisch unglaublich hässlich.
Ist einfach super inkohärent und alles kacke.
Das sieht halt aus wie so
dieses Achievements. Dieses Follow-Symbol sieht auch total scheiße aus.
Das sieht einfach aus wie
das Follow-Symbol. Und das Setting-Symbol auch, ey. Das ist einfach alles super kacke.
Das ist einfach alles
ehrlich, also Bullshit. Bis gestern habe ich GitHub noch geil gefunden. Jetzt
eigentlich alles schnell zurückmigrieren auf SourceForge.
Nicht auf das so weit nicht.
They jumped the shark.
Ja.
Was
gibt's aber sieht man,
also ich meine, die haben doch tatsächlich auch jede Menge talentierte Designer, die eigentlich coole Sachen machen. Da frage ich mich, wie sowas denn durchkommt.
Und dann sieht das so ähnlich aus. Also hier Push sieht so ähnlich aus wie was anderes. Also Farben dann noch, es ist echt nutzlos. So. Also warum ist fucking Push, warum ist es lila, ey?
Ist ein Scheiß. Es ist einfach ein Riesenscheiß und GitHub macht die scheiß Icons weg, echt.
Also die Icons sind blöd.
Keiner mag Icons, und die so hässlich sind.
Ja. Die sollen das einfach
in den Griff. Aber eine Sache, die GitHub ja geil macht, hier rechtsklickt mal auf das Icon, vielleicht hat das auch schon mal...
Auf welches
Icon? Nochmal auf das GitHub-Icon.
Achso, ja, dann kannst
auf das kleine Icon.
Ja, dann kannst du dein Logo auswählen. Ja. Welche Größe, das ist ziemlich cool.
Genau, also wenn du rechtsklick auf GitHub-Icon machst, dann wird halt so angezeigt, looking for the GitHub-Logo, und dann kannst du halt das Logo in guter Qualität runterladen. Ja, das ist halt geil, weil warum sollte man das Icon rechtsklicken, außer um es zu speichern. Ja, das ist eine gute Alternative zu Seiten, die sagen, aber hey, Rechtsklick ist verboten. Also
guck dir mal meine Repositories an, das sieht doch aus wie ein Riesenscheiß.
Ja, nee, ja. Ich
das sieht aus wie eine Bibliothek und nicht wie ein fucking Repositories.
Ich meine, die Octocats und alles ist ja geil, ne? Aber gut, was ich scheiße finde echt mal bei GitHub, sind die Fehlerseiten. So, 404, this is not the page you're looking for. Ja, geil.
Ja, ja,
das ist super awesome. Unhelpful einfach. Ja. Ich hasse das, ey.
Ich finde das auch awesome.
Es sieht zwar geil aus, ist lustig, aber du musst halt
unhelpful, ey. Das ist so
du musst halt noch genau irgendwie sagen, okay, vielleicht hast du dich irgendwie vertippt oder
vielleicht das guck mal die Repositories oder so. Oder Entschuldigung, aber nicht so einen dummen Scheiß, echt. Ja. Wir wurden so voll gehypt, weil es ein geiler Parallax-Effekt ist und Obi-Wan Kenobi, aber ist kacke.
Ist einfach ein Scheiß, das nicht hilft nicht.
Ja.
Genauso wie das fucking Unicorn, was mir einfach auch nicht hilft.
Aber das sieht halt geil aus.
Ne? Ja, aber
das sieht halt schon geil
aus. Aber wenn du es irgendwie das 10. Mal gesehen hast, denkst du, okay, das sieht geil aus, aber ich brauche jetzt trotzdem jetzt irgendwie diese scheiß Seite.
Ja, ich meine, das ist halt, also Unicorn benutzen die als Application-Server für ihr Ruby und Rails-Kram und der kackt halt manchmal ab und das scheint gerade momentan nur ein Felix zu treffen.
Ja, warte mal, ich versuche mal nochmal hier das Network.
Felix.
Der Network-Graph. Oh, das hatten
Felix.
Wir schon. So, das hatten wir schon mal, ne?
Ja, genau. Oder
das hattet ihr bestimmt.
Das hatten wir schon 1000 Mal ungefähr.
Stimmt.
So, und dann geht es hier so los. Das
sieht ja jetzt schon aus wie die New Yorker Metro.
Warte, das ist noch die Easy-Methode. Warte, das fängt dann. Das ist hier,
Wisst ihr nicht, wie Rebase geht?
Nee, das ist ein Repository, wo reingepusht wird. Okay, dann geht's hier los, ja? So. Dann geht's hier, so.
Junge, ey. Das sieht aus wie dieses Game of Life, wo man immer die Treppen und die.
Das Problem ist halt, es sind ganz viele sind hier einfach die gleichen Commits. Das ist ja einfach super hart kaputt gegangen. Hörst du hier? Das ist das gleiche. Sind hier einfach super hart kaputt gegangenes Repository. Aber das ist einfach unsere Vergangenheit und wir stehen dazu. Dass es einfach super hart
Wolfenstein 3D.
Ja, das ist super blöd. Also eigentlich ist es cool, weil es gibt jetzt Wolfenstein 3D in HTML5 und man kann das eigentlich im Browser spielen jetzt. Und hätte ich mal gerne ausprobiert, aber in Deutschland lassen sie ja nicht.
Ich habe auch noch keinen Webproxy gefunden, durch den man das tunneln kann.
Weil es bei uns indiziert ist, oder was?
Ich glaube auch vielleicht, weil da halt Hakenkreuze und sonst was auftauchen. Und das halt also in Deutschland ist definitiv
indiziert ist
auf dem Index. Ja.
Das sieht
warum ist ja egal, ist auf dem Index.
Ja. Aber genau, also ich habe noch keinen Webproxy gefunden, bei dem man das ordentlich machen kann, weil es fragt immer nach Sprache und Geburtsdatum. Und wenn man Submit klickt, dann passiert einfach nichts. Und ich war zu faul, jetzt ein Foxy Proxy zu installieren.
Jo. Gut. Also, wenn ihr woanders seid, könnt ihr spielen. Ansonsten sagt uns mal Bescheid, wie man es in Deutschland spielen kann.
Wir können ja auf YouTube gucken, wie Leute das im Browser spielen. Ja. Aus anderen Ländern.
Ich hab's ja schon nachgeschaut, hat aber nicht funktioniert.
Ja. Okay, Pix.
Die sind nämlich alle indiziert, die ganzen Videos.
Genau. Dieses Video ist bei ihrer GEMA nicht verfügbar, weil sie in Deutschland wohnen und
sie können keine Hakenkreuze ab einfach.
Ja, da gibt's ja auch immer eine. Wie war das? Copyright.
Copyleft.
Pix, ich habe Logcheck.
Was ist das?
Der Dirk hat mir das getippt, sozusagen. Das ist ein kleines Programm, was in Debian auf jeden Fall mit apt einfach mitkommt, wenn du apt-get install logcheck machst, dich checkt deine ganz normal Mail-Logs und syslog und sowas und kann dir dann Mail...
Hast du dich dann verschrieben?
Ja, ich habe mich verschrieben. Das sollte ein G sein.
Weil logcheck würde ja vielleicht für andere Sachen Sinn machen.
Ja.
Wenn du irgendwie stale-logs hast, die irgendwie deinen Computer verrecken lassen.
Oder so. Ja, das wäre auch ganz gut, ja. Nee, das Ding geht einfach durch die Logs durch und wenn irgendwas verdächtig ist, schickst du eine Mail zu und sagt, hier, du hast mich ja aktiviert und ich schicke dir das jetzt mal, weil könnte ja sein, mal drüber gucken.
Das ist quasi
so ein kleines Auswertungstool, was dir hilft, deinen Server zu überwachen.
Also so Intrusion Detection an Weak Mode.
Quasi. Ja, im Weak Mode.
Also so lokale Intrusion Detection.
Ja, genau. Und also das nächste Level ist dann einfach nur noch Tripwire oder wie heißt das andere? Gibt es noch ein paar
Snort gibt es noch.
Genau. Nee, Snort ist
Snort ist ein EDS. Richtig.
Ja, aber ich meine, Snort ist lokale.
Netzwerkbasiert. Es gibt ja noch Lokale, die dann quasi an den zentralen Server reporten und so Geschichten.
Genau. Also da gibt es Tripwire und da gibt es noch ein paar andere.
Ja, aber das ist jetzt tatsächlich nur eine kleine Skriptsammlung, die durch die Logs geht, die eh schon da sind und Bescheid gibt, wenn irgendwas los ist. Und du gibst einfach deine E-Mail-Adresse ein, gibst die Logs an, die er überprüfen soll. Ja, wenn du Pro-FTPD hast oder einen FTP-Server hast oder
wie auch immer, gibt sie da alle ein und dann geht er die halt durch regelmäßig und wenn irgendwas auffällig ist, schickt er dir eine Mail. Mhm. Ganz nett, kleines Tool, liegt auch auf einem Git bei Debian, kann man auch Bug-Reports hinschicken, wenn einem was einfällt.
Genau, oder so. Also das nächste Level ist dann 8 oder Tripwire. 8 ist halt auch so lokales Intrusion Detection. Das Problem ist halt, dass
da gibt's
du,
noch was
anderes. Du brauchst da, du hast da einen riesen Pain, das Ding zu konfigurieren, weil er prinzipiell guckt, der ist da erstmal super Paranoid-Modus und der sagt dir einfach jede scheiß File, die sich auf deinem Filesystem geändert hat, auch in Home-Verzeichnissen und das willst du halt einfach nicht haben. Dann gibt es von Debian eine angepasste Version schon, aber die ist trotzdem noch viel zu verbos.
Ja, dieses 8 habe ich auch mal eine Weile benutzt, aber das ist irgendwie...
Das ist ein Scheiß einfach, weil es ja, viel, viel zu hart dich nervt. Das nervt dich wegen jedem Scheiß. Deswegen eine abgeschwächte Version, Logshack. Ja, warum nicht?
Ja, mal ausprobieren, wenn ihr eh viele Logfiles habt und die sonst nicht durchguckt, wäre das mal eine Möglichkeit, die automatisch mal durchzuscrollen lassen.
Also ich habe ja mal einen Snort bei einer Firma deployed und das hat dann dazu geführt, dass die Leute einfach die One-Mails weggefiltert haben und ignoriert haben.
Ja, ja, klar. Aber das
ist halt dann so.
Ja, das ist dann die andere Extrem. Aber ich meine, hier kannst du es dir schön einstellen, wenn dich, was weiß ich, der Mail-Server nicht interessiert, wenn dich nur die Syslog interessiert, oder nur der FTP-Server, wo du mal ab und zu gewarnt werden willst, wenn da irgendwas Verdächtiges ist, dann trickst du halt nur die ein. Also es ist einfach zu konfigurieren, up-get,
install. Natürlich nur, wenn du einen FTP-Server noch hast, wovon ich abreite.
Ja, keiner will FTP.
Keiner will
FTP. Nee, FTP ist, kommt FTP aus der Hölle. Scheiß. Kommt aus der Hölle, wissen wir doch. Hipster. Bikes for Hipster.
Hipster Bike for Hipsters. Das ist einfach... ein Screenshot vom Artikel für so eine Art eBay, wo einer sein super hipster Bike angeboten hat. Und die Beschreibung ist einfach super gut. Einfach mal durchlesen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel
Gewinn. So gut, Dubstep Bounce Remix didn't go viral. Ja, sehr, sehr amüsant.
Ja, sehr cool. Einfach durchlesen und sich freuen oder auch nicht. Oder auch einfach wegwerfen. Oder haten. Von mir aus auch.
Was auch immer.
Genau. Mein nächster Pick ist Wasser in Space. Und das ist einfach ein Video von einem Typen, von einem, wie heißt er denn? Donald Petit, ein Astronaut auf der ISS, der mal wieder so für aufgeschlossene Volk quasi zeigt, was man für coole Sachen auf der ISS machen kann in der Schwerelosigkeit. Und hier ist es halt ein Experiment, also quasi Experiment, ist eine Kameraaufnahme von Wasser auf einen Lautsprecher in der Schwerelosigkeit. Das Video ist 5 Minuten lang, ist aber sehr, sehr cool einfach. Die Bilder sind einfach super cool. Und wenn ihr mal ein bisschen was für leichte Kost wollt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal reinziehen.
Ja, das ist schon ganz amüsant. ihr wisst ja, dass auf der ISS die am meisten auftretenden Verletzungen Augenverletzungen sind. Weil einfach irgendwelche Partikel oder Glassplitter sonst irgendwas in der Luft rumfliegen und da Leute einfach irgendwie mit ihrem das Zeug halt irgendwie den Leuten in die Augen fällt. Das ist mit Sicherheit mit diesem Wasser auch passiert. Aber das
ist ja nicht so schlimm.
Dann
ist
weniger
ist ja Wasser. Ja, wenn es nur Wasser ist.
Ja. Aber ja.
Siri!
Genau, da gibt's Notorious Siri ist so ein Ding, was den Siri-Proxy nimmt, um die Lyrics von einem Notorious B.I.G.-Lied zu machen. Das hat ein Kumpel von mir, der arbeitet bei Soundcloud, hat das gemacht. Ich kann das mal abspielen. Hier, wo sind meine Sounddinger?
Oder auch nicht. Komm, hört das.
Die float mich.
Klingt gut.
Ja, genau. Das ist lustig.
Sehr cool.
Also es nimmt halt so ein Proxy, so ein Siri-Proxy, um das zu intercepten mit den Apple-Servers. Und wenn er halt Notorious B.I.G. requestest, dann singt Siri halt die Lyrics davon.
Ach, der macht es tatsächlich.
Ja, also du kannst auch andere wieder...
Genau, dieser Proxy ist quasi, da kannst du beliebigen Content in den Apple Web Service reinschieben. Mhm. Und kommt dann halt wieder zurück und wird dann halt quasi
vorgelesen.
Genau. Ja.
Okay. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass du Siri tatsächlich fragst.
Ja, Siri ist ja, Siri läuft ja auch
nur die Sprache
nicht, genau, ja. Siri läuft ja auch nicht lokal auf deinem Telefon, sondern das ist ja das, in der Cloud. Ja.
Das ist schon klar. Aber ich hätte es gedacht, ich kann mein Telefon nach irgendwie Lyrics für irgendwelche Musik fragen und der singt mir die dann vor.
Das macht sie sowieso. Das macht sie sowieso, glaube ich. Also das singt die nicht vor,
du kannst
aber
Webseiten vorlesen.
Du kannst ja fragen, so what are the lyrics to, bla bla. Denk ich mal. So,
weiß ich nicht. Die liest sie dann mit dir. Also ich glaube.
Nee, ich glaube nicht, dass sie vorliest, aber dann gibt es hier einen Link oder so.
Ja. Ja, okay, das ist ja langweilig.
Also ich kann es ja nicht sagen, weil mein Telefon macht das jetzt.
Du hast ein scheiß Lamer-Telefon.
Ja.
Du brauchst die neueste Super-Bonus-Version mit deinem S hinten für Siri.
Ja, bald kommt's 5er oder 6er.
Ist egal, das hat dann kein S mehr hinten dran.
Das nee, heißt das heißt ja dann nur noch iPhone. Okay, Task Manager, Killer, Shellcode, Gedöns.
Das ist super cool einfach so. Es gibt ja, unter Windows hat man ja ab und zu das Problem, dass irgendwie sich Sachen nicht töten lassen, ja. Und für solche Sachen gibt es einfach ein Excel-Sheet.
Unglaublich falsch.
Das sieht so aus wie MS-Worded.
Also. Nee, das ist ein Excel-Sheet.
Das ist quasi ein Task-Manager, der in Excel implementiert ist.
Ja, und zwar hardcore. Also der ist nicht nur ein bisschen implementiert, der alles, was du mit einem Task-Manager nicht töten kannst, macht das Ding tot einfach.
What?
Der kann
Dinge töten. Was? Ja,
der injected Shellcode in deine in deine Programme rein, damit die sich runterfahren.
Alter.
Das ist einfach so.
Aber warum hat er das in Excel implementiert? Wahrscheinlich, weil es geht.
Weil es geht.
Alter.
Nee, weil guck mal, ja. Excel ist ja eine super, keine Ahnung, kann man ja total einfach alles also machen und die Leute VBA verstehen das, ja?
In Excel, also es sieht so aus wie Excel oder
nee,
in
VBA? Es ist yeah. Visual Basic, ja.
Scheiße.
Und das ist einfach super awesome. Wir benutzen dann halt irgendwelche wilden Kommandos, um Shellcode in die Prozesse rein zu injecten, oder das ist einfach super awesome.
Listen. Oh Gott. Das ist schon ziemlich kranker Scheiß.
Ich finde das super awesome.
Statt alles, was mit deinem Shell zu geben und ein normales Kill, ja. Kill 9, Kill 15, scheiß drauf.
Ja, wenn sich der X-Server aufhängt, dann hilft ein Kill 9 auch nicht mehr. Das ist einfach vorbei.
Kill Dash 9.
Kill Dash 9. Jedenfalls, ich finde es awesome. Erstens, weil es ein Excel-Sheet ist. Und zweitens, weil es einfach mal.
Das ist so typisch hart. Windows.
Nee, weil
so richtig Windows läuft.
Weil es das Dash 9 quasi implementiert. Und zwar noch härter als unter Linux.
Es ist falsch.
It injects Shellcode into 64-Bit Processes.
Ich muss hier einfach mal noch einfach diesen diesen Nerdcore-Rap von Monzi verlinken, mit der den schönen Titel trägt, Kill Dash 9.
Genau. Also ich hab's, ich
das nehme ich auch
muss das noch ausprobieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert, weil es geht gar nicht anders.
Skitch,
es gibt dir quasi die Rechte zurück, die du als Administrator hast, nämlich Sachen zu töten, die auf deinem Computer laufen.
Ja,
so. Aber du brauchst halt Excel.
Genau, ich habe jetzt Kill Dash 9 mal verlinkt, da sind auch die Lyrics mit dabei. Skitch, genau, ich habe ab und zu mal so das Problem, dass ich Screenshots machen möchte von gewissen Sachen, die Kollegen zeigen möchte und die im Zweifelsfall auch noch annotieren möchte. Und da gibt es eine nette App dafür, die nennt sich Skitch. Wurde vor einer Weile von Evernote gekauft, ist seitdem, glaube ich, auch umsonst. Gibt's für Android, für einen Mac und für iOS. Genau, und wenn man da irgendwie Screenshots machen will, dann kann man die halt irgendwie, kann man Screenshot machen, kann irgendwelche Sachen reinschreiben, kann Sachen einkringeln, Pfeile hinmachen, annotieren und dann per Knopfdruck ins Web hochladen. Dann bekommt man einen Link zurück und den kann man seinen Kollegen schicken. Ist echt ganz praktisch und erspart mir jede Menge Arbeit. Weil sonst müsste ich das alles irgendwie von Hand machen mit irgendwie.
Mit MS Paint.
Ich habe ja mit irgendwie Preview oder sowas, was dann irgendwie. Und das ist
kann
alles.
Preview denn mal?
Ich glaube nicht.
Ja, nee. Dann hilft es wahrscheinlich nichts, wenn es ein Preview
ist. Ja. Aber ist auf jeden Fall ganz nett.
Sehr cool.
Jo.
So, willst du dann Kaffee-Setup
MTR.
Ich glaube, der Felix kann vorher nochmal. Oder, nee, der Jan.
Jan, du hast noch MTR.
Oh ja,
darüber
ja.
Muss ich auch noch
wahrscheinlich kennt ihr das schon, oder? Also es ist halt total neu für mich, so MTR, einfach geiles Command, so, anstatt Ping.
So einfach mal so 20. Jahrhundert neu.
Ja, ich find's halt geil.
Ja, also letztes Update, 25.09.1999.
Oh, nice.
Das ist halt schon alt wie super alt einfach.
Gibt's was Geileres so?
Nee. Das ist das Problem. Ja. Also ich habe danach schon mal gesucht, und zwar für Python, weil ich, weil es gibt ja dieses Python Anywhere, du hast da halt einen Python-Interpreter und da habe ich gedacht, wäre ja cool, wird sowas auch geben für Python. Das Problem ist halt, dass du da ICMP-Pakete schicken musst und das kannst du halt nur als Root anständig. Hm. Beziehungsweise nur als Root und das ist halt ein bisschen blöd.
Ich installiere das jetzt mal.
Ja.
Was, und, MTR? Oder?
Ja, also ich hätte gerne tatsächlich MTR als Python ohne Root. Hm. Gibt's nicht.
Ja, gut.
Man sieht halt genau, wo der Fehler liegt. So.
Genau.
Man redirect, das ist auch gut zum Testen. So, wenn zum Beispiel hatte ich eine Website auf GitHub Pages oder so und dann wollte ich testen, dann habe ich gemoved oder so und dann wollte ich immer noch testen, hey, pingt der immer noch geht der immer noch auf den Pages-Server oder geht er auf den anderen? Das ist halt super easy damit.
Ja. Sehr cool.
Das ist cool.
Auf jeden Fall, MTR ist auch cool, aber es ist halt einfach schon unendlich alt und die Leute sollen irgendwie. Also ich glaube,
vielleicht ist es ja auch einfach fertig.
Genau, also ich denke,
das tut einfach,
was es soll. Ich denke, die Software ist fertig und ich möchte sie jetzt gerne in Python ohne Root.
Also. Dann baust du ja.
Ja, nee, das Problem ist halt, das ICMP.
We accept pull requests. You have a problem with your code?
Genau, ja. We accept pull requests. And ignore them.
Yeah.
Genau. Weiter.
Flydi, kurz dein Setup.
Mein Kaffee-Setup. Also ich habe ja in der letzten Folge Radio Tux Talk oder in der Folge -1 von Binärgewitter, ist ja dasselbe, habe ich schon mal erzählt, dass ich mir so eine Aeropress gekauft habe, die ich zum Kaffee machen benutze. Und ich bin jetzt auch dazu übergegangen, meinen Kaffee von Hand zu mahlen und habe da jetzt eine schöne Mühle dazu gekauft. Und das ganze Zeug möchte ich jetzt mal kurz in einem Rutsch picken, weil das funktioniert gerade ganz gut. Und zwar habe ich da eine Maschine, eine Kaffeemühle von dem japanischen Hersteller, und zwar eine Hario Skerton. Die kostet gerade irgendwie 45 Euro. Hat ein echt gutes Keramikmahlwerk, lässt sich auch relativ gut einstellen und damit kann man so ziemlich alles malen, was irgendwie ein Kaffee...
Nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Ja, genau, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also alles, was irgendwie so nach Kaffee riecht, kann man da reinwerfen.
Oh, bestimmt auch andere Sachen reinwerfen.
Vermutlich, aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ob es tatsächlich Sinn macht. Genau, da ich ja guten Kaffee haben möchte und da ich da auch tatsächlich Wert drauf lege, vergleichbare Ergebnisse zu bekommen, bedeutet das auch gleich, dass ich meinen Kaffee, mein Wasser abwiege und die Wassertemperatur messe. Und da habe ich hier so einen kleinen Temperaturmessfühler mit so einer Digitalanzeige für einen Zehner, glaube ich. Den kann man dann ins Wasser halten, der zeigt dann an, was da das Wasser gerade für eine Temperatur hat.
Und ja, wie du ein Thermometer erklärst.
Genau. Und eine Temperatur und eine Küchenwaage dazu, die grammgenau misst. Zwar nicht in Zehntelgramm, aber grammgenau reicht mir eigentlich für einen Kaffee und für Wasser. Und für alles, für Dinge, die ich...
Nee, also das ist nicht...
Mach nicht den Fehler, mal bei Amazon nach Feinwagen zu suchen und...
Ja, dann hast du gleich das FBI auf meinem...
Nee, du siehst gleich, was die Leute zusätzlich noch gekauft haben. Und da findest du dann halt irgendwie so...
Plastikbeutel.
Ja, nicht... Plastikbeutelchen, Grinder, Bongs und das ganze Zeug. Ja,
genau.
Ja, also diese Küchenwaage ist ganz praktisch und ist auch relativ... Preiswert.
Also ich habe meine Küchenwaage tatsächlich bei Deal Extreme gekauft für...
Bei was?
Bei Deal Extreme, so China Reseller. Ah. Und die kann 0,1 Gramm, ist ziemlich genau, also beim Ausprobieren einfach. Und wiegt bis 500 Gramm bei mir, glaube ich.
Das Geile ist halt, wenn die Dinger bis auf 0,1 Gramm genau sind, aber trotzdem falsch.
Ja, sagt das. Aber lieber so, weil dann fühlt man sich trotzdem gut.
Ja, genau.
Auch wenn man keine Ahnung hat, das ist scheißegal. Außerdem, ja genau. Also Küchenwagen sind eh cool.
Du musst auf jeden Fall noch so eine Rube Goldberg-Maschine draus bauen, die das alles automatisch macht.
Genau.
Yay.
Du musst es machen.
Ja, das Ding ist halt auch, das unterscheidet sich, also die Brühzeit und die Temperatur, die man dazu braucht, dass es auch gut schmeckt, das unterscheidet sich auch wieder je nach Sorte. Und da ist es ganz gut, wenn man da mal so vergleichbare Werte hat und dann auch weiß, was muss ich jetzt tun, damit der Kaffee echt gut schmeckt. Und... Also wenn man da drauf Wert legt, dann ist es das definitiv wert.
Ja, ist Coffee Overkill, finde ich.
Nee, das ist einfach. Es ist auch eine Art Hobby.
Es ist ein Sport.
Nee, Sport. Also ich würde es. Es gibt ja die Weltmeisterschaften im Aeropressen.
Aber wie hart du drücken kannst?
Nee,
mit der Hand.
Nee, da, Da werden dann tatsächlich die Techniken verglichen, wo dann irgendwie Leute, ja, jetzt nehmen wir die und stellen die auf den Kopf und dann gießen wir erstmal so und so viel Milliliter rein und dann lassen wir es 30 Sekunden ziehen und dann gießen wir den Rest nach und dann tun wir die Tasse vorheizen.
Achso. Ja. Das ist Ringer für den Kaffee. Ich hab gedacht, das ist wie so Telefonbücher zerreißen oder so. Und du kannst irgendwie 5 in der Minute oder sowas gedrückt.
Ja, aber
die pressen aus der Kaffeebohne einfach gleich den Kaffee, ohne noch Wasser drauf zu gießen.
Genau. Funktioniert so nicht.
Die pressen einfach super hart. Scheiß auf den Grinder, wir pressen direkt.
Genau. Wir tun das direkt. Wir nehmen einfach
ungeröstet.
Wir nehmen dann einfach ganze Bohnen und kaltes Wasser und pressen das so hart aneinander, dass das schon anfängt zu kochen.
Genauso machen sie es im LHC einfach. Ja. Eine Seite Kaffeebohne, andere Seite Wasser und dann Kaffee.
Das ist ein Instant-Kaffee.
Ja,
wird Instant-Kaffee hergestellt.
Das ist eine Abwandlung von Felix seiner Snickers-Theorie.
Das ist keine Theorie.
Die Snickers-Theorie.
Das ist aber keine Theorie.
Wie die Sachen in Snickers reinkommen.
Nee, sie nehmen einfach Mars und Erdnüsse und dann lassen sie so die
im LHC kollidieren. Ja.
Aber ich.
Pi-File-System.
Funktioniert so nicht.
Pi-File-System. Wir hatten es ja, oder ich habe es ja letztes Mal angesprochen. Ich wollte dieses Super Distributed, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, File-System, Combiner-Dingsy gebauen. Und da ist das Problem, GlassFS. Es ist ein cooles Teil, um dieses ganze File-System file-basiert quasi zu stripen und zu replizieren. Und das einzige Problem ist, GlassFS benötigt Extended Attributes auf dem File-System. Das ist eigentlich kein Problem für alle normalen File-Systeme, aber sobald du irgendwie so Fuse-File-Systeme oder WebDAV oder irgendwie so einen Scheiß hast, beziehungsweise Krypto-File-Systeme, unterstützen die es auf einmal nicht mehr. Oder sie leiten es halt nur durch. Zum Beispiel hast du EncFS oder CryptoFS, eCryptFS und die unterstützen Extended Attributes, sobald sie durchgeleitet werden können zum eigentlichen Filesystem, was da drunter liegt. Und wenn da halt ein WebDAV liegt, dann unterstützt es einfach keine X-Attributes. Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht, habe irgendwie probiert, das zu aktivieren auf WebDAV, irgendwie zu emulieren, war alles ein Scheiß. Bin dann auf PyFileSystem gestoßen, hab gemerkt, oh shit, das ist ganz schön awesome. Das unterstützt nämlich verschiedene Dateisysteme erstmal nativ, also zum Beispiel DuffFS, FTP, kann auch so Memory-File-System machen, also TempFS, kann aber auch das native File-System darunter, egal was da jetzt gerade ist, liegt, nehmen und quasi wie ein echtes File-System bearbeiten. Also man lädt es dann so und dann kann man es so benutzen wie das wie normales Dateisystem. Eine Sache, was es noch kann, es kann dieses Dateisystem, was es gerade quasi geladen hat, kann es mounten als Fuse und dann quasi dem OS wieder bereitstellen. So, das ist alles ganz cool. Dann habe ich geschaut, was kann es denn noch? Und eine Sache, was es kann Extended Attributes simulieren.
Echt?
Und zwar nimmt es irgendein Filesystem, was man halt da einbinden kann, zum Beispiel das OSFS, also das native Filesystem, was darunter liegt, und du machst dann quasi das, schmeißt es in einen Wrapper rein, und dieser Wrapper heißt halt in Eminem reinwerfen. Du wirfst dann in so einen Wrapper rein, und der Wrapper sagt halt, okay, ich simuliere da Extended Attributes, indem ich eine File anlege, die einfach genauso heißt wie die eigentliche File und dann Punkt X-Address irgendwas. Und genau das habe ich ausprobiert und es waren 3 Zeilen Python und dann hatte ich tatsächlich schon mein EncFS mit simulierten X-Address und das kann man dann wiederum entsprechend in GlassFS einbauen. Und der schluckt es halt ohne Probleme. Und PyFile-System, super genial. Es hat auch fast keine Abhängigkeiten. Du kannst es mit pip und mit easy install installieren. Du sagst einfach pip install fs oder easy install fs einfach. Und es ist super cool, dass es sowas Cooles einfach in Python schon zu benutzen gibt. Und es ist halt einfach super einfach zu benutzen. Genau. Python File Systems. Sehr cool.
Okay, Jan wollte jetzt noch ein paar letzte Worte zum Web-Inspektor sagen.
Oh ja, genau. Also es gibt so einen geilen Artikel, Modern Web Development, Part 1, The WebKit Inspector. Und der zeigt halt einfach, ist ein langer Artikel, aber super geil, mit vielen Bildchen, der eben den WebKit Inspector, also sozusagen der Firebug des Chrome und Safari mal zeigt. Und also ich finde den echt super geil. Ich hasse Firebug irgendwie, weil der so übelst ugly ist und weil Chrome WebKit Inspector auch super geil ist, einfach. Ist super leicht zu benutzen und dieser Artikel gibt einfach ein total super gutes Intro dazu. Also zu allen diesen Tabs, so Konsole, Elemente und alles. Ist einfach geil.
Ich bin ja tatsächlich momentan auf Kriegsfuß mit dem Chrome WebKit Inspector.
Echt? Warum?
Weil seit ein paar Versionen keine CSS3-Selektoren in der Suche mehr gehen. Also wenn man sich diese HTML-Ansicht anzeigt, dann hat man ja oben rechts so ein Suchfeld. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal in den Mimimi drüber abgelassen. Aber genau, da ist ein Suchfeld und da kann man nicht nur irgendwie normalen Text reinschreiben und danach suchen im HTML, sondern man konnte bis vor kurzem auch XPath und CSS3-Selektoren reinschreiben und dann hat er im Endeffekt einfach die Sachen, die er dann gefunden hat, gelb markiert. Das kann der WebKit-Inspektor vom Safari, kann das noch. Beim Chrome ist es irgendwann rausgefallen, der kann jetzt momentan nur noch XPath und das ist halt schon hässlich, wenn ich eigentlich für meinen normalen Produktivcode CSS-Selektors benutze. Ja, ist blöd. Darum benutze ich momentan so ein bisschen zum Entwickeln hauptsächlich Safari und zum normalen Surfen dann halt irgendwie Chrome. Okay. Also langsam würde mich echt interessieren, was hier mein CPUs auffrisst.
So, diese Art, genau. Dann LHC noch.
Genau, ja, das ist ein geiles, das ist auch in JavaScript natürlich.
Na klar.
Es ist ein LHC-Simulator, weil wir eben gerade darauf gekommen sind. Klick den mal und test den mal kurz aus, das dauert nicht lange.
Wo?
Ganz unten bei den Pics. Aktualisier mal.
Aktualisier mal, das ist super live.
Keine Ahnung, es ist super unlive.
Ich glaube, dein Computer ist kaputt.
Es ist todesunlive einfach.
Oh, das ist er.
So, jetzt spiel das mal.
Geht das?
Oh, shit. Faltesten.
Wow.
Faltesten, so. Du steuerst jetzt einen Proton. Und
das ist ja cool.
LHC ist voll geil, ne? Und dann so, und jetzt?
Jetzt muss man da irgendwie...
Du musst kollidieren.
Du musst halt, ja, und jetzt, und gleich...
Da kommt jetzt dann irgendwo...
Oh, Higgs Boson created. Universe destroyed. Congratulations.
Wenn man eine Particle Collision hinkriegt, hast du schon?
Ja, hab ich grad.
Ja, yeah, aber Flydie?
Wo gibt's denn da? Ich finde keine Partikel.
Ja, du bist doch Noob, ey.
Ah, jetzt. Universe destroyed.
Ja. Ja.
Kann ja auch passieren.
Ja, ist Black Hole, ist halt in JavaScript, destroyed. Okay? Ist halt in JavaScript. Also bitte.
Das heißt.
Bisschen mehr Enthusiasmus.
Ja. Awesome, my God, ich hab das Universum zerstört, nur mit JavaScript. Yeah.
So, damit sind wir am Ende dieser kleinen Runde. Nächste Woche gibt's leider keine Sendung. Weil da ist ja Herrentag, Männertag.
Was?
Keine Ahnung.
Ich höre keinen Hip-Hop.
Muttertag ist jetzt auch
übermorgen.
Genau,
Muttertag.
Das nicht vergessen. Am Wochenende, am Sonntag ist wichtig. Muttertag. Kauft Blumen naja, ihr wisst schon. Macht eure Mama glücklich. Aber die Woche drauf, also am Donnerstag.
Ejo.
Da schüttelt sogar ich den Kopf.
Alter! Alter!
Oh, können wir diese Sendung einfach nicht veröffentlichen?
Doch, ich find's awesome.
Also, die Woche drauf, am Donnerstag, Christi Himmelfahrt oder Gedöns, jedenfalls Vatertag, mit Bollerwagen durch die Stadt ziehen und viel trinken.
Okay.
Genau.
Das ist das also dann.
Mach das nicht.
Und weil wir da vor 2 Jahren mal irgendwie so eine lächerliche Sendung hatten, wie wir diese Woche nicht übertoppen können, deswegen machen wir nächste Woche keine.
Wieso? Genau. Nur du warst betrunken. Frank ist danach noch heimgefahren und ich musste dich zum Döner schleppen. Lassen wir das.
Nice. Gut, also ja, nächsten Donnerstag keine Live-Sendung.
Damit ich bin auch erstmal länger nicht da. Ich fahre ja jetzt auch.
Wir treffen uns in Berlin. Ich bin ab Donnerstag auch in Berlin.
Ja, genau, zum Linux-Tag.
Linux-Tag. Wir haben noch ein paar Tickets übrig. Also wer die letzte Reihe Tux-Sendung gehört hat, ihr müsst dann nur das Lösungswort rauskriegen. Ist ganz einfach, ist 18. Könnt ihr noch mal eine Mail schreiben.
Warte mal, braucht man da Tickets, auch wenn man,
Spoiler.
Booth hat, auch wenn man bei einem Booth ist? Da braucht man keine Tickets, dann sehr gut. Nee.
Aber okay. wenn ihr noch welche haben wollt, also Lösungswort an info@radtux schicken, wir haben noch ein paar übrig.
Hat er jetzt gesagt. Also.
Das hat er nicht gesagt, das, oder? War was anderes.
Ach, Folge 18. Nee,
Folge 18. Ja, Folge 18.
Gibt's ja gar nicht. Egal.
Folge 18, genau. ja, dann könnt ihr eventuell noch Tickets gewinnen.
Ansonsten. Einfach trotzdem hingehen,
ansonsten
oder?
Kauft einfach mehr Buden.
Ja,
sagt einfach, dass ihr bei einem Booth seid. So.
Genau, sagt einfach, ihr seid bei
Unhosted. Ja, sagt einfach, ihr seid beim Unhosted-Booth. Ja, echt. Wir haben keinen.
Aber Uncloud
hat einen Booth.
Uncloud.
Zwei, ja. Echt.
Und Free.com und Org. Free Webcloud, den sie auch
get
free,
yeah.
Free, get
genau,
free,
also get ansonsten free kommt zum Linux-Tag, sagt hallo. Ja. Wir sind dieses Jahr auch nicht mit Stand da, also Radtux ist nicht mit dem Stand da. Aber ich bin auf jeden Fall ein, zwei Tage da und laufe mal rum.
Sehr gut.
Ja. Okay, dann wir sehen uns, hören uns demnächst wieder, gleiches Theater, gleiche Stelle. Bloß, wie gesagt, nächste Woche nicht. Also, nicht weinen. Es gibt trotzdem eine Sendung. Wir haben eine Spezialsendung.
Ach so, genau.
Oh, Glück gehabt.
Gerade gedacht, was meint er jetzt?
Was will er von uns?
Die ist schon vorbereitet. Die ist hoffentlich im Kasten.
Hoffentlich im Kasten? Natürlich.
Ich habe noch nicht geguckt.
Wie, du hast noch nicht geguckt?
Ich habe noch nicht geguckt.
Was? Ich will es nicht wissen.
Nein,
können wir das jetzt endlich mal beenden?
Ja, endlich beenden. Am Sonntag ist Muttertag. Ja. Macht was Schönes mit eurer Mama.
Genau. Ich muss weg.
Habt Spaß.
Nein, toll.
Da gibt's auch ein geiles Lied von The Lonely Island. Kennt ihr das?
Welches meinst du? Ich kenne viele Lieder von
Mother Lover.
Mother Lover? Ja, Mother Lover. Mit wie heißt das
der verlinken
denn?
Wir.
Wie heißt das denn? Der?
Justin Timberlake.
Justin Timberlake, genau.
Wie heißt der denn?
Das ist, glaube ich, der Nachfolgesong von Dick in a Box.
Dick in a Box?
Ja, das sind alles Nachfolgesongs von allen.
Nee.
Ah, nee, doch, es stimmt.
Captain Jack Sparrow ist eigenständig.
Stimmt, wo sie aus dem Gefängnis kommen. Wo sie aus dem Gefängnis kommen und merken, es war Muttertag.
Genau.
Oh, shit, das war der Tag. Und danach,
was war das denn?
Dir fällt der Nipsi ab.
Ja.
Was kam danach? Three-Way, wie hieß denn das?
Okay.
Black Boss.
Nee, Three-Way.
Können wir noch kurz Tschüss sagen?
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.